just quite quickly, please?
Fast Life.
Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier!
Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts.
He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw, and those were his own words.
Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg.
Winner takes it all. The loser standing small.
I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden.
Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world. Money, money, money. Always sunny. In the rich man's world.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Herrschaften, Big Show 701. Muss es weitergehen? Man weiß es nicht. Aber es geht weiter hier in unserer kleinen, sympathischen Familienshow. Im Hintergrund ist gerade die norwegische Hymne verklungen. Das heißt, der Fernseher ist an, die nordische Ski-WM läuft. Arschwetter in Trondheim. Wir werden da darüber dann später noch sprechen. Ich war die ganze Woche in der glücklichen Lage, bei Freunden in Kitzbühel zu sein. Herrliches Wetter, allerdings nicht ganz so herrliche Internetqualität. Also bitte da um ein bisschen Rücksicht. Ich habe versucht, das so gut wie möglich auszubügeln. Herzlichen Dank an all diejenigen, die uns schon seit Jahren unterstützen. Herzlichen Dank aber auch an all diejenigen, die in der vergangenen Woche dazugekommen sind. Also wenn ihr das dauerhaft und klein machen wollt oder auch dauerhaft und groß, gerne eine Mail an steilpass@sportradio360.de. Ansonsten gerne per PayPal. Producer, also Producer mit C, @sportradio360.de. Unser heutiges Programm, Champions League natürlich, mit Jonas Friedrich, der ja am Dienstag für Prime die Dortmunder kommentiert hat. Sebastian Wessling von Funke, der im Stadion war, und Andreas Renner, der immer und überall ist. Zwei Teile. Dann Teil 3, wir gehen nach Paris. Dort hat sich Sven Heist PSG und Liverpool angeschaut. Danach wird's erstmals olympisch heute, wird relativ oft olympisch, mit Johannes Knut, denn der hat mit Sir Sebastian Coe gesprochen. Wunderbares Interview in der SZ vom Dienstag, unbedingt nachlesen. Teil 5, Motorsport, Eddie Mielke und Stefan de Vos-Heinrich. MotoGP hat begonnen und DTM dauert nicht mehr lang, bis es soweit ist. Dann das Comeback des Jahres bis jetzt 2025, Piet Fink. Ein schönes Viertel zur NASCAR-Serie. Teil 7, dann Ski Alpin. Es gab mal wieder einen deutschen Sieg bei den Frauen und den feiern Tom Heberlein mehr als Roman Stelzl, weil der Roman natürlich mehr auf die Österreicher schaut. Aber das ist Teil 7. Teil 8 dann, dann sind wir in Trondheim und Christoph Leuchtenberg vom SED hat sich dann gerade mal so aus seinem Regencape geschält, denn das Wetter ist Arsch. Kann man nicht anders sagen. Nicht ganz so schlimm, aber es regnet auch in Lake Placid, der Olympiastadt von 1932 und 1980. Dort ist Heiko Olderb und hat einen ganz spannenden Auftrag. Und hinten raus noch Tennis mit Christopher Kaas. Kasi kennt jeder, Servus-TV-Experte, ehemaliger Profi, Davis-Cup-Spieler, jetzt auch Coach des Polen Kamil Majczak und Alex Antonitsch, ehemaliger österreichischer Davis-Cup-Spieler, Turnierdirektor Kitzbühel und auch bei Servus-TV-Experte. Hinten raus Tennis, das alles in der Big Show 701. Sportradio 360, die Big Show 701 geht los mit Fußball in einer sehr, sehr feinen Dreierrunde mit Andreas Renner von der DAZN. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen.
Und zurück aus Dortmund, beziehungsweise, nein, er ist nicht mehr in Dortmund, weil er wohnt ja nicht in Dortmund. Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Servus, Sebastian.
Ja, ich habe die weite Rückreise nach Essen erfolgreich bewältigt.
Hallo. Das spricht absolut für dich. Und bei Jonas Friedrich weiß ich, er wohnt in München. Guten Morgen, lieber Jonas.
Tatsächlich erfolgreich zurück aus Dortmund. Guten Morgen.
Ich möchte eines sagen, so gut bin ich im Thema. Ich habe am Dienstag in der Früh nicht nur Jonas Friedrich, sondern Sebastian Westling einen schönen guten Morgen nach Lille gewünscht und habe mir gedacht, die haben es gut. Die können sich jetzt ein wunderbares Croissant und dann auch noch ein wunderbares Baguette, schön belegt, zu Gemüte führen, bevor ich dann draufgekommen bin. Und Jonas war derjenige, der mich darauf hingewiesen hat. Dortmund hat ja ein Heimspiel. So viel zu meiner Expertise. Und dieses Heimspiel, Jonas, beginnt quasi mit einem 1:0 Vorsprung für Borussia Dortmund. Aber was ist dann passiert, dass Dortmund jetzt mit einem, naja, ist es ein mickriges 1:1 oder ist es ein solides 1:1 nach Lille fahren muss?
Also, es ist keinesfalls ein solides 1:1. Es ist ein ernüchterndes, enttäuschendes 1:1, das natürlich in einer Reihe steht und zu dieser Saison passt. Es wäre meiner Meinung nach ohne weiteres möglich gewesen, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Dafür hätte man es halt durchziehen müssen, was man in der Hälfte 1 zumindest in Teilen begonnen hat. War kein gutes Spiel, nur mal so by the way. Das war echt ein zäher Abend mit einer Borussia, die halt einfach der Tabellenzehnte der Bundesliga ist, die einfach weiterhin Probleme hat, in keiner Weise an das eigene Potenzial ausschöpft oder gar ans eigene Limit irgendwie kommt. Gegen einen soliden, aber auch nicht übertrieben guten Gegner, ein 1:1, bei dem man hinten raus sogar noch froh sein muss um dieses 1:1. Es ist so ein bisschen ein matter Auftritt gewesen, ohne echte Highlights. Und die Gefahr ist groß, dass das im Rückspiel schief geht und dass es das dann war und das aus im Achtelfinale, weil wirklich ein mehr als gutes Spiel, oder ein gutes Spiel gemacht hat. Die haben gezeigt, was sie können und das wird zu Hause nochmal ein bisschen schärfer sein, angetrieben vom eigenen Publikum. Also meine Erwartungshaltung fürs Rückspiel ist bedingt optimistisch.
Aber Sebastian, ist das nicht genau die Voraussetzung, die für Niko Kovac Fußball sprechen würde? Ja, da zwei schnelle Kontertore, Adeyemi scheint wieder gut in Schwung zu sein. Teilst du den Zweckpessimismus von Jonas?
Ich teile ihn soweit, dass ich glaube, wenn du sagst, perfekte Bedingungen für Niko Kovac Fußball, dass die Mannschaft gar nicht im perfekten Zustand für Niko Kovac Fußball ist. Das, ich finde, das hat man in diesem Spiel durchaus gesehen. Das hört man jetzt auch immer deutlicher aus dem Club heraus, was eigentlich schon sich seit Monaten eigentlich offensichtlich ist, dass da einfach ein bisschen was an der Grundlage Fitness fehlt. Dass diese Mannschaft es nicht schafft, 90 Minuten in der Intensität Fußball zu spielen, wie es zumindest Niko Kovac gerne hätte. Und das ist natürlich auf dem Level ein Riesenproblem. Also das erklärt natürlich nicht alles, aber das erklärt auf jeden Fall diese Schwankungen, die immer wieder drin sind, die auch gegen Lille absolut drin war. Die erste Halbzeit war weit weg von richtig gut, aber die war ja ordentlich, die war ja solide. Man hat 1:0 geführt, man hat das Ding eigentlich kontrolliert. Hätte vielleicht in der zweiten Halbzeit ein zweites Tor nachlegen können, dann hätte man genau das erreicht, was Sebastian Kehl vorher als Wunschergebnis genannt hat. Und nun hat man so eine desolate zweite Halbzeit hingelegt und ich bin da auch, also ich weiß nicht, ob ich optimistisch oder pessimistisch bin, aber für mich ist das Rückspiel ein 50-50-Ding. Da sehe ich jetzt nicht, dass Dortmund da auf jeden Fall klar durchgeht.
Aber Andreas, muss man da nicht die Hände in die Höhe werfen und sagen, okay, wenn die Grundlagenfitness nicht stimmt, wie will man die Anfang März in einer Bundesliga-Spielzeit wieder zurückbekommen? Dünkt mich ein klein wenig schwierig.
Das ist es auf jeden Fall. Das hat Niko Kovac ja auch gesagt. Sie arbeiten dran, aber im Verlauf einer Saison, wo man dann im blödesten Fall alle drei, oder eigentlich ist es ja der beste Fall, aber im blödesten Fall, um strategisch noch irgendwelche großartigen Dinge zu verändern oder Grundlagen zu schaffen, wo man dann alle drei Tage auf dem Platz steht und dafür gar keine Zeit hat, weil man eigentlich gar nicht zum Trainieren kommt, sondern permanent unterwegs ist, ist eine ganz schwierige Situation. Jetzt muss man auch dazu sagen, zur Erklärung, also das will ich nur noch mal klar machen, es ist jetzt nicht so, dass zwangsläufig Borussia Dortmund in dem Bereich total geschludert hat, nur die hatten einen anderen Trainer, der einen anderen Ansatz hat, spielerisch, wo es dann vielleicht mehr um Besitz ging und jetzt geht's um den Gegner jagen, den Ball zurückerobern in der gegnerischen Hälfte und dann möglichst einen kurzen Weg zum Tor haben. Nicht mehr so viele Ballbesitzpassagen. Das ist eine andere Sorte von Fitness, die man dafür braucht. Schlicht und einfach aufgrund der Umstellung im spielerischen Ansatz. Und ja, das wird vermutlich nicht perfekt funktionieren. Im Verlauf dieser Saison wird es weiter schwierig bleiben, genau diesen Fitnesszustand, den man dafür braucht, herzustellen. Niko Kovac kann das, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, aber seine Mannschaften, ich meine, das war ja immer eher Frankfurt und auch das, was er in Wolfsburg versucht hat, mit viel Physis und mit viel Tempo und eben nicht so viel Spielkontrolle im Sinne von, wir haben oft und sehr lange den Ball. Da kommt ja noch erschwerend hinzu, das ist ja dann der nächste Schritt, haben wir ja an dieser Stelle ja auch schon drüber geredet. Die Mannschaft von Borussia Dortmund ist ja auch für diese Art von Fußball personell gar nicht perfekt aufgestellt. Die haben natürlich ein paar Spieler, die da reinpassen, aber viele andere halt auch nicht so richtig. Und auch da wird natürlich eine Anpassung nötig sein. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, dass man am Ende dieser Saison frustriert ist mit Niko Kovac und den vielleicht wieder vor die Tür setzt. Weil in letzter Zeit ist da auch an dieser Mannschaft ziemlich viel in verschiedene Richtungen gezerrt worden. Und irgendwann muss man halt mal ein Konzept, für das man sich entschieden hat. Und es gibt nicht das eine richtige Konzept. Es gibt viele verschiedene, die funktionieren können. Auch der Ansatz von Niko Kovac kann funktionieren, aber den muss man dann halt mal versuchen, konsequent umzusetzen.
Jonas, wenn ich mir die Aufstellung vom Dienstag anschaue, und ich habe ein ganz, ganz schlimmes Kurzzeitgedächtnis, aber Guirassy ist dazugekommen im Vergleich zum letzten Jahr, wo Dortmund, was man ja, jetzt habe ich mich selbst gemutet, Jonas. Jetzt nochmal. Wenn ich mir die Aufstellung vom Dienstag anschaue, von Borussia Dortmund, und dann vergleiche mit letzten Jahr. Im letzten Jahr war Dortmund, man hat es vielleicht schon vergessen, im Finale der Champions League. Dann hat man mit Guirassy vorne sich sicherlich nicht verschlechtert. Kobel im Tor ist nach wie vor solide. Sabitzer ist dabei. Pascal Groß hat eine ordentliche Nationalteamkarriere mittlerweile hingelegt. Was ist es, was dieses Team, du hast ja im letzten Jahr für Prime ja auch die Dortmund Champions League begleitet, aber was ist es, was in diesem Jahr nicht so ineinander greift, was 2023, 2024 noch funktioniert hat?
Also zum einen gibt es diesen drastischen Kontrast nicht, den du da aufzeigst, den kannst du natürlich durch dieses Finale, kann man das so herleiten, aber das stimmt so nicht. Die Mannschaft hatte auch letztes Jahr schon erhebliche Probleme und ist ja eigentlich gar nicht qualifiziert gewesen für die laufende Champions League Saison. Anyway, das große Thema dieses Jahr, und das zieht sich schon durchs ganze Saison, ist, dass viel zu viele Führungsspieler nicht an ihr Leistungslimit kommen. Das ist jetzt eine relativ lange Diskussion, wenn man das alles aufzählt, aber jetzt mal nur so die Highlights. Also ich beginne ganz gern mit Süle. Das ist möglicherweise der Topverdiener und jetzt guck einfach, was du als Club dafür kriegst. Du kriegst nahezu nichts. Dann geht's weiter mit, können wir gerne machen, mit Gregor Kobel, der in den letzten Jahren ein Top-Torwart war, der aber eine echt schwache Saison spielt. Der ist reingezwungen worden, so ein bisschen in ein Ballbesitzspiel, musste Dinge machen, die ihm gar nicht so sehr liegen, und darüber hat er aber auch seine so ein paar Kerneigenschaften verloren. Der spielt echt keine gute Saison, kann man auch messen in diversen Metriken. Sabitzer finde ich auch drastisch. Das war letztes Jahr noch ein prägender Spieler, gerade in der Champions League. Ganz große Abende mit ihm. Weit entfernt von dem, was er eigentlich kann. Über weite Strecken nahezu teilnahmslos, lustlos. Auch jetzt wieder mit einem ganz erheblichen Fehler vor dem Gegentor. Und dann ist es eigentlich so, dass die Leistungen sogar eher noch von den Neuzugängen ordentlich sind. Also du hast gerade Guirassy rausgehoben, der war in der Hinrunde die absolute Lebensversicherung und nach einem Zwischentief ist er auch jetzt wieder da, wo er hin muss. Den würde ich rausheben. Inzwischen kann man auch mit den Leistungen von Pascal Groß was anfangen. Aber das reicht halt nicht, um all das auszugleichen, was es sonst so gibt. Also Kuto ist Stand jetzt ein Fehlgriff. Der Mann kostet 25 Millionen und hat genau ein Assist gegen Phoenix Lübeck im Pokal beigesteuert bislang. Das ist das, was man dafür kriegt. Und das ist dann halt unterm Strich auch einfach zu viel. Also wir sind ja jetzt nur die, ich habe jetzt mal fünf den gestreift. Von Emre Can habe ich noch gar nicht angefangen, der als Kapitän natürlich gerade auf einer Mittelfeldposition auch drastische Probleme hatte. Das ist zu viel. Welche Mannschaft soll das verkraften? Wenn die Leistungsträger solche Probleme haben, dann macht halt auch gar keinen Sinn, jetzt irgendwie über Adeyemi, Maxi Bayer oder sonst irgendwas zu sprechen. Julian Brandt ist vielleicht noch zu nennen, der in so eine Führungsrolle, ich sag mal, reingeschubst wurde, die aber auch nicht gut tut. Also das ist keine gute Saison von ihm und ein miserables Spiel, ums, muss man einfach so ausdrücken, am Dienstagabend. So, das sind jetzt mal nur so das ist an der Oberfläche gekratzt jetzt, ne? Aber das reicht meiner Meinung nach schon oder sollte reichen, um zu erklären, dass es im Grunde eine Krise der Führungsspieler ist, die Borussia Dortmund schon dieses Jahr, das ganze Jahr zu schaffen macht. Und das vielleicht noch sozusagen als, finde ich dann immer etwas merkwürdige, das alles halt im Verbund mit der Emotionalität auch in diesem Club, ne? Da komme ich manchmal aus dem Kopfschütteln nicht raus. Da spielst du 6-0 gegen Union Berlin. Ja, stimmt, aber gegen die vielleicht im Moment sogar formschwächste Mannschaft der Bundesliga, die sich in den letzten 20 Minuten aufgegeben hat. Und dann gewinnst du 2-0 beim FC St. Pauli. Das ist bei allem Respekt aber halt auch eine bessere Zweitligamannschaft. Und dann kommt tatsächlich sowas wie Euphorie auf. Und da tatsächlich sowas, dann entsteht da sofort so ein Geist mit, ja, also gut, jetzt rollt dieser Club los. Dabei sind das die ersten beiden Siege in Folge in dieser Saison gewesen. Das ist unglaublich. Wir haben März und Dortmund gewinnt zum ersten Mal 2 Spiele in Folge. Dortmund ist Tabellenzehnter und hat Union Berlin rausgerechnet ein Torverhältnis von +1 in der Bundesliga. Und trotzdem ist dann sofort das gesamte Umfeld der Meinung, naja, also das war jetzt die Wende zum Besseren, oder sag mal weite Teile des Umfelds. Das nehme ich dann auch immer mit so einer gewissen, sag mal, süddeutschen Skepsis wahr, wie schnell sich die Dinge da drehen. Umso realistischer finde ich das, was bei diesem 1:1 jetzt gegen Lille zu sehen war. Das ist der wahre Leistungsstand. Das ist einfach in keiner Weise, das ist keine Top-8-Mannschaft in Europa. Und das wäre wirklich eine Fügung, sollte Dortmund das schaffen. Das ist 50-50, trifft es exakt, sehe ich auch so. Aber das wäre auch wieder wirklich ein glücklicher Weg dahin und entspricht nicht wirklich dem, was die Mannschaft in dieser Saison zeigt.
Sebastian?
Ich würde da...
Ja, bitte, Sebastian, bitte.
Direkt daran anknüpfen, weil Jonas hat's ja genau richtig aufgezählt, die ganzen Formschwächen der Führungsspieler, wo ich aber auch sage, die sind halt auch nicht alle zufällig vom Himmel gefallen gleichzeitig, sondern das ist schon auch an vielen Stellen selbstgemachte Probleme. Also ich will jetzt nicht zu sehr in der Vergangenheit wühlen und ich glaube, Nuri Sahin, der ist ein hochtalentierter Trainer, bin ich nach wie vor von überzeugt, aber zum Beispiel auch mit vielen Spielern Dinge vorgehabt, die denen nicht gut getan haben, ne? Oder insgesamt Spieler sind in ein Raster gepresst worden, das ihnen nicht gut tut. Da hat Nuri Sahin gemeinsam mit den anderen sportlichen Verantwortungen schon in der Planung, finde ich, grobe Fehler gemacht. Also Gregor Kobel wurde angesprochen, der ist ein herausragender Torhüter auf der Linie, der ist aber, das wissen alle seit Jahren, der ist nicht wahnsinnig gut mit Ball am Fuß, aber wurde dann da wirklich hineingepresst und hat sich damit nicht wohlgefühlt und darunter leidet sein Selbstbewusstsein jetzt noch, hat man das Gefühl. Dann Julian Brandt eben in eine Führungsrolle, die ihm nicht zwingend gut tut, aber auch in eine Struktur, die nicht so ganz seinen Stärken entspricht, finde ich auch immer. Also, ist ja so, Jule Brandt ist so ein Zocker auf engen Räumen, kurze Pässe und so, hat aber keinen anderen Spieler um sich rum, mit dem er das machen kann. Marcel Sabitzer wurde auf dem Feld hin und her geschoben, war da mal links außen, war da, also irgendwie alles Positionen, die ihm nicht passen. Jetzt ist er Sechser unter Kovac, das macht er nach eigener Auskunft eigentlich ganz gerne, aber da muss er jetzt natürlich auch erstmal reinfinden. So könnte man auch ewig weitermachen. Ne? Auch du hast keinen Ersatz für einen Girassi, also überhaupt keinen im Kader, finde ich, der mal so vertretungsweise Neuner spielen könnte. Das heißt, du hast ihn jetzt, der hat sich irgendwann bei der angeschlagen an den Rippen und hat sich jetzt durch die Spiegel teilweise geschleppt. Also der ist immer noch eine super Torquote, aber auch deswegen kaum eingebunden ins Spiel. Deswegen hakt es an ganz vielen anderen Stellen. Er macht dann zwar verlässlich seine Dinge, aber trotzdem kommt er richtig offensiv los. Und so könnte man immer weitermachen. Ne? Also das ist, und so potenzieren sich die ganzen Probleme. Was aber viel damit zu tun hat, finde ich, dass man im Sommer einfach einige Dinge falsch gemacht hat in der Planung, was die Kaderzusammenstellung angeht, was die Rollenzuweisung an einzelne Spieler angeht, auch was die Trainingssteuerung angeht, das habe ich ja schon genannt. Also da kam schon ganz viel zusammen. Und die Folgen schlagen jetzt dann eben durch. Und das, natürlich müssen die Führungsspieler das trotzdem besser machen, aber ich finde, es ist an vielen Stellen dann eben auch dadurch zu erklären, dass ganz viele Grundannahmen einfach nicht gut waren vor der Saison.
Andreas, jetzt ist, Jonas sagt ja, die Bundesliga Zehnter, die Führungsspieler funktionieren nicht so, wie sie sollten, falsche Struktur. Das klingt für mich ein bisschen wie Werder Bremen nach den glorreichen Champions League Jahren. Eine neue Realität. Sind wir schon so weit, Andreas?
Naja, so Borussia Dortmund hat im Gegensatz zu Werder Bremen, als die da abgerutscht sind, halt schon immer noch ein solides finanzielles Fundament, das natürlich, wenn sie die Champions League verpassen, den internationalen Wettbewerb vielleicht sogar komplett und das vielleicht dann mal 2-3 Jahre hintereinander ein ernsthaftes Problem wird. Jetzt im Moment, also ich denke mal, ein Jahr ohne internationalen Wettbewerb kann man noch einigermaßen überstehen, aber das darf halt kein Dauerzustand werden. Und ich glaube, wir haben ja jetzt dann eben auch nochmal gehört bei all den Aufzählungen, dass es immer noch so das übergreifende Thema ist. Da ist zu viel an dieser Mannschaft in unterschiedliche Richtungen gezogen worden. Und man hat halt nicht den Eindruck, dass da ein Plan existiert, den man versucht umzusetzen. Und ich bin halt immer skeptisch, wenn man eine Sorte von Trainer hat und dann holt man dann beim nächsten Mal den gegensätzlichen Typ. Und das ist bei Sahin und bei Niko Kovac schlicht und einfach so. Weil dadurch eben genau diese Dinge passieren, die jetzt alle beschrieben wurden, dass Spieler auf Positionen eingesetzt werden, wo sie vielleicht nicht unbedingt hinpassen, was auch damit zu tun hat, dass der Trainer vielleicht gar nicht die Spieler hat, die er gerne hätte und so weiter und so fort. Deswegen braucht's halt den Plan von oben und da muss man, glaube ich, ansetzen, weil solche strukturellen Probleme, die sich über Jahre hinweg durch die Auftritte der Mannschaft ziehen, und da haben wir ja schon ewig drüber geredet, und das hat Jonas ja vorhin auch nochmal gesagt, die Probleme mit der mangelnden Konstanz bei Borussia Dortmund begleiten uns ja schon seit, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren. Und sowas kommt normalerweise von oben und da muss man dann halt vielleicht mal auf der Ebene gucken, wer da für welche Entscheidung zuständig ist.
Endlich mal blicken wir auf die Dortmunder Führungsebene. Aber das, jetzt bin ich auch zweckpessimistisch. Jetzt brauchen wir eine ganz kurze Pause mit Jonas Friedrich, mit Sebastian Wessling und mit Andreas Renner.
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 701 geht weiter mit Jonas Friedrich, mit Sebastian Wessling und mit Andreas Renner. Sebastian, jetzt brauche ich deinen fernen Blick ins ferne München. Ich dachte, als Markus Babbel gesagt hat, na, die Bayern gewinnen das mit 4 oder 5-0 gegen Leverkusen, er hat vielleicht bei der 125-Jahr-Feier des FC Bayern ein bisschen zu sehr am Schaumwein genascht. Und dann gewinnen sie aber mit 3-0, also die Geschichte ist passé, Bayern wird weiterkommen. Ist es wieder genauso, wie man es von den Bayern manchmal sieht oder gesehen hat in früheren Jahren, wenn es wirklich, wirklich wichtig ist, dann sind sie zumindest in Deutschland, mit Ausnahme vielleicht vom letzten Jahr, aber dann sind sie in Deutschland da.
Das ist, glaube ich, ein Erklärungsmuster, dass man auch dieses Spiel packen kann, und gleichzeitig war das natürlich auch sehr stark hausgemachte Leverkusener Probleme. Also erstens, abgesehen davon, dass man in keinem Spiel unter Alonso, glaube ich, die Bayern derart dominant gegen Leverkusen hat spielen sehen. Und trotzdem sind die Chancen, also die Tore ja dadurch gefallen, dass die Leverkusener einfach extrem dusselige Fehler gemacht haben. Das kam ja dann dazu. Also das Interessante ist ja, dass das Spiel hätte auch trotz aller drückenden bayerischen Überlegenheit vielleicht mit 1-0 ausgehen können, finde ich, weil es jetzt auch nicht, also in der letzten Linie Leverkusen das eigentlich meistens ganz ordentlich verteidigt hat. Aber die haben dann natürlich eklatante Fehler gemacht. Ich glaube, Nordi Mukiele, also fürchterliches Spiel in der Summe. Er hängt ja bei irgendwie allen entscheidenden Szenen negativ mit drin. Dann, wenn wir über das Thema Leistungsträger sprechen, wird es, und Xhaka jetzt nicht so effektiv, wie man sich schon gesehen hat. Also ich glaube, es ist dann am Ende eine Mischung aus beiden, dass die eine Mannschaft, und das glaube ich, das ist dann natürlich Teil der Wahrheit, dass die eine Mannschaft, nämlich Bayern, in genau so einem Spiel genau weiß, wie es geht und wie sie es angehen muss und worum es jetzt geht, und sich da jetzt noch einmal allen zeigen will, wer denn jetzt hier wirklich die Nummer 1 im deutschen Fußball ist. Und dass die Leverkusener Spieler haben halt noch nicht so wahnsinnig viele Spiele dieser Tragweite gehabt im Vergleich zu den Münchnern. Und das merkst du dann, glaube ich, schon auch in so einem Spiel, ja.
Andreas, du wohnst ein bisschen näher an München. Dein Takeaway von gestern Abend?
Weiß gar nicht, ob das so stimmt. Viel macht es jedenfalls nicht aus. Jedenfalls sehe ich das genauso wie Sebastian, dass das natürlich ein dominanter Auftritt vom FC Bayern war, und da hat Leverkusen tatsächlich nicht so gegengehalten, wie sie das in der Vergangenheit schon getan haben. Aber es ist ja wirklich so, dass das, was dann am Ende dazu geführt hat, dass das 3-0 ausgeht, hat mich so ein bisschen an dieses 7-1 von Deutschland gegen Brasilien erinnert, wo ja ganz viel von dem, was da passiert ist, neben der guten Leistung von Deutschland halt auch war, dass die Brasilianer Mist gebaut haben. Und ich meine, das war ein halbes Eigentor vom Torwart, es war ein unnötiger Platzverweis und es war ein unnötiges Halten oder Klammern, das zum Elfmeter geführt hat. Ich sehe es so wie Sebastian, das war durchaus nicht unrealistisch, dass dieses Spiel in Reichweite bleibt für Leverkusen, und dann haben sie noch eine Chance, das Rückspiel zu gewinnen, obwohl sie keinen guten Tag hatten. Und dass es halt so aus dem Leim gegangen ist, waren halt vor allen Dingen die individuellen Fehler, die Leverkusener da halt produziert haben. Was ich ganz interessant fand, ist, dass ich dann sofort wieder was gelesen habe davon, dass Xabi Alonso sich verzockt hätte wegen seiner Aufstellung, weil er ohne Stürmer gespielt hat. Jetzt hat er bei dem Spiel in der Bundesliga, als Leverkusen ähnlich dominant war wie Bayern jetzt, vielleicht sogar noch dominanter, hat er auch ohne Stürmer gespielt. Und letztes Jahr, als sie Bayern 3-0 geschlagen haben, haben sie auch defensiv gespielt und Bayern mit Kontern geschlagen. Also interessant, wie diese Mechanismen immer noch funktionieren, dass sich der Trainer verzockt hat, wenn er sich mal was überlegt. Aber das haben wir ja hier auch schon öfter mal diskutiert.
Jonas, wie wichtig, apropos Trainer, denkst du, war denn dieser Sieg gestern für Vincent Kompany? In der Bundesliga, die Bayern werden den Titel holen, aber in der Champions League ist es ja vor allen Dingen auch auswärts nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Jetzt gewinnen sie gestern zu Hause 3-0. War das irgendwie, hat er diese Bestätigung gebraucht, aus deiner Sicht?
Ja, also ich fand, da muss ich kurz, also
hol länger aus.
Ja, also letztlich ist ja schon, es ist ja einfach so, dass im Grunde das ist ja das Verrückte dann im Fußball, bei all den Problemen, die der Club noch vor einem Dreivierteljahr hatte, ist es ja dann doch so, dass im Grunde eine Schlüsselpersonalie, sprich der Trainer, reist, um im Grunde alle Probleme zu begraben und zu lösen. Also eigentlich hat Vincent Kompany mit dem, was er so macht und mit dem, was er so tut und mit dem, wie er so ist, diesen Verein im Grunde alleine wieder zu dem gemacht, was er sein kann und was er gerne sein möchte. Das ist noch nicht perfekt und noch nicht am obersten Limit, aber das ist, wenn du das vergleichst mit dem Fußball, den Bayern letztes Jahr spielen konnte, das ist einfach übers ganze Jahr schon ein großer Unterschied. Und jetzt haben sich die Bayern-Verantwortlichen ja schon beeilt. Das fand ich ein bemerkenswertes Signal. Die haben ja Vincent Kompany quasi schon vor dem Spiel gegen Leverkusen Absolution erteilt. In den letzten Jahren mir würde kein Trainer einfallen, der ein Achtelfinal aus ein theoretisches in der Champions League bei den Bayern überleben würde. Das ist da wird mir jetzt auch historisch keiner einfallen. Achtelfinal aus ist eine Katastrophe, noch dazu gegen einen deutschen Konkurrenten. Dementsprechend war die Fallhöhe enorm. Und erstaunlicherweise wurde ja schon vorher offen kommuniziert, also Kompany bleibt unabhängig davon, wie das gegen Leverkusen ausgeht, Trainer des FC Bayern. Natürlich ist es so, dass jetzt der bislang größte Sieg für Kompany war. Das steht außer Frage, und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden die Bayern ins Viertelfinale einziehen und dann das dann nächste wichtige Spiel spielen können. Und ja, natürlich, also die haben eine realistische Chance, ich sag mal, auf Halbfinale. Und dann brauchst du halt Glück und Tagesform. Das geht dann ja möglicherweise gegen Inter und dann gegen Barcelona in diesem Baum. Und alles in allem ist halt das, was Vincent Kompany da zusammengefügt hat, einfach stimmig mit paar Formschwankungen in diversen Spielen, gerade auswärts in der Champions League. Da gibt es eine relativ lange Liste der nicht so guten Spiele. In der Bundesliga würde ich sagen, einen etwas harzigen Februar überstanden und im Moment vielleicht sogar mit die beste Form der Saison. Also es erinnert wieder an die Dominanz und auch an die Schlagkraft des Herbstes. Und das ist was außergewöhnlich ist. In den letzten Jahren war es so, dass im Februar, März, April Bayern merkwürdigerweise einfach keine wirkliche Form hat aufnehmen können. Letztes Jahr lasse ich da auch nicht zählen, weil die Mannschaft von Tuchel sich auch nur in der Champions League hat aufschwingen können, ansonsten in der Bundesliga echt große Probleme hatte. Und das ist schon eine bemerkenswerte Konstellation, die sich da ergeben hat. Und insofern ist es so ein einerseits, andererseits, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also Kompanie hat diesen Sieg nicht wirklich gebraucht, aber natürlich hat es sein Standing nochmal massiv untermauert. Also das beseitigt im Grunde den letzten Restzweifel, ne? Ob das der richtige Trainer für den FC Bayern in dieser Saison und in dieser Konstellation ist.
Sebastian, du bist ja auch ein Thomas Tuchel-Experte. Ist es vielleicht auch so, dass jemand wie Vincent Kompany einfach dankbar für diese Chance ist, die aus dem Nichts gekommen ist, irgendwo so einen riesengroßen Club wie den FC Bayern München zu betreuen und Tuchel das aber davor schon gemacht hat und deshalb auch mit einem ganz anderen, vielleicht auch nur vermeintlichen Standing dahingekommen ist und sich gedacht hat, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich habe die Champions League schon gewonnen. Glaubst du, dass das auch eine Rolle spielen kann, dass eine gewisse Demut, möchte ich vielleicht sagen, bei Vincent Kompany da auch noch da ist?
Da bin ich ehrlicherweise zu weit weg, um das jetzt fundiert beantworten zu können. Also ich, in Sachen Thomas Tuchel kann ich sagen, ich glaube auch, wenn er die Champions League vorher nicht gewonnen hätte oder auch nichts anderes gewonnen hätte, wäre er mit dem gleichen Selbstbewusstsein aufgetreten. Weil das einfach bei ihm so angelegt ist, dass er schon immer sehr überzeugt ist, dass er ziemlich genau weiß, wie der Fußball funktioniert. Ehrlicherweise weiß er es ja auch ziemlich gut, aber das, also, sag mal solche ähnliche Episoden wie in München gab es ja durchaus schon bei anderen Vereinen, bevor er die Champions League gewonnen hat. Von daher, das zum Thema Thomas Tuchel. Und bei Vincent Kompany glaube ich, dass ein großer Faktor schon ist, das ist immer relativ banal, aber der strahlt ja einfach irgendwas schon aus als Mensch, finde ich, als Trainer auch. Der kommt mit der Aura eines, der halt als Spieler alles gewonnen hat, als Trainer zwar nicht, aber als Spieler. Und wenn man, also ich nähere mich ihm ja nur über Sekundärquellen sozusagen, wenn man diese Doku gesehen hat mit Manchester City, also die es bei Amazon gab, der All or Nothing Manchester City, und da gesehen hat, was für eine Persönlichkeit der da in dieser Mannschaft verkörpert hat, da konnte man sich schon vorstellen, dass das als Trainer gut funktionieren kann, weil der einfach, glaube ich, also sowas hat, was man nicht lernen kann, sondern einfach eine gewisse Aura, die er ausstrahlt. Ich glaube aber, dass es für diese Aura dann durchaus hilfreich ist, dann den Spielern jetzt mal zu zeigen, dass es dann auch mit seinen Ideen funktionieren kann gegen eine Mannschaft wie Leverkusen und dann auch deutlich funktionieren kann, nachdem man ja zuletzt gegen Leverkusen nicht nur oft verloren hat, sondern auch unterlegen war durchaus. Deswegen in der Hinsicht hat er schon gut getan. Aber viel fundierter kann meine Fananalyse da nicht ausfallen an der Stelle.
Das ist schon ganz grandios gewesen. Das heißt, das einzige Problem beim FC Bayern, Andreas, ist jetzt, ob Joshua Kimmich seinen Vertrag verlängert. Weil die Champions League scheint mir eigentlich schon sicher gewonnen zu sein.
Also ich würde mitgehen, dass sie sehr wahrscheinlich die nächste Runde erreichen werden. Weiter würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Was das Thema Joshua Kimmich angeht, das ist ja auch was, da wird jetzt drüber berichtet, wie der Verein Härte zeigt gegenüber den Spielern und dass das richtig ist und so weiter und so fort. Es steht ja noch was anderes dahinter, nämlich dass Max Eberl, der ja für diese Vertragsverlängerung zuständig ist, offensichtlich nach allem, was man liest, mittlerweile auch von der Führungsetage des FC Bayern kritisch beäugt wird, weil er wohl relativ viele Vertragsverlängerungen gemacht hat, die ein bisschen zu teuer waren für den Geschmack der Führungsetage, weil die Vorgabe war, dass man eigentlich am Gehalt ein bisschen was einsparen sollte und das ist nicht passiert. Und so muss man dann wahrscheinlich auch diese Kimmich-Geschichte lesen, dass man da jetzt dann halt sagt, okay, wir machen das nicht nochmal, und wahrscheinlich Eberl auch den Druck hat von oben, dass er das nicht nochmal machen kann. Und ob Kimmich sich dann da drauf einlässt oder nicht. Joshua Kimmich ist ja halt deswegen ein sehr interessanter Spieler, weil der ja auf verschiedenen Positionen eingesetzt wird und eingesetzt werden kann. Und was er glaubt, was er ist, ist öfter mal nicht das, was der Trainer glaubt, was er ist. Was dann, oder wo die Mannschaft vielleicht die meiste Hilfe braucht, das kommt ja dann vielleicht auch noch dazu, das verkompliziert die Sache eben auch noch ein kleines bisschen. Und dann hat er ja wohl auch Gespräche geführt mit Vereinen im Ausland, wo das Interesse, so hat man den Eindruck, nicht so groß ist, dass das Angebot da besser würde als das, was der FC Bayern von ihm will. Und ja, letzten Endes ist, glaube ich, aber Joshua Kimmich schon ein Spieler, den der FC Bayern gut gebrauchen kann, wenn er da bleibt. Aber ich habe auch den vagen Eindruck, sollte er sich entscheiden zu gehen, wird es nicht das Ende des Vereins sein.
Also Jonas...
Das steht... Das,
ja, ja.
Also, vielleicht nur ganz kurz. Ich bin, wie soll ich sagen... nein, natürlich, es wird nicht das Ende des FC Bayern sein. Und nur kurz meine 2 Cent dazu. Das ist, zeigt auch, das nochmal anknüpfen an vorhin, wie schnell das geht. Ich finde, das vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Thomas Tuchel. Also das muss mir schon mal jemand gut erklären, wie Thomas Tuchel das hinbekommen hat, sich mit Joshua Kimmich zu überwerfen, wie man einen Spieler nicht für sich nutzen kann, der alles das anbietet, was er hat, kann auf diversen Positionen spielen, ist vom Ehrgeiz zerfressen, spielt bei Wind und Wetter, und du weißt exakt, was du von ihm kriegst, ist dazu noch deutscher Nationalspieler. Also ich finde, Joshua Kimmich hat ein Gesamtpaket zu bieten, das so kein anderer deutscher Spieler hat. Den mag man im Ausland vielleicht nochmal finden, das stimmt. Aber deutschsprachig in dieser Konstellation gibt es für mich keinen zweiten. Und das führt jetzt dazu, weil man natürlich, weil die Bayern diesen Vertrag natürlich letztes Jahr unter der alten Konstellation nicht unbedingt verlängern wollten. Das ist ein großer Vertrag, gar keine Frage. Und es gibt ja auch eine gewisse Historie zwischen Kimmich und dem FC Bayern, mehr als atmosphärische Verstimmungen im Zuge von Corona. Anyway, es führt jetzt dazu, dass im Grunde eigentlich noch nie oder lange nicht mehr ein Spieler so sehr auf dem Driver-Seat saß wie Joshua Kimmich bei diesen Verhandlungen, weil der sich tatsächlich einfach alles anhören kann. Das Zurückziehen des Angebots, da ging es tatsächlich oder geht es ausschließlich um die Timeline. Also der Club hätte das gerne vor Leverkusen gehabt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen an, wer sitzt am längeren Hebel? Und das ist tatsächlich an der Stelle gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube eher der Spieler als der Club, weil den Nachfolger zu verpflichten, vor dem Hintergrund, dass Thomas Müller möglicherweise aufhört, Manuel Neuer dann doch irgendwann mal auch nicht mehr Gesicht des FC Bayern sein kann, auch vor dem Hintergrund ist das Bedürfnis auf Seite des FC Bayern möglicherweise größer als auf der Seite von Jo Kimmich, der mit 30 vielleicht nochmal den einen großen Auslandsclub ansteuern könnte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also das ist ja auch seine letzte Chance, dann nochmal irgendwo bei einem anderen Top-Club zu spielen. Und das, ich glaube, am Ende wird er verlängern. Ja, okay. Er wird bleiben. Der Weg dahin ist ein bisschen rumpelig, aber zum Schluss wird in der Konstellation weitergehen.
Ja, das vielleicht jetzt nur, ich finde halt, es gibt halt 2 Wege. Du, entweder den Toni Kroos-Weg, der, glaube ich, doch jünger war als Joshua Kimmich, als er zu Real Madrid gegangen ist und dort an seiner Legende weitergearbeitet hat, oder er macht halt den Philipp Lahm oder Thomas Müller und bleibt bis zum Ende seiner Karriere bei den Bayern. Und ich weiß nicht, ich kenne Kimmich natürlich nicht persönlich, Jonas, aber irgendwie so von meinen Eindrücken her, ich glaube schon, dass der irgendwie auch neugierig ist, vielleicht was anderes zu erforschen. Das ist nur mein Eindruck. Vielleicht hast du mit ihm schon geredet. Aber
ja. Also ich kenne ihn jetzt auch nicht tief persönlich, aber ich kenne ihn. Und ich bin absolut. Also ich glaube, seine fußballerische Neugier würde auf jeden Fall eigentlich dazu tendieren, was weiß ich. Also ich in meiner Fantasie hätte, ich könnte mir Arsenal zum Beispiel sehr gut vorstellen, ne? Oder überhaupt Premier League bei einem der 3-4 Top-Clubs. Da nochmal 3 Jahre zu spielen, ich glaube, das wäre für ihn persönlich mehr als reizvoll. Das würde ihn zu letztlich einer anderen Persönlichkeit machen. Im sprachlichen Sinne, im kulturellen Sinne und sicherlich auch sozusagen, was die globale Ausstrahlung des Spielers Jo Kimmich betrifft. Er hat 4 Kinder auf der anderen Seite und die sind sehr verwurzelt. Das ist einfach ein totaler Gamechanger, ob du allein bist als Fußballer oder ob du eine Familie hast, ist ein Familienmensch. Und das ist sicherlich ein großer Bestandteil der Überlegung und ist ein sehr starkes Argument dafür, in München zu bleiben.
Okay. Schauen wir mal. So, und wie überbrücken wir jetzt, Sebastian, die Zeit bis zum kommenden Dienstag und Mittwoch? Was gibt's am Wochenende, was dich in Beschlag nehmen wird, Sebastian?
Ich nehme unter anderem in Beschlag der VfL Bochum, der gegen den FC Bayern spielt. Ich glaube, wenn man sich einen Zeitpunkt hätte aussuchen können, aus Bochumer Sicht, dann hätte man dieses Wochenende genommen. Leicht wird es trotzdem nicht, aber ich glaube, das ist für die Bochumer das perfekte Timing. Von daher weiß ich auch, dass man da das Spiel gestern durchaus mit Interesse gesehen hat, obwohl das nicht so ganz maßgeblich ist, wie Bayern gegen Leverkusen spielt, sondern guckt man eher, wie Bayern gegen Kiel oder so spielt. Aber das wird mich am Wochenende unter anderem beschäftigen.
Sehr, sehr fein. Andreas, abgesehen von deinen beruflichen Fähigkeiten und Verpflichtungen, was wird Musikradio 360 am Sonntag bieten?
Ja, wir befassen uns aus der musikalischen Perspektive mit dem Inhalt des Films über Bob Dylan, Like a Complete Unknown, mit Timothée Chalamet, der seit 10 Tagen in Deutschland im Kino läuft, und ja, analysieren und porträtieren nochmal ein bisschen genau die Zeit zwischen 1961 und 1965, um die es auch im Film geht.
Sehr, sehr schön. Jonas, wo werden wir dich hören?
Die Konferenz Dortmund gegen Augsburg nimmt mich ein. Das wird mein Tagwerk am Wochenende.
Das ist gut, weil es wird bis zu 20 Grad haben und die Golfplätze rund um München warten auf Jonas Friedrich, und ich glaube nicht allzu lang. Oder kann man schon spielen bei uns in der Gegend? Schon, oder?
Man könnte schon spielen. Mein Club, bei dem ich Mitglied bin, der öffnet in 10 Tagen.
Ah, okay. Gut.
Wir werden's die Zeit läuft. Aber du kannst dich ja hier auf Champagnerfußball am Samstag konzentrieren.
Immerhin das. Großartig.
Dann ein Spiel, das deutlich nach 0-0 riecht, wenn ich das mal sage.
Ja, die beste Defensive. Letzte Woche sprachen wir drüber mit Olli Seidler auch. Die Defensive des FCA wird viel zu selten gewürdigt. Wir schauen mal. Danke Sebastian, danke Jonas, danke Andreas. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 701.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 701. Weiter geht es in Paris, denn dort ist nicht nur der FC Liverpool zu Gast gewesen, sondern auch Sven Heist. Guten Morgen, lieber Sven.
Bonjour, Monsieur.
Ich habe selten eine derart spielfreudige Mannschaft gesehen. Ich habe nur die Konferenz angeschaut bei der Sonne am Mittwochabend, aber jedes Mal, wenn es in den Prinzenpark gegangen ist, Sven, haben wir gedacht, Wahnsinn. PSG macht richtig Spaß. Wir wissen alle, ohne die ganz, ganz, ganz großen Namen, natürlich immer noch wunderbare Fußballspieler drin. Und wann fällt endlich das 1-0? Es fällt das 1-0, wird dann aberkannt aufgrund einer marginalen, aber dann halt doch Abseitsstellung. Und Liverpool gewinnt es dann am Ende doch. Ja, ist das der Bayern-Dusel mittlerweile schon für Liverpool? Wie waren deine Eindrücke? War PSG wirklich so gut, wie ich das wahrgenommen habe, eben nur in meinen Konferenzausschnitten?
Weißt du, wann PSG zuletzt zu Hause torlos geblieben ist?
Wahrscheinlich in dieser Saison noch gar nicht, würde ich vermuten.
Sehr gut, Jens, sehr gut. Zuletzt haben sie zu Hause kein Tor geschossen bei einem gewissen 0-1 gegen Borussia Dortmund im Halbfinale der Champions League im vergangenen Jahr. Tragisch. Ist tragisch. Ich wünsche dieser PSG-Mannschaft, dass sie die Zeit bekommt, die sie verdient. Dass sie da im Vorstand gestern das gesehen haben, was du gesehen hast, was ich gesehen habe, was alle anderen gesehen haben. Ich glaube, dieser Mannschaft von Luis Enrique gehört die Zukunft. Und es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wenn die in dieser Besetzung zusammenbleiben, dass sie bald die Champions League gewinnen. Gestern hatte ich den Eindruck, dass ihnen dann doch halt noch ein bisschen Reife und Cleverness fehlt. Beides hatte Liverpool, deswegen 0-1.
Und Liverpool hatte gestern auch eine sehr, sehr offensive Bewerbung von Alisson Becker als Nummer 1 im brasilianischen Nationalteam. Kommt ja nicht immer so vor, aber der war gestern vor allen Dingen in Halbzeit 1 natürlich ein absoluter Garant. Ja, du siehst ihn ja häufiger. Ist das jetzt wieder das normale Level, das Becker anbieten kann oder Alisson anbieten kann? Oder war das gestern ein ganz klarer Ausreißer nach oben?
Das ist das, was er drauf hat seit seiner Debütsaison. Du erinnerst dich vielleicht an dieses entscheidende Gruppenspiel von Liverpool im Herbst 2018. Das war die erste Saison von Alisson in Liverpool. Damals hat er gegen Napoli das Weiterkommen ins Achtelfinale gerettet. Daraufhin ist dann Liverpool Champions League Sieger geworden. Das ist natürlich gestern jedem im Kopf gekommen, der mit Liverpool zu tun hat, dass das eine ähnliche Leistung von einer ähnlichen Tragweite war. Das ist ein absoluter Spitzentorhüter auf einem Niveau mit Manuel Neuer und Thibaut Courtois. Und das, was ihn aus meiner Sicht so ausmacht als Torwart, ist, dass er über diese grundsätzlichen Fähigkeiten hinaus dieses Spiel versteht. Er hat eine unglaubliche Antizipationsfähigkeit und das ermöglicht ihm auf der Torlinie frühzeitig sich so positionieren, dass er dann die Chance hat, selbst diese Schüsse vom PSG gestern, die ja so wuchtig sind und so präzise, doch noch abwehren zu können. Das ist schon einzigartig und achte mal darauf, dass bei all den Schüssen, die er nicht festhalten kann, wohin er den Ball abwehrt. Er wehrt den Ball immer ins Tor aus oder nach vorn ab, aber dann so weit weg, dass es nahezu gar keine Möglichkeit gibt, für die Gegenspieler irgendwie nachzusetzen und ein Abstaubertor zu erzielen. Diese Kraft, die er da im Handgelenk hat, also die würde ich gerne mal messen können. Das muss unwahrscheinlich sein. Ich kann mich an eine flache Hereingabe gestern erinnern, die hat er dann da rausgeschaufelt, in hohem Bogen. Der Ball ist vom 5-Meter-Raum aus dem Strafraum geflogen, ohne dass irgendeiner an den Ball gekommen ist. Obwohl so viele Spieler drumherum standen. Das sind für mich Qualitäten, die gestern natürlich so zum Vorschein kommen wie selten, weil wann hast du Liverpool zuletzt derart in der Defensive gesehen? Ich nicht. Dadurch kommt natürlich Alisson Becker auch gar nicht in die Möglichkeit hinein, sich so auszeichnen zu können. Aber gestern nochmal, Liverpool hat eine sehr gute Leistung abgeliefert. Dass sie da überhaupt nicht stattgefunden haben, lag einzig und allein daran, dass PSG aus meiner Sicht die Mannschaft der Stunde ist und ein zukünftiger Champions League-Sieger.
Ja, also bei dieser Auslosung, ja, mein Sohn ist ja ganz großer Barcelona-Fan und ich neige auch Barcelona zu, aber ganz ehrlich, wenn ich die Auswahl gehabt hätte damals zwischen Benfica und PSG, bitte 100 Mal oder 99 Mal Benfica, einmal PSG, weil das ist, glaube ich, wirklich die unangenehmste Mannschaft, die du erwischen konntest, als einer der Favoriten. Und jetzt werden sie es wahrscheinlich, also ich fiebere jetzt schon.
Sprech das so aus, wie es ist jetzt. Ja. 100 Mal. Du willst die gar nicht spielen.
Ja, okay.
Auch gut. Liverpool sollten nicht spielen. Arne Slot auf der Pressekonferenz hat doch gesagt, ich will Benfica haben. Warum PSG? Das ist das unangenehmste Los in diesem ganzen Wettbewerb drin. Und ich glaube, dass wenn eine Mannschaft momentan in der Lage ist, die rauszunehmen, dann ist es halt Liverpool, weil sie halt eine riesige Erfahrung haben und auch noch das Rückspiel in Anfield. Und das musst du Liverpool zugute halten. Viele Mannschaften gestern hätten komplett den Kopf verloren. Vor ein paar Wochen ging das dem VfB Stuttgart so und selbst Teams wie Manchester City, die werden dann überrannt von PSG und dann gibt's 3-4 Gegentore. Und Liverpool hat immer den Fokus bewahrt, immer die Organisation und vor allem immer die Ruhe. Sie wussten auch, und das war das Entscheidende gestern, dass sie leiden werden müssen. Das hat ihnen Arne Slot im Vorfeld gesagt, dass sie da nicht hinfahren und 1-2 oder 3-0 gewinnen, sondern dass es nur darum geht, irgendwie ein Ergebnis zu erzielen, das die Möglichkeit lässt, im Rückspiel weiterzukommen. Und diese Einstellung hast du 90 Minuten bei Liverpool gesehen. Und ich glaube, genau deswegen haben sie es am Ende geschafft, diese Partie mit 1-0 zu gewinnen.
Jetzt war Liverpool nicht die einzige britische Mannschaft oder die einzige Premier League Mannschaft, bei der es richtig, richtig gut gelaufen ist, vom Ergebnis her zumindest, noch besser natürlich am Dienstag schon Arsenal, 7-1 in Eindhoven, solche Spiele, ja, die nehmen dann halt manchmal einfach ihren Lauf und da kommen sicherlich viele Dinge zusammen. Aber das muss, oder ich hoffe, du bist ja in Paris, aber ich gehe davon aus, dass du auch die englischen Medien weiterhin auch im Ausland verfolgst für die zwei Tage, wo du nicht in London bist. Wurde das zu Recht gefeiert und wie, oder kann man das schon einordnen auf der Insel?
Naja, so ein bisschen hat sich ja angefühlt für Arsenal und für Aston Villa, als ob sie Urlaub gemacht hätten auf dem europäischen Kontinent. Du weißt, die Winterpause ist abgeschafft worden in der Premier League. Es kommt ein Ligaspiel nach dem anderen, dazu unzählige Cup-Wettbewerbe. Da war das dann doch mal ganz angenehm. Im Achtelfinale im März auswärts nach Brügge oder auch nach Eindhoven fahren zu können. Zu Mannschaften, die eine beachtliche Königsklassensaison geliefert haben, aber dann natürlich nicht die Qualität von Aston Villa und Arsenal haben. Und das hat sich dann entsprechend in den Ergebnissen ausgedrückt. Ich habe eine große Erleichterung in der Premier League festgestellt nach diesen Ergebnissen am Dienstagabend, weil die Engländer sich schon bewusst sind, dass jetzt nahezu feststeht, dass sie einen weiteren Startplatz für die Champions League nächstes Jahr bekommen werden. Und das erfreut jeden Verein, der in der Premier League von Position 1 bis 14 steht, weil die rechnen sich alle noch die Möglichkeiten aus, nächstes Jahr vielleicht dann über den fünften Platz in die Königsklasse zu kommen. Insofern, normalerweise gönnt man sich nicht viel innerhalb der Premier League, aber in dieser Woche, da hat man Aston Villa, Arsenal und Liverpool sehr wohl die Daumen gedrückt.
Jetzt habe ich vor, ich glaube, einer Woche oder so, es könnte im Guardian gewesen sein, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ein kleines Grummeln vernommen. Und du bist ja in der Stadt, in der Thomas Tuchel, wie ich finde, doch sehr erfolgreich gearbeitet hat mit PSG, aber das Grummeln dahin.
Meinst du jetzt Paris oder London?
Ja gut,
okay. Oder beides.
Beides irgendwie. Ich finde auch seine Pariser Zeit, wie er mit diesem Star-Ensemble umgegangen ist, Champions League-Finale gegen Bayern, da sage ich, okay, Mbappé hatte schon eine Chance, dass es zumindest zum Ausgleich kommt und dann schauen wir es uns mal an. Aber dieses Grummeln, dass Thomas Tuchel möglicherweise zu wenig oft sich in Premier League Stadien zeigt, ist das, schwillt etwas an oder ist das dem Winterloch geschuldet?
Ich weiß nicht, ob der Guardian vielleicht noch im Urlaub war zu Jahresbeginn. Da war, glaube ich, Thomas Tuchel jeden Tag in irgendeinem Stadion zu erkennen gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Da, glaube ich, hat er ja freitags angefangen und am Montagabend aufgehört und hat das Gefühl, dass er irgendwie im Januar gleich all das nachholen möchte, was er eventuell in den vergangenen Monaten an Fußball auf der Insel verpasst hat. Um ehrlich zu sein, ich bin ihm jetzt nicht vom 1. Januar bis zum 6. März jeden Tag gefolgt, ob er mal in dem Stadion ist oder in dem. Ich habe den Eindruck allerdings, dass er sich sehr präsent in England zeigt, sehr weiß, sehr genau verfolgt, was da vor sich geht in den Stadien, Spieler, die er zu verfolgen hat. Und ich würde mal schätzen, dass er sich davon ein Bild verschafft hat und sich jetzt eben auch zurückzieht, um dann die Entscheidungen zu treffen, die wir dann in der nächsten Woche zu hören bekommen werden. Denn da wird sein erster Kader nominiert werden und ich glaube, der wird dann schon Aufschluss darüber geben, in welche Richtung Thomas Tuchel plant. Und wer ihn ein bisschen kennt, der weiß, dass er seine Ideen dann zunächst mal doch lieber für sich behält, als die immer auf großer Fläche zu verbreiten. Und ich glaube, dass er da auch gut daran tut, weil in England wartet man ja nur geradezu darauf, um ein bisschen zu verstehen, wohin er denkt. Und ich glaube, diesen Fehler möchte er nicht vorab begehen, sondern dann das für sich behalten und dann am Ende seine Entscheidung dann auch so begründen, wie er das vor sich hat. Nicht umsonst hat er ja extra eine Pressekonferenz für Freitag in einer Woche anberaumt, in der er sich dann, glaube ich, auch zu seiner zukünftigen Mannschaft detailliert äußern wird.
Das heißt aber, in den letzten Monaten hat er seine Arbeit still getan und lassen sich auch keine Tendenzen erkennen. Ob er irgendwelche jungen Spieler jetzt richtig toll findet, die dazukommen, ob er vielleicht irgendjemand aussortiert, man weiß im Moment wenig bis nichts.
Ich glaube, das mag ja auch Thomas Tuchel, die Leute so ein bisschen dann auch im Unklaren zu lassen. Ist ja schon ein Tüftler, auch ein Taktiker. Und da erhofft er sich vielleicht auch dann den einen oder anderen Vorteil jetzt auch in den ersten Spielen. Und er schürt natürlich damit auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit der Spieler. Wenn du nicht so genau weißt, in welche Richtung er denkt, dann bist du natürlich gefragt, bis zuletzt die absolute Leistung abzurufen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht mal zu ein paar Führungsspielern Kontakt aufgenommen hat, aber das sicherlich auch nicht zu sehr, denn es bleibt ja gar keine Zeit bei dem aktuellen Rhythmus. Also ich glaube, dass er in diesem Sammelsurium an guten Spielern aufgeht, weil er ist ja schon darin extrem begabt, dass wenn du ihm eine Anzahl an Spielern gibst, dass er genau diejenigen dann so hinbauen kann, dass die maximale Leistung daraus herauskommt. Das ist aus meiner Sicht eine große Stärke und genau das trifft er jetzt auch bei der Nationalmannschaft ein. Er kann sich sein Team so zusammenstellen, wie er das gerne hätte. Und ich glaube, die Engländer bieten ihm da einiges an. Nichtsdestotrotz wird gerade auch entscheidend sein, wie er das Mittelfeld gestaltet. Da gibt es etliche gute Spieler, aber wie können die genau zusammenpassen, in welcher Formation? Das sind die entscheidenden Fragen. Und dass er das jetzt nicht vorab erklärt, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ich habe Sven ja angekündigt, dass wir über Thomas Tuchel sprechen wollen. Ich habe auch in unsere kleine Konversation reingeschrieben, Wrexham AFC, und es ist kein Widerspruch von Sven gekommen, wer es versäumt hat. Ich bin sehr, sehr spät aufgesprungen auf den Band. Ich bin nicht mal auf dem Bandwagon drauf, aber ich habe mir diese Dokumentation erste Staffel mal angeschaut, wo im Ryan Reynolds und ich versuch's gar nicht, Rob McElhenney, ich weiß es nicht genau, sich diesen Club gekauft haben in Wales. Und jetzt habe ich mal ein bisschen geschaut, Sven, der Club hat realistische Chancen, in die zweite englische Liga aufzusteigen. Ist das überhaupt ein Thema in England? Oder gibt's zu viele andere Themen? Weil ich bin jetzt schon, ich meine, wenn man es etwas, es waren, glaube ich, 18 Folgen in der ersten Staffel, man lernt die Leute unter Anführungszeichen ein bisschen kennen, man entwickelt eine gewisse Empathie dafür. Und das, Markus Gaub hat das hier ja auch gesagt, ihm scheint das so, als ob die Übernahme nur deshalb stattgefunden hat, damit hier eine geführige Dokumentation rauskommt. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Fall war. Zu Beginn hatte ich vielleicht auch den Eindruck, aber jetzt verfolge ich zumindest die Ergebnisse ab und zu schon aufmerksam. Ist das eine Story, die A, dich auch ein kleines bisschen interessiert, und B, wie schaut's mit der breiten Masse oder mit der größeren Öffentlichkeit aus?
Das ist das Top-Thema in dieser Woche in England, abgesehen von der Champions League, tatsächlich.
Nein, warum?
Da hast du den Pfeil ins Bullseye geschmissen. Und wie ich raushöre, offensichtlich gar nicht mal so sehr, warum.
Nee, einfach nur, einfach.
Die haben ein Werbevideo veröffentlicht, die Hollywood-Schauspieler. Und das ist ihnen formidabel gelungen. Um es kurz zu machen, in diesem Clip, den kann man sich tatsächlich angucken. Das ist wirklich große Comedy. Da geht es darum, dass die Herren offensichtlich da sehr viel Geld in Wrexham investiert haben und jetzt feststellen, dass der Fußball offensichtlich dann doch ein Investment ist, wo man tendenziell mehr Geld verliert als einnimmt. Und um mit einigermaßen über die Runden zu kommen, fordern sie sozusagen die Fans auf, dass sie da über spendable Ausgaben im Clubshop ein bisschen nachhelfen. Und das ist dann so gut gemacht, dass ich auch kurz davor war, da auf diesen Link zu drücken. Und dann dachte ich, okay, was mache ich eigentlich mit einem Wrexham-Shirt? Das könnte ich mir vielleicht neben mein Ipswich-Trikot legen, das du mir mal geschenkt hast.
Ein
kleiner Spaß am Rande für unsere Stammhörer. Nein. Und dann war ich kurz davor, da diesen Kaufvorgang abzuschließen, habe ich mir gedacht, warte mal kurz, Sven, denk's noch mal durch, um was geht's hier eigentlich? Mal diesen ganzen Spaß beiseite. Und dann stellst du fest, Mensch, da hast du Multimillionäre, ich denke, das darf man im Fall dieser beiden Herren sagen, die da extrem viel Geld in ihre Mannschaft investieren, in viele Spieler und womöglich dann auch Berater. Und am Ende sollen jetzt tatsächlich die Fans da in Form von Merchandising-Produkten den ganzen nachhelfen. Da dachte ich zu mir, da will ich dann doch nicht dazukommen. Also was ich damit sagen will, ist es halt der klassische Fall vom Investorentum in England. Nur dass es halt mittlerweile jetzt schon Hollywood-Größen sind, die sich da einkaufen, sei es aus Liebhaberei, sei es aus Langeweile, sei es aus anderen Motiven. Und natürlich funktioniert das, wenn du entsprechend das Geld zur Verfügung hast und dann eine Liga aussuchst, wo du finanziell den anderen überlegen bist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du oben mitmischen kannst. Ich glaube, die Glasgow Rangers stehen auch kurz davor, an ein amerikanisches Investorenkonsortium verkauft zu werden, hinter dem da auch das NFL-Franchise San Francisco 49ers steckt. So, da siehst du, dass der englische Markt für Investoren oder der britische Markt extrem lukrativ sind, weil alle darauf hoffen, diese Vereine günstig zu kaufen oder noch günstig zu kaufen, um sie dann in die Premier League zu führen. Das wird natürlich mittlerweile immer schwieriger, weil du dich in der ersten Liga kaum mehr einkaufen kannst aufgrund der Kosten, die du dafür aufbringen müsstest. Insofern zieht sich das dann in die Ligen weiter unten. Jetzt sind wir in der zweiten, in der dritten Liga. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich auch bald bekannte Personen sehen, die in Viert- und Fünftligisten investieren.
So, und da, du sagst, der Multimillionär, ich habe gelesen, Ryan Reynolds, einer der beiden, hat im vergangenen Jahr angeblich 85 Millionen Dollar verdient. Da ist dann auf Platz 3, meine ich, der bestverdienenden Schauspieler in den USA. Aber das ist halt dann immer noch eine andere Preisklasse als die Fenway Sports Group, ist es, glaube ich, der Liverpool gehört. Also das sind dann schon noch ganz, ganz andere Summen. Und ich glaube, ganz oben mitspielen, wenn du einen Staatsfonds hast, der bei Manchester City einsteigt oder bei Newcastle, die Saudis, das ist dann noch eine ganz, ganz andere Liga. Und möglicherweise haben das die beiden sehr, sehr gut situierten Amerikaner nicht auf dem Zettel gehabt, Sven. Jetzt muss Kohle her.
So wird es. Und im Zweifel, wenn die Fans nicht genügend zahlen, dann werden sie wahrscheinlich noch irgendeinen anderen Investor im Hintergrund in Amerika auftreiben, der da vielleicht dann auch nochmal etwas in diesen Verein hineingibt. Ja, tatsächlich. Aber nochmal, am Ende hast du immer das Gefühl, nimm Liverpool, nimm Manchester United. Erstaunlicherweise ist es letztlich dann doch der Fan, der das Ganze bezahlt, in Form von erhöhten Ticketpreisen, in Form von Trikots und anderen Merchandising-Produkten, deren Preissummen ja kaum mehr bei Verstand bezahlbar sind. Das sind ja mittlerweile Unsummen, die da jeweils bezahlt werden. Aber nochmal, es wird tatsächlich ein bisschen auch auf der Treue dieser Leute ausgelassen. Die Verbindung zu den Vereinen ist so groß, dass man das halt dann im Zweifel mitmacht. Das sieht man ja auch bei einigen Vereinen in Deutschland. Das hat eine schöne Note. In dem Fall von den Werbespot hat mich ja auch dazu gebracht, dass ich da kurz davor stand, zu kaufen. Aber halt, ich stand halt nur kurz davor.
Tja, Sven, was wird das Wochenende für dich bringen, wenn du möglicherweise wieder in London bist?
Ach, ich hatte mal so ein bisschen im Hinterkopf, dass vielleicht am Sonntag es sich lohnen könnte, Manchester United gegen Arsenal anzuschauen. Du weißt, ich verfolge den Trainer Ruben Amorim sehr detailliert, weil ich viel von ihm halte und ihm tatsächlich da auch wünsche, dass er da mit seinen Ideen durchkommt und man ihm die Zeit gewährt, die es benötigt, um diese Mannschaft umzukrempeln, denn ich glaube, da würde jeder Trainer der Welt ähnlich verzweifeln wie er. Dafür macht er das hervorragend. Aus meiner Sicht liegt das einzig und allein in der Qualität der Spieler. Und um die auszutauschen, benötigt es halt eine Transferperiode. Die wird allenfalls im Sommer frühestens kommen. Insofern hoffe ich, dass er bis dahin durchhält. Und mittlerweile ist ja auch Manchester United so weit abgesichert, dass es keinen Abstieg geben wird. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass die Eigentümer da vielleicht dann ihm die Geduld bewahren und ihm die Chance geben, im Sommer dann zusammen diese Mannschaft umzukrempeln und neu aufzubauen.
Ich sag mal so, da soll nichts Schlimmeres kommen als Manchester United gegen Arsenal. Das ist halt schon das Lässige und kann sein, dass es nur durch geschicktes Marketing auch ist, weil Manchester United ja in diesem Jahr keine Spitzenmannschaft ist, aber irgendwie hat man den Eindruck, jedes Wochenende in der Premier League mindestens zwei Partien, die zumindest vom Namen her einfach Freude machen. Und im kommenden Jahr.
Und dann auch noch am Dienstag Liverpool gegen PSG, die zweite Episode.
Ah ja, das ja bitte. Naja. Da,
was will man da machen? Einfach gucken. Ne?
Einfach gucken und freuen. Sven heißt wie immer eine ganz große Freude. Lest ihn in der Süddeutschen Zeitung, hört ihn, Achtung, alle zwei Wochen hier bei Sportradio 360. Es ist mittlerweile eine liebgewordene Tradition. Ich freue mich sehr, Sven. Danke dir erneut. Kurze Pause in der Big Show 701.
Servus Leute, das ist der Groovy, ihr hört Sportradio 360.
Big Show 701. So, jetzt wird's ernst, weiter geht's. Jetzt, wenn wir mit Johannes Knut sprechen, dann gibt's immer ganz große Themen. Guten Morgen, lieber Johannes.
Ja, wunderbar, guten Morgen. Nichts drunter machen wir es nicht, das ja, ist doch immer so.
Das ist klar. Und das muss ich dich wirklich fragen. Ich meine, du bist ja schon sehr, sehr lang, nicht sehr, sehr lang, aber schon lang genug im Geschäft und du hast vor zwei Tagen für die Süddeutsche Zeitung, also du wirst mit ihm schon, wird schon ein paar Tage länger her sein, aber mit Sir Sebastian Coe gesprochen. Ist das jemand, wo man mit 5% mehr, also Respekt hast du natürlich, wie ich hoffentlich auch, vor jedem, aber sind da noch 5% mehr Respekt drinnen, weil das halt doch eine der herausragenden Figuren der letzten Jahre der Weltleichtathletik, des Weltsports war?
Ja, das ist natürlich schon spannend, so jemanden, über den man 10 Jahre schreibt und ja auch das eine oder andere vielleicht mal hinknallt an sanfter Kritik, den dann auch mal wirklich sanft mit ihm direkt in die Konfrontation zu gehen. Und auch spannend, weil er dann ja auch einen durchaus auf die britische Art wissen lässt, dass er schon ganz genau verfolgt, auch was wir machen. Ja, also Das ich habe schon von dir gehört oder von euch gehört. Also das da wird man dann mit so einem sanften Tritt vor Schienbein dann schon begrüßt, aber es ist alles auf einer sportlichen Ebene und letztlich ist es ja auch deswegen spannend, dass er ist jetzt ja in einem Wahlkampfmodus und hat natürlich ein großes Interesse daran, dass auch er dass seine Botschaft auch platziert wird, dass sie auch öffentlich platziert wird. Das muss uns jetzt nicht überschätzen, aber man darf auch nicht unterschätzen, wie wichtig es ist für so Kandidaten, dass das auch sie durch die Medien stattfinden und das wird auch gelesen und rezipiert und kommt ja beim Wahlvolk, den IOC-Mitgliedern, das sind nur 100 Mitglieder, ist ja eigentlich ein total winziges Plenum, was total bunt und unberechenbar zusammengesetzt ist, von Hoch-, Mittel- und Landadel und gefühlten Adligen und sonstigen Würdeträgern. Also die nehmen schon wahr, wie jemand, wie das Image eines Kandidaten ist und das fließt alles schon ein kleines bisschen in die Entscheidung ein. Und dementsprechend war ich dann durchaus sogar positiv überrascht, wie lange er sich Zeit genommen hat. Die Herausforderung ist dann immer bei den seinen sehr auch etwas länglicheren, gewunderen Aussagen. Er ist da auch da mehr Typ Mittelstreckler als Sprinter, kommt, dass man sich da nicht einlullen lässt und da auch die den Faden wahrt und natürlich auch sich nicht abkochen lässt, weil er natürlich auch ein Profi ist, der genau weiß, wie er die Themen setzt. Aber ich fand es einen sehr interessanten Austausch und ist ja auch das Schöne, dass im Gegensatz zum Fußball sind auch in der Sportpolitik die Nicht-Fußball-Funktionäre eigentlich sehr gut greifbar. Und ich bin sehr gespannt, ob er es schafft Mitte März. Die Chancen stehen sicherlich sehr günstig, aber es ist immer noch ein harter, weiter Weg, weil er muss schon noch am Ende immer noch das Establishment überzeugen und das wird schwer genug.
Ja, okay, das wäre eine Anschlussfrage. Ich glaube, der härteste Konkurrent ist Juan Antonio Samaranch Junior. Da mochte ich den Vater schon nicht. ist das hier, und dann gab's ja noch, hilf mir bitte aus,
Kirsty Coventry,
genau. Also wo man sagt, jetzt wäre es endlich an der Zeit, mal im IOC eine Frau an der Spitze zu haben. Aber es läuft's auf Samaranch versus Co. raus.
Also jeder, den wir fragen und jeder, mit dem ich rede, der auch Einblick hat oder die Einblicke hat, sagt eigentlich, dass es sich das Feld genauso sortiert. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob das auch so ein gegenseitiges von sich abschreiben und hören ist. Aber also die IOC-Mitglieder, die sind ja untereinander irgendwie auch, am Ende ist es ja doch eine kleine, eine recht große kleine Familie. Und ich glaube schon, dass einfach sich die Ansicht durchgesetzt hat, dass sie jemanden brauchen, der nicht alles komplett umdreht, aber doch einfach eine gewisse Erfahrung hat. Also das sogenanntes Schwergewicht ist, das auch sich politisch durchsetzen kann, das vernetzt ist, das nicht nur im Sport sich auskennt, sondern auch auf der politischen Ebene, wenn du mal schaust, wie sich gerade da die Tektonik verschiebt. Das wird ein großer Spaß. Ja? Also allein das, was Trump da abzieht Richtung LA 2028 mit diesen auf so einem Parkett zu agieren, da braucht man eine gewisse Erfahrung. Und Kirsty Coventry hat ja gesagt, sie will nicht aufgrund ihres Geschlechts beurteilt werden. Es wäre natürlich schön, wenn sie die erste Frau wäre, aber sie möchte aufgrund ihrer Kompetenzen beurteilt werden. Und da hat, glaube ich, schon, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen, eigentlich auch die Mitglieder, die es gut mit ihr meinen, haben in den vergangenen Wochen und Monaten festgestellt, dass das schwierig wird. Eine IOC-Präsidentin in der Weltlage, in der Gesamtlage, auch in der vor den Herausforderungen, vor denen das IOC steht, nämlich sich vor einer völlig neuen wirtschaftlichen Lage weiter sein Geschäftsmodell zu behaupten, das würde herausfordern, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Deswegen bleiben eigentlich nur die beiden übrig, die wirklich auch entsprechend die Karriere hingelegt haben und das Renommee haben und auch wirklich die Kompetenzen. Aber die im Grunde, und das ist jetzt der spannende Faktor, solche Wahlen werden ja nicht einfach so entschieden, dass da 100 Mitglieder ganz neutral und unvoreingenommen ihre Stimme abgeben. Da geht es natürlich um Einfluss und sowas wird immer auch zum einen natürlich von der alten Administration mitbestimmt, sprich Thomas Bach, zum anderen natürlich auch von der Weltpolitik. Und solche Ämter werden immer, da wird immer reingespielt, weil diese, Sebastian Kurz hat ja selber gesagt, 11% unseres Elektorats sind, haben einen zutiefst politischen Hintergrund und die entscheiden natürlich nicht im Vakuum und machen auch das, was natürlich auch von ihren Ländern oder auch Einflussbereichen gewünscht wird. Und wenn man jetzt mal Thomas Bach anschaut, um das vielleicht abzuschließen, der würde natürlich am liebsten keinen von den beiden haben, weil Samaranch, das ist ihm, glaube ich, auch mit den Vorschlägen aus der Investment-Ecke, dass er da den Sport für Privatinvestoren öffnen möchte, also aus der Bankbranche, aus der auch Samaranch selber kommt. Das ist ihm nicht geheuer. Und Co. hat ja als Leichtathletikpräsident alles getan, was Bach nicht wollte. Ja. Ja, Russland sofort verhindert und ferngehalten von Wettkämpfen, sehr konsequent gegen im Dopingkampf oder deutlich konsequenter als andere. Preisgelder an Olympiasieger, sprich das IOC-Solidaritätsmodell untergraben, dass Gelder allein an Verbände und Olympiakomitees fließen und nicht direkt an Athleten. Also das ist alles, im Grunde hat er auch in Frankfurt zuletzt bei seinem Auftritt von dem Europa-Vereinigung der europäischen Komitees gesagt, eigentlich möchte ich beide nicht haben. Von daher, aber es bleibt ihm eigentlich nur die Wahl zwischen dem pick your poison, sagen die Amerikaner. Und auch da wird es spannend sein, ob er sich, auf welche Seite er sich schlägt, weil wenn es zwischen den beiden eng wird, und das wird es Stand jetzt, dann entscheidet sich natürlich im zweiten Wahlgang, weil keiner wahrscheinlich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit kriegt, wer von den Geschlagenen sich jetzt in welches Lager schlägt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Präferenzen doch ein bisschen mehr bei Samaranch liegen als bei Co. Aber das ist alles, das kann sich auf den letzten Meter noch enorm ändern. Und also Sebastian Coe ist nicht nur Mittelstreckler, er ist auch zäh und der ist wirklich, hat ein sehr, 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 sehr gutes Resümee. Also im Sinne von, hat die Rennen, die er sich vorgeknöpft hat, immer gewonnen eigentlich. Von daher wird das wirklich spannend dann auf den letzten Metern und Tagen dann.
Von jemandem, der sehr genau aufgepasst hat bei Konklave, und es steht da bald wieder eine Papstwahl an. Glaubst du, dass es hier eine Rolle spielen kann, dass es ja für Sebastian Coe, wenn er denn gewählt wird, wahrscheinlich nur eine Amtszeit geben kann? Also die Päpste werden ja, es wird ja nie ein junger Papst gewählt, weil dann die Gefahr besteht, dass der 30 Jahre die katholische Kirche beherrscht. Und bei Sebastian Coe ist es ja so, eine Amtszeit und dann tschüss. Könnte sowas eine Rolle spielen?
Also theoretisch dürfte er sogar, wenn man das jetzige Alterslimit, die jetzige Charta zugrunde liegt, dürfte er nicht mal die erste Amtszeit voll bestreiten. Ich glaube, er müsste nach 6 Jahren oder so, ich weiß es gerade gar nicht auswendig, müsste er raus. Also kann ja maximal das Alterslimit ist bei 70 Jahren. Man kann es derzeit, glaube ich, einmal um 4 oder 5 Jahre verlängern. Und also er ist, glaube ich, nach 4 oder 5 oder 6 Jahren müsste er sowieso theoretisch eigentlich vorzeitig abdanken. Jetzt muss man dazu sagen, solche Regeln in der Charta, die sind nun ja sehr, 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 sehr einfach dehnbar. Wir haben das gesehen in Mumbai letztes Jahr, als dann 4, 5 IOC-Mitglieder plötzlich von dem Gedanken beseelt waren, den lieben Thomas Bach doch die Amtszeit zu verlängern, weil er so einen tollen Job macht und sie ihn doch bitte weiter haben möchten. Also das wäre überhaupt kein Problem gewesen und das wird genauso unter einem neuen IOC-Präsidenten oder einer neuen IOC-Präsidentin genauso wenig ein Problem sein, wenn sich er plötzlich das Elektorat dazu bewegt, wir müssen jetzt aber unsere lieben Kandidaten weiter behalten, dann werden sie das tun. Und Juan Antonio Samaranch hat auch gesagt, er möchte es genauso verlängern. Er wäre ja auch davon betroffen, nicht ganz so strikt wie Co., aber perspektivisch auch. Er hat das sehr clever gesagt in irgendeinem Interview, dem er gesagt hat, vor 25 Jahren, als wir diese 70-Jahr-Grenze da eingepflockt haben, da war man mit 70 Jahren gefühlt so alt, wie man heute mit 60 ist. Also ja. 75 ist quasi das neue 60, was ja wahrscheinlich gar nicht mal so falsch ist. Es hat natürlich auch den anderen Hintergrund, dass man eben genau diese Zeit beschränken wollte, dass man nach diesem Korruptionsskandal damals von Salt Lake City, der das IOC ja wirklich fast zerlegt hat, hätte, dass man eben diese, wie du schon gesagt hast, diese 30, 40 Jahr-Funktionäre einfach nicht mehr haben wollte. Und Samaranch war ja so einer. 21 Jahre, glaube ich, am Ende. Aber das wäre ja selbst mit 75 Jahren oder einer größeren Altersgrenze kein Problem. Und tatsächlich kann man sagen, bis man sich im Weltsport hochgedient hat, hat man eben ein gewisses Alter erreicht. Also es finden sich tatsächlich auch sachliche Argumente dafür. Lange Rede, kurzer Sinn, Sebastian Coe hat das sehr clever eingefädelt. Er hat gesagt, ich mache einfach 4 Jahre und dann schaut er mal, wie es aussieht. Und dann könnt er mich nochmal für 8 Jahre wählen. Also er dreht quasi diese Logik 8 plus 4, dreht er einfach um. Und ob das dann so geschieht, weiß ich nicht, aber es ist alles verhandelbar. Also am Ende wird sich derjenige durchsetzen, der jetzt das beste Finish hat und dann wird er sich das so zurechtbasteln, wie er es braucht. Und er hat ja im Grunde dann ja auch die Mehrheit erstmal hinter sich, weil er eine Mehrheit sich auf seine Seite geschlagen hat. Deswegen wird er auch bei dann der nächstbesten Gelegenheit diese Mehrheit auch dazu bewegen, das in seinem Sinne zu gestalten. Also wir werden auf jeden Fall, egal wer gewählt wird, so schnell werden wir den nicht wieder los. Das ist, glaube ich, relativ sicher.
So, dann lass uns einen letzten Schlenker noch machen. Also meine Stimme hat er, der Lord. Ich meine, es ist immer schwierig. Ich glaube, der Posten wird in Europa kritisch beäugt von dir, von Thomas Kistner, von Jens Weinreich, von und ich glaube aber, dass der Job nicht so einfach ist, IOC-Präsident, weil wie du ja richtigerweise auch sagst, die Politik und auf anderen Kontinenten schaut man auf diesen Posten vielleicht ganz anders und die großen Hoffnungen, die man in Jacques Rogge gesetzt hat, ich weiß nicht, ob er die erfüllt hat am Ende des Tages. Natürlich war das toll, dass er gekommen ist dann zum Präsidenten, aber ich glaube nicht, dass es ein geiler Job ist.
Nein, und ich glaube auch, Thomas Bach ist ja insgeheim bitterlich enttäuscht darüber, dass er vor allen Dingen in Deutschland, seiner Heimat, von, wie er es jetzt, glaube ich, auch in der Bild wieder erst gesagt hat, von einigen wenigen Medienschaffenden immer sehr, sehr kritisch beäugt wurde und hat da ja auch alles Mögliche lanciert und versucht, mit Meinungsbeiträgen von ehemaligen DPA-Sportchefs, die dann in Verbandsmagazinen geschrieben haben, wie böse vor allem die Süddeutsche Zeitung immer berichtet und wie unfair das ist. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Schwierigkeit des Amtes und der Art und Weise, wie man das interpretiert, so ein Amt. Und Thomas Bach hat, wenn man mal 12 Jahre zurückspult nach Buenos Aires, es gab ja auch da die Bewegung, die hieß Anything But Bach, weil sich auch, obwohl er eigentlich ja massiv unterstützt wurde von dem damals vom Scheich Sabah und ja auch davor noch vor Samarans Seniors alten Netzwerk, haben die Mitglieder ja schon gespürt, schon damals, der sag ich mal, etwas kritischere, aufgeklärte Teil, dass das eine durchaus eiserne Politik wird, eine Fortsetzung auch ein bisschen von dem, was Samaranch gemacht hat. Und genauso ist es ja gekommen, wenn wir sehen, was das IOC gemacht hat. Es hat genau den Präsidenten bekommen, den es damals gewählt hat, nämlich einen, der die Bewegung massiv auf sich zugeschnitten hat, der sicherlich, das muss man ihm wirklich zugutehalten, das Boot hat nicht kentern lassen. Das war, glaube ich, mit Covid und allem und Russland und den Konflikten durchaus nicht ganz so einfach. Oder wir vergessen auch Nordkorea, Trump, USA 2018 rund um Südkorea, die Winterspiele, das ist schon richtig, aber man muss ja nur mal schauen, wie sehr jetzt der Wunsch oder wie forsch die Kandidaten, vor allen Dingen Samaranch und Co., doch ihre Kritik vortragen, was sich alles ändern muss. Und das ist nicht allein mit Wahlkampfmodus zu erklären. Das ist auch wirklich so, dass die Mitglieder intern einfach jetzt auch genug haben davon und so sehr sie ihn immer gepriesen haben, aber das ist jetzt einfach ja die Autokratie, die jetzt endet und die auch aus Gründen endet, weil es einfach viel zu intransparent, viel zu ungreifbar war, weil viele in den Sessionen saßen und von Dingen gehört haben, über die sie abstimmen sollten, die vorher halt im Hinterzimmer eingefädelt wurden und das ist halt einfach auch aus einem ganz neutralen Gesichtspunkt schwierig gewesen und nicht umsonst sagt Juan Antonio Samaranch, der wirklich nicht auf dem deutschen Markt zu Hause ist, hat ja vor den Medien gesagt in Lausanne, wir müssen einfach aufhören, die Presse als Feinde zu sehen. Und da hat er sicherlich nicht nur an die Süddeutsche Zeitung und Frankfurt Allgemeine Zeitung gedacht, sondern auch an viele andere internationale Medien. Die sehen ja ganz genau, wie kritisch Bach mittlerweile quer durch die Bank beurteilt wird. Das ist nicht nur wir, es ist weit verbreitet. Und von daher glaube ich schon, dass da jetzt auch ein neuer Stil einzieht. Man darf allerdings auch nicht die Illusion haben, und das ist vielleicht das, was es auch ich in meinem Interview Stichwort Einlullen am Ende so ein kleines bisschen verpasst habe. Sebastian Coe hat eine gute Bilanz, aber er hat jetzt nicht das erreicht, was er versprochen hat im Leichtathletik-Weltverband. So ehrlich muss man sein. Es sind auch viele Dinge nicht so gelaufen. Stichwort Wettkampfkalender, Stichwort mehr Übersicht, Stichwort Innovation. Vieles, was da unter Innovation und Reform versprochen wurde. Allein diese Weitsprungnummer jetzt, ja, mit dem Balken abschaffen. Oder er hat ja auch mal versucht, 4, 5 Disziplinen aus der Diamond League wegzuhacken, um das Programm zu straffen. Gab einen riesen Aufruhr von Athleten. Also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nichts probiert hat, aber vieles wirkte dann doch eher so ein bisschen verschlimmbessernd. Und also es ist nicht gesagt, dass das jetzt alles sofort dann innerhalb von 4 bis 8 Jahren sich komplett dreht. Aber es ist schon so, dass wenn man ganz nüchtern die Leistungen nebeneinander legt, hat er schon auch vieles erreicht. Und dieser Verband ist nun mal, also ich meine, die Sportart, wenn etwas verkrustet und traditionell ist, dann ist es die Leichtathletik. Das aufzubrechen ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Und dafür ist er schon sehr weit gekommen. Und ich denke, dass insgeheim sich, dass auch alle Mitglieder merken und spüren, dass er eigentlich der Kandidat ist mit dem meisten Renommee und auch eigentlich mit dem unabhängigsten und stärksten Kopf und Charakter, aber eben die Beharrungskräfte der alten Administration so groß sind, dass es halt genau dieses, das den Ausschlag geben könnte, dass man sich am Ende doch für die, sage ich mal, für die Familienvariante entscheidet. Und das ist nochmal Samaranch mit seiner Vorgeschichte und seinem Netzwerk, das sich über Jahrzehnte gespannt hat. Ja, das ist ja der Senior hat den Sohn immer schön brav mitgenommen. Da wurden dann Verbandspräsidenten zu Patenonkeln und so weiter und so fort. Also das ist, natürlich hat er dieses Geschenk sehr gut genutzt, aber es ist auch einer aus der Dynastie. Und wenn man mich heute fragen müsste, würde ich ein oder zwei Usos auf Juanito verwetten. Ich richte aber auch brav meine Wettschuld. Wir können uns ja 2 bis 3 Wochen widersprechen dann.
Ah, das ist schade, finde ich irgendwie. Ich bin da, wie gesagt, eher Team Co. I let you go on this one, Johannes.
Sehr gut.
Und zwar ganz kurz nur. Die gute Nachricht ist, sollte München 2040 die Olympischen Sommerspiele austragen, wird Joachim Herrmann nicht mehr bayerischer Innenminister sein und Markus Söder hoffentlich nicht mehr bayerischer Ministerpräsident. Warum jetzt dieser Vorstoß? Wirklich nur ganz kurz. Warum wird jetzt gesagt, München 2020, muss man sich jetzt in Deutschland in Pole Position bringen, weil man, keine Ahnung, gegen Hamburg, Berlin jetzt schon die Nase vorn haben möchte? Warum jetzt?
Ja, das ist gut, das kurz zu erörtern. Also
nein. Lass uns das in 2 Wochen erörtern, aber ich verstehe nicht, warum jetzt. Also das ist mir.
Ja, das ist, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, aber es wird natürlich. Ich glaube, in Deutschland herrscht immer noch so dieser Gedanke, weil wir über unsere tolle Organisationskünste, die in der Welt ja längst schon, glaube ich, ein bisschen anders gesehen werden, wenn man es bei der letzten Fußball-EM verfolgt hat, wie sich hier Reporter über den Zustand allein unserer deutschen Bahn lustig gemacht haben. Zu Recht auch. Wir haben immer so das Gefühl, ja, wir müssten doch eigentlich jetzt mal wieder uns das der Welt vorfühlen. Und allein, wenn wir so ein tolles Konzept auf die Beine stellen, dann kommt das doch in der weiten Welt so, muss das doch ankommen. Und nebenbei ist natürlich auch immer eine wunderschöne Möglichkeit, Mittel frei zu schaufeln und abzugreifen, die man sonst nicht hat. Das ist ja schon richtig. Ob das dann immer so nachhaltig ist, ist wieder eine völlig andere Frage. Aber es ist sicherlich auch vieles von der Emotion getrieben nach Paris 24. Darfst du nicht unterschätzen, Politiker und Funktionäre das mitkriegen, dann sind die natürlich ganz jippelig darauf, das auch selber mal wieder zu machen. Und Paris war ja auch wirklich stark. Ich will nicht um die Rechnung wissen, die Sicherheitskosten und sonstige versteckte Budgets verursacht haben. Darüber wird dann immer nicht geredet, aber und was das dann wiederum für Einschnitte in anderen Bereichen zur Folge hat. Der französische Sport hat ja auch massive Etatkürzungen jetzt hinnehmen müssen. Frankreich ist in einer Megakrise. Das kann natürlich nicht Olympia allein verantworten, aber diese blumigen Versprechungen, das wird alles besser und Olympia kann da so viel entgegenwirken. Auch das, was Nancy Faeser jetzt wieder in Frankfurt gesagt hat Olympia kann quasi unserer Gesellschaft zeigen, wie lohnenswert es ist, sich dafür zu engagieren und dadurch wird dann wieder alles besser. Das ist von der Empirie einfach schlichtweg nicht gedeckt, nicht in der Art. Das ist einfach falsch. Aber das ist halt ein Grundproblem, nicht nur im Sport, dass da halt sehr viel auch dann einfach mit Emotionen und ja, Partikularinteressen operiert wird. Es ist ja auch wirklich für Athleten, für Spitzensportler wirklich wichtig und toll, dass man so ein Ziel hat, zu Hause darauf hinzuarbeiten. Ich glaube, die EM 2022, du warst im Olympiastadion,
gehe ich mal schwer von aus.
Ja. Das war schon toll zu erleben, wie Athleten wirklich jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet haben. Und wenn die dann ins Stadion gehen zum Warm-up, du merkst richtig, jetzt ist der Moment da. Das bewegt schon was. Aber das ist natürlich bei einer EM nochmal was völlig anderes als bei Olympischen Spielen, mit einem so gigantischen Aufwand und Preisschild daherkommen. Also das, und was mir da einfach fehlt, ist, dass das Konzept, das Paris ja zweifellos hatte, das kann ich in Deutschland nicht erkennen von der Nachhaltigkeit, von einer gewissen, ja, wir haben jetzt ja ein Konzept und machen das so und so. Die fangen eigentlich jetzt erst so richtig an. Wir machen jetzt mal einen Plan, während sich andere Städte schon für 2036 sowieso und für 2040 schon viel, viel, viel weiter sind. Also jetzt auch der letzte Schlenker in Frankfurt war Istanbul Bürgermeister und Istanbul hat den Vertrag für die European Games abgeschlossen. Eigentlich eine Veranstaltung, Europaspiele, die völlig überflüssig sind, aber sie werden immer mehr aufgewertet, auch als Quali-Event für Olympia. Und es ist natürlich eine Bühne, um sich warm zu laufen, um mal dann irgendwann doch bei Olympia dran zu sein, nach, ich weiß gar nicht, wie viel, 6 oder 7 Versuchen mittlerweile von Istanbul. Die sind da Lichtjahre weiter. Und das kann ich in Deutschland einfach nicht erkennen. Es ist wahnsinnig viel auf Emotionen und Wunsch und es wäre doch mal schön aufgebaut und nicht auf wirklich einem klar erkennbaren Konzept. Das gibt es einfach nicht. Zumindest nicht. Und ich glaube, das ist, da steckt einfach schon viel dahinter. Ja, also an der, ich war jetzt vor kurzem in die Mailand und Cortina, die haben eine, machen eine Roadshow, in dem sie quasi jetzt die Winterspiele 26 bewerben, waren jetzt im Generalkonsulat in München, haben sie den ersten Stopp gemacht. Da war auch Herr Herrmann und man hat richtig gemerkt, wie fasziniert er von Paris immer noch war und dass er eigentlich jetzt das Olympia quasi 2036, 40 in München, das quasi schon gebongt ist, weil er so große Lust drauf hat. Also es wird da halt wahnsinnig viel mit Gefühlen operiert und ich kann es zum gewissen Grad auch verstehen, aber ich glaube, du musst dir insofern keine Sorgen machen, weil für 2036 halte ich es für nahezu ausgeschlossen. 2040 wird es auch extrem schwer, weil sich da einfach ganz andere Schwergewichte in Position bringen. Es ist so, steht so ein bisschen auch für die große Politik. Ja, wir in Europa und Deutschland glauben manchmal, um uns dreht sich noch alles. Die Musik spielt längst woanders. Und wir glauben immer noch, wir können uns da mit tollen Konzepten und ja, unserer tollen Art durchsetzen, aber das verkennt einfach die Realitäten. Und ich glaube, das werden wir in nicht allzu ferner Zukunft erleben, wo die Musik wirklich spielen wird.
Tja, und wer dann den Dirigentenstab in der Hand hat. Johannes, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sprechen in 2 Wochen wieder, wenn wir wissen, ob Juanito oder Sir Sebastian Coe an der Spitze des IOC sind. Danke dir, kurze Pause in der Big Show 701.
Hoi, ik ben Robin Haase en jullie luisteren naar Sport 360.
Also zumindest vor allen Dingen für Ricardo Feller Schockmeldung, dass Lyatt nicht wie geplant mit 2 Porsche an den Start geht.
Okay, nehmen wir gleich. Sportradio 360, die Big Show 701 geht weiter mit dem Motorsport. Und das heißt zum einen Stefan der Voice Heinrich in Tübingen, servus der Voice.
Um mit KTM zu sprechen, Leidenschaft geht niemals bankrott, deswegen sind Eddie und ich bei dir dabei.
Wahnsinn, diesen Spruch, da muss ich keinen Mann machen. Und ab und vor, Eddie nicht besaugt. Grüß dich.
Ganz genau, so sieht's aus.
Eddie, du kommst gerade aus einem Produktionsmeeting, Fragezeichen, für die DTM. Werden da nur inhaltliche Dinge, die Produktion betreffend, besprochen oder gibt's auch was Sportliches, was erwähnenswert ist?
Nein, da werden natürlich eine ganze Menge anderer Dinge auch noch besprochen. Also wir bei Run Racing, die ja seit einigen Jahren jetzt die DTM als Fernsehsender begleiten und auch auf dem Streamingportal Join aktiv sind, wir versuchen halt immer im Sinne der Zuschauer, der Fans, Dinge zu verbessern und so ein Workshop 6,5 Wochen vor Beginn der DTM-Saison 2025 dient dann einfach dazu, auch mal Ideen auszutauschen, über die Experten zu sprechen. Natürlich haben wir heute auch über das Fahrerfeld gesprochen. Das erste Mal 8 Hersteller. Da sind wir dann gleich bei der aktuellen Meldungslage. Da kam heute die Meldung, dass man im Hause Emil Frey Racing im nächsten Jahr nicht nur 2 Ferrari einsetzen wird in der DTM mit Jack Aitken und Thierry Vermeulen, sondern dass da noch einer dazukommt mit Ben Green. Also da gibt's viele positive Meldungen, was die DTM angeht. Aber heute kam dann auch die Schocknachricht, dass das eigentlich geplante Allied Racing Team mit Ricardo Feller und Bastian Buß, die als zusätzliche Porsche-Mannschaft an den Start gehen wollte in der DTM. Die Meldung kam, glaube ich, um 11.15 Uhr erst, dass sie das Budget nicht zusammenbekommen. Also da geht's noch hin und her. Und natürlich in so einem Produktionsmeeting bespricht man auch diese Sachen. Aber wir reden natürlich auch darüber, was können wir unseren Zuschauern bieten? Was können wir machen? Was können wir an eventuellen neuen Rubriken einführen? Da sind übrigens konkrete Ideen auch immer herzlich willkommen. Also wer Bock hat und wer da gute Ideen hat, was wir bei der DTM vielleicht verbessern können in unserem Berichterstattung, ist herzlich willkommen, immer gerne. Eddie Mielke Official, Instagram ist da die einfachste Adresse. Wir versuchen da wirklich hart dran zu arbeiten und deswegen arbeite ich auch so gerne für Run Racing, weil da ist ein reger Austausch mit den Kollegen da. Und wir haben ja wirklich Hochkaräter als DTM-Experten in den letzten Jahren, die uns als Unterstützung immer zur Seite gestanden haben. Da ist viel Austausch da und auf keinen Fall Stillstand. Und das ist das Schöne an solchen Meetings, weil, sage ich auch nochmal, gibt auch Sender, wo das produzierte Feed runterproduziert wird und man sich um das Drum und Dran, um das Drumherum keine Gedanken macht. Das weiß auch Stefan, das gibt's nämlich auch. Deswegen, wenn da so ein Sender so aktiv ist, dann ist das gerade im Jahr 2025, wo es ja Motorsport nicht immer einfach hat, besonders bemerkenswert.
Keine Frage. Der Voice, was heißt jetzt 3 statt 2 Autos? Ist das dann tatsächlich um ein Drittel mehr Budget, das Emil Frey Racing da braucht? Oder gibt's da, wie man in der anderen Wirtschaft so schön sagt, Skaleneffekte? Oder Synergieeffekte, noch besser?
Ja, es gibt Effekte, natürlich, klar. Aber trotzdem muss das Budget erstmal in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten bekommen. Wir wussten, dass Emil Frey Racing und dass Ferrari unbedingt wieder diese Kooperation, die sehr erfolgreich war im letzten Jahr, Jake Aitken, der ja auch mal einen Start bei der Formel 1 hatte, Grand Prix-Fahrer also geworden ist, hat 3 Saisonrennen 2024 gewonnen. Damit war er von Einzelsiegen her der erfolgreichste Fahrer des vergangenen Jahres. Nun gilt es in diesem Jahr, da mehr Konstanz reinzubekommen, dass der Ferrari, der GT-Ferrari, schnell genug ist. Hat er unter anderem ja bei den 24 Stunden in Daytona 2025 auch wieder bewiesen. Also mit denen wird zu rechnen sein. Und der Ben Green ist ein relativ junger Brite, der aber schon sehr viel Erfahrung auf deutschen Rennstrecken hat. Der ist nämlich im GT Masters erfolgreich gewesen, hat da schon 2 Rennen gewonnen. Also das ist kein kompletter Neuling, kompletter Rookie. Ich glaube, der wird auch da mithelfen können, auch unter anderem beim Datensammeln. Und mit 3 Autos hast du natürlich mehr Chancen als mit 2, das ist klar.
Ja, ergänzend zu Ben Green, Stefan, den kenne ich ganz gut, weil er hat in der Ägide unter Gerhard Berger, als es noch die DTM-Trophy gab, da hat er die schon gewonnen. Und ich kenne ihn auch vom 24-Stunden-Rennen. Das ist ein schneller, junger Mann aus Großbritannien. Das könnte so ein Dark Horse sein in der DTM-Saison 2025, weil dem traue ich richtig, richtig viel zu. Und gucken wir mal, vielleicht wird das da eine der Überraschungen des Jahres.
Wie wichtig. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist, dass wir, das haben wir nämlich bei der letzten Sendung der 700. Jubiläumsausgabe bei Sportradio nicht mehr erwähnt. Das ist quasi nach dem Redaktionsschluss erfolgt die Bestätigung, dass die 2 Aston Martin Eddie auch dabei haben werden. Das ist die von dir erwähnte 8. Marke. Das ist im Übrigen auch das Come to You, ein wirklich gutes Team. Also die haben wir auch mit dabei. Das war vor einer Woche, als wir die Sendung aufgenommen haben, noch nicht klar. Also es ist schon, wir haben ein Feld von weit über 20 Autos nach dem jetzigen, heutigen Stand. Und da kommt wahrscheinlich das ein oder andere Auto noch dazu.
Ja, und wer hätte das gedacht, lass mich das ergänzend noch sagen. Also es gab ja auch schon mal Zeiten, wo wir ein bisschen gezittert haben um unsere DTM und nicht so genau wussten, wie geht das jetzt eigentlich weiter, wie viele Autos haben wir. Ja, jetzt haben wir 8 verschiedene Hersteller und mal definitiv 22, 23, 24 Autos, werden wir dann noch genau sehen. Ich finde, das ist schon ein Erfolg, dass wir mit diesem Wissen in die Saison 2025 Ende April reingehen können beim Saisonauftakt. Und wie gesagt, es gab Zeiten, da war da nicht dran zu denken.
Ja, losgegangen, The Voice ist es aber schon in Thailand und man kann sagen, hoffen wir mal, dass die Marquez-Brüder mit dem Privatjet dort waren, weil die hatten ziemlich viel Silverware mitzunehmen, also von Marc Marquez. Aber ihr hattet das hier ja letzte Woche, glaube ich, auch gesagt, Alex Marquez, schaut ganz gut aus für die Marquez-Family, um mal nur bei der zu bleiben, zu Beginn der Voice.
Ja, es war ein Familienfest der Superlative, keine Frage. Und sie sind bestimmt mit dem Learjet geflogen, das machen sie eigentlich immer. Den einen oder anderen Piloten nehmen sie eigentlich auch üblicherweise mit. Die Spanier unterhalten sich da ja sehr eng und stimmen sich ab. Aber das war auf der Rennstrecke in Thailand bei dieser mörderischen Hitze wirklich eine Demonstration, so ein bisschen wie gestern Bayern gegen Leverkusen in der Champions League. Es war eine Machtdemonstration der beiden Marquez und vor allem, muss man sagen, ist er jetzt wieder der Favorit. Wir haben ihn nie abgeschrieben, Eddie und ich, weil wir den Marc Marquez kennen. Aber das war natürlich jetzt schon mal ein Wochenende. Da muss Pecco Bagnaia jetzt aber wirklich die Arschbacken richtig zusammenkneifen, denn die Messlatte ist wirklich gelegt. Alex Márquez, wir haben es letzte Woche gesagt, könnte eine Überraschung der Saison werden. Ich glaube sowieso, dass er seinen ersten Grand Prix sieht, dass er da jetzt längst fällig ist, den zu holen. Ob er über die Saison komplett wird mithalten können, bleibt abzuwarten. Aber das war auch wirklich stark. Und was mich nur ein bisschen geärgert hat, neben den positiven Meldungen, dass zum Beispiel tatsächlich jetzt den Dauerärger, den wir hatten mit der Rennleitung, durch die Übernahme von Simon Crafer ist sehr viel mehr Transparenz drin. Das haben wir von allen Seiten gehört im Fahrerlager. Also das war, glaube ich, ein guter, richtiger Schritt, um da Kontinuität in die Rennleitung reinzubekommen. Bei den Sportstewards, das war ein guter Schritt. Die haben einige schwierige Entscheidungen zu treffen gehabt und das haben sie alles gut gemacht, haben gut erklärt. Die Fahrer sind also richtig glücklich. Und das, wir haben so ein bisschen vielleicht auch das Ende der Strafenwillkür. Das hoffen wir zumindest. Was mich geärgert hat, Eddie, und das geht in ein Thema, was wir letztes Jahr auch schon hatten, nämlich bei der Dutch TT in Assen, ist diese Mindestreifendruckregel ein Schwachsinn. Das ist schade, dass da tatsächlich Fahrer bei weit über 300 dann auch noch intensiv Kopf rechnen müssen, dass ein Marc Márquez das noch kann, neben dem Fahren am Limit, zeigt, wie gut der tatsächlich ist. Und das ist kein Zufall, dass er so viele Male Weltmeister geworden ist. Er hatte wirklich Probleme mit dem Vorderreifen, hat sich dann zurückfallen lassen, ist genau 60% tatsächlich hinter dem Bruder Alex gewesen, 4 Runden vor Schluss vorbei und gleich mal 2,5 Sekunden wieder rausgefahren. Also der hat mit allen gespielt und da war noch Luft nach oben. Und die gesamte versammelte Konkurrenz, inklusive KTM, müssen sich jetzt wirklich was einfallen lassen, um diese Kombination, nämlich Marc Márquez und die Werks Ducati, tatsächlich zu stoppen.
Ja, ich zitiere dazu Pecco Bagnaia, Marc Márquez hat mit uns gespielt, der Eindruck konnte entstehen. Ich zitiere nochmal Pecco Bagnaia, der gesagt hat, jetzt kommen noch zwei Strecken, wo nicht nur Marc, sondern auch Alex extrem stark ist. Gemeint sind die beiden anstehenden Rennen in Termas de Rio Hondo in Argentinien und Austin, Texas. Austin, Circuit of the Americas, das ist sowas Ähnliches in Sachen Wohnzimmer-Wohlfühlfaktor wie Marc Márquez wie der Sachsenring. Und Pecco Bagnaia ahnt das schon. Also der weiß, dass er jetzt bei den ersten drei Rennen der Saison Schadensbegrenzung betreiben muss, um möglichst viele Punkte mitzunehmen. Aber nochmal ganz kurz ein Satz von mir. Ich musste es ja kommentieren. Im ersten Kamerabild konnte man nicht erkennen, warum wird er da jetzt so langsam auf einmal Marc Márquez. Dass der in der Lage ist, die Anzeige auf seinem Display so zu verarbeiten, dass er weiß, jetzt muss ich was tun, um den Luftdruck in meinem Vorderradreifen in dem erlaubten Fenster zu halten, sonst kriege ich ein Problem. Einzige Lösung für ihn, nachdem er es mit harten Bremsmanövern versucht hat, das hat nicht geklappt, dann hat er sich halt zurückfallen lassen und musste dann halt gucken, dass er durch die unterschiedliche Temperatur im Windschatten seines Bruders möglichst lange da durchhält, um eben nicht aus diesen 60% rauszufallen mit dem vorgegebenen Mindestluftdruck. Das ist dann schon neben der fahrerischen Klasse, neben dem, was ein achtfacher Weltmeister in dem letzten Jahrzehnt uns alles schon gezeigt hat, das ist dann natürlich auch noch eine taktische Meisterleistung par excellence unterstreicht, aber dass Pecco Bagnaia ja recht hat, Marc Márquez hat mit dem Rest der Welt gespielt, Sprintsieg, Pole Position, Hauptrennen gewonnen, die vollen Punkte mitgenommen. Ja, das führt dann dazu, dass zum ersten Mal, und auch das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, Marc Márquez seit Valencia 2019 Führender in der WM-Tabelle ist. Ja, und wenn er irgendwelche Zweifel daran hatte, dass der Weg vom Ducati-Werksteam der richtige ist oder nicht, Marc Márquez an die Seite von Pecco Bagnaia zu stellen, ich glaube, nach dem Thailand-Wochenende muss man da nicht mehr drüber nachdenken.
Jetzt ist ein Fahrer, den ihr beide auch angesprochen habt, der Voice, sehr, sehr gut gefahren im vergangenen Woche, nämlich Ai Ogura. Also zu KTM kann man dann auch noch kommen, aber ist das im Rahmen gewesen oder war das über den Erwartungen, was uns der Kollege Ogura da gezeigt hat?
Absolut über den Erwartungen, überhaupt keine Frage. Damit war nicht zu rechnen. Er hat zwar in der zweiten Saisonhälfte 2024 in der Moto2, da ist er der Weltmeister geworden, sehr souveräne Fahrten gezeigt, aber der Sprung von Moto2 in die MotoGP ist ein gigantischer. Es ist wahnsinnig viel mehr Elektronik, es ist ein ganz anderes Gewicht. Es ist eine sehr viel größere Mannschaft um dich herum, sehr viel technische Parameter, sehr viel mehr. Du musst viel mehr Abstimmungsarbeit austüfteln. Dass er das so problemlos geschafft hat, ist erstaunlich. Er ist der beste Rookie seit, wir haben ihn gerade erwähnt, Marc Márquez.
Und das war ein fabelhafter Einstand. Hat, glaube ich, auch Aprilia, die geprügelte Aprilia-Mannschaft, der gut getan. Wenn wir denken, dass der Weltmeister mit der Nummer 1 ja nicht starten konnte. Wir haben es letzte Woche erwähnt. Aufgrund der Verletzungen und der Knochenbrüche. Also das war natürlich schon Balsam auf die Seele und zeigt, dass die mit der Aprilia zu rechnen sein dürfte. Denn wir gehen mal davon aus, dass die erfahrenen MotoGP-Piloten eigentlich mindestens das können, was Aigura als Rookie, als Neuling geschafft hat. Zu erwähnen wäre vielleicht auch noch, dass Honda einen Schritt nach vorne gemacht hat. Das haben wir gesehen. Top-10-Platzierung hatten wir im letzten Jahr eigentlich nur bei ganz außergewöhnlich schwierigen Rennen und einer hohen Ausfallquote. Das schaffen die jetzt vom Speed her. Wer ein bisschen enttäuscht hat, war tatsächlich Fabio Quartararo. Das war nicht sein Wochenende. Der war ja bei den Tests mit der Yamaha deutlich stärker, aber das hing wohl ein bisschen auch mit der Strecke zusammen, denn die Yamaha ist auf Strecken mit dieser Art von Grip nicht besonders gut. Ich glaube, dass die aber auch sich verbessert haben und ein breiteres Abstimmungsfenster haben. Ja, und bei KTM müssen wir sagen, dass leider Pedro Acosta so ein bisschen als die große Fackel, der große Hoffnungsträger, leider wieder gestürzt ist. Er war schnell, keine Frage. Aber das war ja eigentlich genau das, Eddie, was sich Pedro für dieses Jahr vorgenommen hatte, in Zusammenarbeit mit dem neuen Manager Akio Ayo, genau diese Fehler abzustellen. Und leider ist es ihm wieder passiert.
Ja, ganz genau. Also KTM und Yamaha sind die Enttäuschungen des Wochenendes. Das müssen wir ganz klar sagen. Obwohl auch das mit Vorsicht zu genießen ist. Denn zum Beispiel Enea Bastianini, der es tatsächlich dann beim Hauptrennen am Sonntag geschafft hat, von Startplatz 20 auf Position 9 zu fahren im Rennen, wenige Sekunden oder minimaler Rückstand auf Brad Binder auf der 8. Position. Aber ein 8. Platz von Brad Binder im Hauptrennen und der 6. Platz von Pedro Acosta am Samstag im Sprintrennen, das ist definitiv zu wenig für die Mannschaft aus Österreich, um Pit Beirer, den Motorsportdirektor. Da haben sie sich was anderes vorgestellt. Und du hast es angesprochen. Aigura, neben Marc Marquez, der Mann des Wochenendes. Bester Rookie seit Marc Marquez. Ja, und bei Aprilia hat man die richtigen Schritte eingeleitet. Denn wir haben da auch noch Marco Bezzecchi auf Platz 6, hinter Aigura, in seinem ersten Rennwochenende mit der ihm unbekannten Aprilia. Also Aprilia, Hausaufgaben, paar Excellence gemacht mit dem bemerkenswertesten Rookie seit vielen, vielen Jahren. Und ja, bei KTM und bei Yamaha, da besteht Nachholbedarf.
Geht es nur mir so? Aber ich habe jetzt vor kurzem ein Bild gesehen von Marco Bezzecchi, und wenn man schnell hinschaut, er schaut aus wie der Zwillingsbruder des jungen Valentino Rossi, oder? Oder liege ich hier komplett falsch?
Also das, ja, ist schon richtig. Schaut auch ein bisschen von der Frisur her aus, ja, wie der jüngere Bruder vom leider verstorbenen Marco Simoncelli. Mhm. Das ist auch ein ähnlicher Typ, Marco Bezzecchi. Und er hat ja den Schritt gemacht. Er ist immer noch im VR46-Umfeld, also direkt bei Valentino Rossi angegliedert, was das Management angeht, was die Trainingsmöglichkeiten angeht. Und das hat man dann eher so gewertet bei der VR46-Mannschaft, dass man sich gefreut hat, dass einer der Iren in ein Werksteam befördert wird zu Aprilia. Und im Übrigen, wir haben ja ein Termas de Rio Hondo, um das nächste Rennen schon mal ein bisschen vorzubereiten, ein Jahr Pause gehabt aus politischen Gründen. Das letzte reguläre Rennen in Termas de Rio Hondo in Argentinien hat, ja, wer wohl? Marco Bezzecchi gewonnen, damals noch auf Ducati. Oder Aigura und Marco Bezzecchi nochmal mit ihrer Aprilia. Der allererste Aprilia-Sieg überhaupt in der MotoGP ja 2022 in Termas de Rio Hondo stattgefunden. Eine Strecke mit einer völlig anderen Streckencharakteristik als das, was wir jetzt auf dem Chang International Circuit gesehen haben. Also damit nenne ich schon mal zwei Namen für Argentinien in anderthalb Wochen, die man im Auge behalten müsste.
Ist hiermit notiert. Sondern lasset uns schließen, The Voice, noch mit was Organisatorischem. Stefan Pierer zieht sich zurück. Hat das irgendwelche, also als KTM-Chef oder als, Moment, aus der KTM
als Vorstandschef, ja.
Hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Motorsport aus deiner Sicht?
Nein, glaube ich nicht. Was die Art und Weise, wie KTM jetzt mit ihrer Krise umgeht, muss ich sagen, ist wirklich toll. Abgesehen davon, dass tatsächlich jetzt die Finanzen soweit geregelt sind, dass der neue CEO, der Nachfolger von Stefan Pierer, Gottfried Neumeister, tatsächlich ja, wir haben es letzte Woche erwähnt, das jetzt übernommen hat und klar auch aus der Krise führen wird. Der Motorsport ist nach wie vor ganz klar in der DNA. Das hat man von Anfang an und während der gesamten Zeit auch immer gesagt. Aber klar, mit dem Rückzug, der erwartet war, weil der Druck von den Banken aufgrund der schwierigen Sanierung war so groß. Und die Banken waren wohl der Meinung, dass Stefan Pierer, der jetzt 33 Jahre lang KTM rausgeführt hat aus der Insolvenz und eine Ära wirklich tatsächlich gebildet hat, der ist natürlich auch im Motorsport da durch und durch, aber genau in die Fußstapfen wird Gottfried Neumeister treten. Ich weiß, kann das nicht beurteilen, ich glaube Eddie auch nicht, weil wir nicht direkt hinter die Kulissen gucken, ob diese ganzen Turbulenzen tatsächlich bei der Vorbereitung, trotz natürlich der Parolen von Pete Beirer als Motorsportchef, nicht doch irgendwie ein bisschen bei der Entwicklung der 225er-Maschine, der KTM-MotoGP-Maschine, ein bisschen Spuren hinterlassen haben. Vielleicht das auch ein Teil des nicht ganz glücklichen Auftritts beim ersten Grand Prix. Aber klar ist, mittel- und langfristig ist die Zukunft gesichert der Motorsportabteilung, aber auch von KTM. Und das sind tolle Nachrichten, das ist prima. Die KTM AG kommuniziert diese begangenen Fehler ganz, ganz mit klarer Sprache auch nach außen und haben eben jetzt unter anderem in der österreichischen Kronenzeitung, die kennst du, Jens, als größte Zeitung in Österreich, tatsächlich eine ganzseitige Anzeige geschaltet letzte Woche und haben da gesagt, nach der erfolgreichen Gläubigerversammlung dem Sanierungsplan zugestimmt haben, dass Leidenschaft geht niemals bankrott. Und haben dann genau erklärt, was sie für viele Fehler gemacht haben. Keine Schönfärberei. Wir waren zu schnell und sind aus der Kurve geflogen, aber wir steigen wieder auf. Und ganz klar ist auch, wir sind zurück und haben aus den Fehlern gelernt. Also diese Art von offensiven Kommunikation, das finde ich schon klasse, Eddie. Und das ist eher in der Branche sehr ungewöhnlich.
Ja, definitiv, da gebe ich dir recht. Und ob sich das letztendlich auch auf das Leistungsvermögen des MotoGP-Teams von KTM auswirkt, diese ganzen Turbulenzen, das warten wir mal ab. Ich persönlich glaube es nicht. Man hat da professionelle Strukturen geschaffen mit Pete Barra als Motorsportdirektor und die ziehen da schon alle an einen Strang. Ein Themenaspekt zum Saisonauftakt vor über 224.000 Zuschauern im Übrigen möchte ich noch erwähnen, denn auch ich als TV-Kommentator, ich gucke ja im ersten Jahr seit 1957, wo nicht ein einziger deutscher Fahrer vertreten ist in den vier verschiedenen Klassen der Motorradweltmeisterschaft, immer so ein bisschen auf den deutschen Aspekt. Und da wollen wir nicht unterschlagen, dass die Mannschaft aus Memmingen um Stefan Keckeisen, Jürgen Ling und Wolfgang Kuhn, nämlich das Liquivolt Dynavolt Intact GP-Team in der Moto2-Kategorie, einen traumhaften Saisonauftakt hatte, den besten seit 2019, mit dem Sieger Manuel Gonzalez auf der Kalex, auch noch ein deutsches Motorrad in der Moto2 und dem Australier Senna Aegis auf 3. So haben wir wenigstens so einen kleinen deutschsprachigen Hoffnungsschimmer. So kann das weitergehen. Mal gucken, ob die Mannschaft um Teamchef Jürgen Ling und Stefan Keckeisen, wie gesagt, da die deutsche Fahne wenigstens, was das Team angeht, ein bisschen hochhalten kann. Ich glaube schon, denn das sah schon sehr, sehr stark aus, was Manuel Gonzalez und Senna Aegis dafür die deutsche Mannschaft gezeigt haben. Ist ein Randaspekt, ich weiß, aber man klammert sich ja als Fan dieser faszinierenden Sportart an jeden Hoffnungsschimmer.
Ein kleines Pflänzchen. Wir werden es hier pflegen. Vielleicht entsteht daraus ein Urwald an deutschem Einfluss auf die MotoGP bzw. die darunterliegenden Klassen. Eddie, vielen Dank. The Voice, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 708.
Ja, hallo, hier ist Tote Pause, auch ein Team. Bleiben Sie dran, wechseln Sie auf den Kanal, schreiben Sie es am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur die Lautstärke.
Herrschaften, Big Show 701 und er ist wieder da. Und das ist natürlich nur mein Fehler, weil ich viele, viele Jahre versäumt habe, ihn einzuladen. Na, so viele Jahre sind es auch nicht, aber ich freue mich, dass er in dieser Woche wieder Zeit für uns hat. Ich gelobe es, wieder regelmäßig zu machen. Pete Fink, MotoVision TV. Servus, Pete.
Hallo, schönen guten Tag.
Pete, ich bin ein unaufmerksamer Leser und ich lese irgendwas, 18 Jahre, ich glaube, der junge Sportskamerad heißt Zielisch, ich habe keine Ahnung, wie man, ob er Zielisch, wie er ausgesprochen wird, 18 Jahre NASCAR, rufe quasi bei dir an und sag, Pete, was ist da los? Ein 18-Jähriger in der NASCAR-Serie, du holst sofort das Lasso raus und fängst mich ein, natürlich völlig zurecht. Was habe ich da falsch verstanden?
Im Prinzip erstmal gar nichts. Erstens, er spricht sich aus Connor Zielisch.
Okay.
So spricht man ihn aus. Er ist zweitens wirklich 18 Jahre alt und drittens, du hast gesagt, er mischt die NASCAR auf. Ja, aber nur die zweite Liga.
Okay.
Also nur die Xfinity Series. Er ist auch am Wochenende in der ersten Liga gefahren und hat dort natürlich gleich wieder Lehrgeld bezahlt. Er ist nämlich abgeschossen worden und hat das Rennen nicht beendet.
Wie kann man die zweite und die erste Liga da vergleichen? Ich meine, bei der ersten Liga sind wir 3-4 wide. Manchmal ist es in der zweiten Liga auch schon so oder ist genau das etwas, was ein Rookie erst lernen muss?
Nee, das ist auch in der zweiten Liga schon so. Also man wird auf den Super Speedways in Daytona und in Talladega das genau gleiche Racing erleben, auch bei den NASCAR Trucks in der dritten Liga, auch in der vierten Liga. Das ist immer gleich auf den Super Speedways der NASCAR. Es ist halt dann im Prinzip unterschiedlich die Besetzung der Kontrahenten. Also in der ersten Liga fahren halt dann die Top Guns, die Top Leute. In der zweiten Liga, da kann man dann so ein bisschen reinschnuppern, da muss man sich durchsetzen, das macht er gerade, um dann irgendwann ein Dauerticket in der ersten Liga zu haben. Und dann gibt's natürlich noch den Unterschied in Sachen Technik. Also man hat ein bisschen weniger Qualm auf der Kette, auf den unteren oder bei den unteren Ligen, und in der Top Liga, da hast du halt das Top Material.
Wie gut vorbereitet bei der Formel 1 wissen wir ja, die Jungs, die üben an Simulatoren, die kommen dann auf eine Rennstrecke und kennen diese Rennstrecke im Grunde schon, auch unter den Gegebenheiten ihres Autos. Wie gut vorbereitet kommt jemand auf eine NASCAR-Rennstrecke?
Top vorbereitet. Ist dir wahrscheinlich entgangen, aber wir haben ja, also es gibt in der NASCAR ja auch ein E-NASCAR-Liga, die wird sogar gesponsert von NASCAR, von Coca-Cola. $500,000 Preisgeld für die Computer Racer. Mhm. Für die Computer Racer. Und da haben wir ein Münchner Team.
Ah, okay.
Da haben wir ein Münchner Team und die übertragen, heute Nacht ist zum Beispiel wieder soweit, die übertragen die Rennen und ich darf sie kommentieren. Man kann sie auf YouTube gucken, man kann sie auf Twitch und so weiter gucken. Und dort lernen natürlich auch die Jungs alle Strecken von der Pike auf, wie bei uns im normalen Rennsport in Europa auch. Also da kannst du von den Go-Karts bis zur Formel 1 alles simulieren. Das wird natürlich auch in der NASCAR gemacht. Deswegen weiß der Connor Zielisch natürlich sofort, wo es irgendwo um welche Ecke rumgeht, auch auf so eine Rundstrecke wie jetzt am Wochenende auf dem Kota.
Und das ist aber für Rundstrecken viel relevanter als für die Ovale oder gibt es bei den Ovalen auch krasse Unterschiede?
Nee, das gilt auch für die Ovale. Also die zum Beispiel, weil wir gerade drüber gesprochen haben, die INSK, die fährt ja auch auf den Ovalen. Also da war vor 3 Wochen der Saisonstart in Daytona. Letzte Woche waren wir in Las Vegas. Also auch da wird das Oval-Racing simuliert mit allem Möglichen. Und das ist natürlich die Grundausbildung sozusagen für alle Youngster, die da früher oder später mal in der NASCAR die Leiter hochklettern wollen. Und du hast es ja ganz richtig gesagt, du kommst natürlich aus dem Nirgendwo, ja, von irgendeiner Wald- und Wiesenliga und dann arbeitest du dich hoch wie Sturm Graz in die Champions.
Ist nicht so gut gelaufen, aber 2 Siege am Ende, die bares Geld gebracht haben. Und das ist das Wichtigste. Also, aber dann ist leider der beste Stürmer. Um den Trainer traure ich nicht, aber der Stürmer Mika Bírez, der fehlt wirklich vorne. Aber das ist ein anderes Thema. Eine Sache vielleicht noch, auch zu diesem Thema jetzt. Wenn im Tennis ein junger Kerl kommt, dann ist es auf der einen Seite jemand wie Carlos Alcaraz, den man nicht aufhalten kann, weil er so gut ist. Aber wenn man nicht ganz so gut ist wie Alcaraz, dann sind die Älteren, die dort sind, sagen ja, okay, ist mir jetzt wurscht, dass du da bist, jetzt beweis dich erstmal. Muss jemand wie Connor Zielisch auch damit rechnen, dass er einfach mal von 2 Veteranen eine mitbekommt, blöd gesagt. Also nicht lebensgefährlich, aber du verstehst hoffentlich, was ich meine.
Ja, nicht nur der Connor Zielisch. Das zieht sich ja durch die NASCAR-Geschichte wie ein roter Faden. Also auch der junge Dale Earnhardt musste sich da durchsetzen gegen die alten Richard Pettys und wie sie alle hießen. Der junge Jeff Gordon musste sich dann durchsetzen gegen den dann alten Dale Earnhardt. Dann kam die nächste Generation und die nächste Generation. Und ein Name, der aktuell gerade richtig in aller Munde ist, ist nicht Connor Zielisch in der zweiten Liga, sondern eigentlich, lieber Jens, der Carson Hocevar. Okay. Carson Hocevar, 22-jähriger Himmelsstürmer aus Michigan. der da in Daytona und in Atlanta die das Establishment ziemlich gestört hat. Und die Establishment-Herrschaften sind natürlich dann nicht besonders amused gewesen und haben den so ein bisschen auf der Pike. Paar Jahre zurück, wenn wir spulen, haben wir einen gewissen Ross Chastain, der hat genau das Gleiche gemacht. Das ist der Watermelon Man, also der Sohn eines Wassermelonenfarmers aus Florida, dessen markanter Siegesfeier-Move immer der ist, aufs Autodach zu steigen und dann eine Wassermelone auf den Asphalt klatschen zu lassen. Auch der hat sich da keine Freunde gemacht. Joe Logano, den kennst du noch. Der junge Joe Logano, der mittlerweile 3 NASCAR-Titel gewonnen hat, auch so ein Elder Statesman fast schon geworden ist mittlerweile. Auch der hat sich irgendwann seine ganzen Sachen erkämpfen müssen, Ellenbogen auspacken müssen und so weiter und so fort. Jetzt bellt gerade mein Hund
herrlich, hinter mir. Ich hoffe,
es stört nicht. Also das ist völlig normal in der NASCAR.
Jetzt sprichst du schon neue Namen an, aber Joey Logano, habe ich gesehen, ist immer noch mit am Start. Bubba Watson ist immer noch mit am Start. Bubba Watson ist ja ein Golfspieler, was rede ich denn? Bubba Wallace wohlgemerkt. Ich kann mich noch an Kevin Harvick erinnern, aber ist jetzt schon die nächste Generation der NASCAR-Driver am Start oder kann man nach 3 Rennen noch keine Tendenz erkennen in diesem Jahr?
Ja. Die alte Tendenz oder die alte Garde, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, zum Beispiel an Kevin Harvick, der ist mittlerweile Kommentator bei den Kollegen von Fox. Die sind ja alle schon zurückgetreten.
So lange haben wir schon nicht mehr gesprochen
miteinander. Ja, ja. Ist Martin Truex Jr., den kannst du vielleicht auch noch den Namen irgendwie. Der ist auch mittlerweile beim Fischen und Vorruheständler. Der allerletzte, der wirklich noch fährt, ist Danny Hamlin. Der ist noch aktiv, aber wie lange der noch fährt, das ist die Frage.
Es gibt
aber, also die Jungen haben übernommen auf Deutsch.
Ja, okay, ist gut so. Ich habe begonnen, es ist schon länger her und ich muss mal wieder weitermachen, weil ich schon interessant fand. Es gibt da bei Netflix auch eine Serie, die sich mit einem NASCAR auseinandersetzt. Ich weiß gar nicht, welche Saison es ist, aber es ist schon spannend. Was mir halt auffällt, wenn du sagst Wassermelonenverkäufer, ich weiß gar nicht, wer da genau porträtiert wird zu Beginn. Ich muss mich da wieder reinfuchsen. Aber ohne Geld, also ohne Sponsor hast du überhaupt keine Chance, irgendwas zu werden. Oder gibt's wirklich das herausragende Talent, das nur aufgrund seines Talentes wirklich in der NASCAR groß geworden ist?
Ja, das hat Motorsport allgemein an sich. Ja, ohne Moos nichts los. Ja, also, Motorsport ist teuer. Was beim Tennis, da kauft man sich ein paar Turnschuhe und einen Schläger und es kann losgehen.
Ja, so es stimmt ja auch nicht ganz gut, wie du weißt. Ja.
Aber du musst halt in jeder Serie, wo es ein bisschen auf nationales Level hochgeht, musst du halt in der Lage sein, ich sag mal pro Jahr mindestens 100.000 Euro, Dollar oder sowas auf den Tisch zu legen. Aber wirklich jedes Jahr, damit da irgendwas geht. Und dann musst du aber auch Glück haben, gutes Material haben und selber natürlich großes Talent haben, um dich da hochzukämpfen. Also Motorsport ist einfach schweineteuer.
So, auch weil natürlich hochbezahlte Fachkräfte wie du das Ganze kommentieren, Pete. Nein. Das ist, so habe ich das jetzt gar nicht gemeint, ja. Fachkraft auf jeden Fall. Aber es gibt ja, wenn man mit dir bei Facebook befreundet ist, dann, ich habe ein bisschen die Übersicht verloren, aber du kommentierst auch IndyCar Racing in diesem Jahr. Vermehrt oder?
Ja.
Ja, bitte. Wo kann ich dich sehen? Wo kann ich dich hören?
Die Geschichte ist ganz einfach. Die NASCAR-Rechte, die waren ja immer bei Motorvision, die sind jetzt rübergegangen zu Sport Digital. Sport Digital, der Fußballsender, die haben jetzt von Sport 1 Plus das 1 Plus Geschäft gekauft und übernommen. Und deswegen haben die jetzt die NASCAR-Rechte. Und deswegen sind die IndyCar-Rechte jetzt neu zur Motorvision gegangen. Und ich habe das große Glück, ich darf beides kommentieren. Okay. Also bei Sport Digital 1 Plus darf ich NASCAR kommentieren und bei Motorvision darf ich die IndyCars kommentieren. Und das macht mir natürlich sehr, sehr viel Freude, denn soweit ich informiert bin, nicht nur in diesem Jahr, sondern weil, soweit ich weiß, die beiden Verträge ein bisschen länger laufen.
Mit IndyCar bin ich jetzt irgendwie nicht so richtig, ich weiß ja nicht, Fleisch, nicht Fisch kommt es mir so richtig. Nicht ganz die Formel 1, aber schon besser als die drunterliegenden Serien. Was macht IndyCar so besonders? Ist der Hund da?
Nein, als allererstes, du kennst mich ja, dann empfehle ich dir diese Lektüre, Formel USA. Das Pete ist nämlich Pink. Mein IndyCar-Buch.
Ja, sauber, genau. Ganz sauber. Formel USA, Pete Fink, ja? Der uns nicht sieht, der hält die Kamera.
So lange haben wir uns zumindest nicht gesehen, weil das ist mittlerweile auch schon ein Jahr alt, das Buch. Das ist das erste deutschsprachige IndyCar-Buch, das da von mir geschrieben wurde, nach langer Überlegungszeit. Und IndyCar ist so ein bisschen meine zweite Liebe. neben NASCAR hat auch viel zu tun mit dem amerikanischen Motorsport. Indianapolis, der Indianapolis Motor Speedway, ist natürlich die Kathedrale sozusagen im amerikanischen Motorsport. Noch größer, wichtiger als Daytona und das Indy 500, also die 500 Meilen von Indianapolis. Die sind natürlich das größte Eintagessportfestival auf der ganzen Welt mit teilweise 500.000 Zuschauer. Das bringt sonst niemand auf die Kette. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon absolut faszinierend, weil da fahren die schnellsten Formel-Autos der Welt. Die sind sogar schneller, die Herrschaften, als die Jungs der Formel 1. Die fahren nämlich, wenn sie denn dürfen, was die Motorenleistung betrifft, schneller als ja 380, 390 Stundenkilometer teilweise.
Und es sind auch immer Prominente, oder es waren öfter mal Prominente, Ex-Formel-1-Fahrer oder Fahrer mit Ambitionen, ja auch bei den Indy 500 am Start, oder sehe ich das falsch?
Ja, ja, klar, da haben ja viele, viele Amerikaner zum Beispiel ihren Namen gemacht, zum Beispiel ein Mario Andretti, den Namen müsstest du eigentlich kennen, den ehemaligen Formel-1-Weltmeister. Schöne Grüße übrigens, vor ein paar Tagen ist er 85 geworden, der Mario Andretti, und lächelt immer noch. Also da gibt's gar keine Diskussion, es war natürlich immer so eine amerikanische, ja, Nummer 1 Geschichte, aber das hat sich jetzt ein bisschen ja aufgeweicht in den letzten 30, 40 Jahren. Immer mehr Europäer, die vielleicht in der Formel 1 nicht so einen ganz großen Wurf haben, gehen darüber und fahren IndyCar. Das ist aber nichts Neues, das gab's schon immer. Und auch viele Südamerikaner, zum Beispiel ein Helio Castroneves, der Spider-Man, der hat mittlerweile viermal das Indy 500 gewonnen. Der Montoya, Juan Pablo Montoya, ja, ja, vor und nach seiner nach seiner Formel 1 NASCAR-Karriere ist er bei den IndyCars gefahren. Also es ist schon geil. Es ist im Prinzip eine Formel-Rennserie. Autos sehen ähnlich aus wie in der Formel 1, aber ein bisschen abgespeckt insofern, dass du halt nicht zigtausende von Millionen jedes Jahr in die Entwicklung hineinstecken musst, sondern einfach diese sogenannten Spec-Cars, also Einheitsteile, die da zum großen Teil verwendet werden. Und die Action auf der Strecke, die kann man sich schon sehen lassen.
So, ich versuche das nochmal zusammenzufassen. IndyCar bei MotoVision TV und...
Nein, doch, genau. Doch,
und NASCAR bei Sport Digital. Und dann heißt es Formel USA von Pete Fink. Das ist das Buch, das sofort gekauft werden muss von allen unseren 12 Hörern, die jetzt zuhören. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Richtig, nach genau so ist es. Nach so und so vielen NASCAR-Büchern habe ich gedacht, es wird mal Zeit für ein IndyCar-Buch. Und ja, jetzt ist es da. Also seit einigen Monaten ist es schon da.
Dringende Kaufempfehlung. Danke dir, Pete. Jetzt hoffentlich... Ich werde dich wieder öfter einladen und du bist ja so spontan. Hoffentlich hören wir uns wieder öfter. Danke dir, Pete. Kurze Pause in der Big Show 701.
Servus, grüß euch. Da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch.
Big Show 701. Weiter geht's. Unermüdlich. Die Skifahrer und SkifahrerInnen sind unterwegs gewesen. Die einen in Kranjska-Gora, die anderen in Quitfell. Und darüber sprechen wir selbstredend auch in dieser Woche. Zum einen mit Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Servus, Tom.
Servus.
Und mit Roman Stetzl von der Tiroler Tageszeitung. Endlich klappt's mal wieder. Servus, Roman.
Servus, hallo.
Aber Roman, das erste Wort, die ersten Worte gebühren natürlich Tom Heberlein. Emma Eicher hat am Samstag, am Freitag schon zweite in der Abfahrt, am Samstag gewinnt sie dann die Abfahrt. Und ungelogen, Tom, ich habe mir diese Fahrt angeschaut, während sie noch fuhr. Und ich denke mir, die Emma geht ja gar nicht gescheit in die Hocke, so wie sie eine Brignone macht zum Beispiel. Fährt in Teilpassagen viel aufrechter und haut dann aber trotzdem im letzten Teil eine Bestzeit hin, mit der ich nicht gerechnet habe. 21 Jahre ist sie alt. Wird jetzt alles gut im Deutschen Skiverband, Tom?
Keine Ahnung. Du, wir haben ja auch zwei Juniorenweltmeister. Du, wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Ja, dass Emma Eicher ein Ausnahmetalent ist, das ist ja eigentlich schon klar, seit sie vor 4 Jahren oder ja 4,5 Jahren zum DSV gewechselt ist. Dass die technisch hochbegabt ist, ist völlig klar, dass sie alles fahren kann, weiß man mittlerweile auch. Und ja, ich gebe dir recht, manchmal schaut sie ein bisschen langsam aus eigentlich auf der Piste, aber ja, sie hat offensichtlich ein gutes Gefühl für Kurven, sie hat ein gutes Gefühl für eine gute Linie. Und wie ihr Österreicher immer ja so gern sagt, sie scheißt sie nix. Und das gepaart mit einer gewissen Bodenständigkeit, Gelassenheit und Unaufgeregtheit macht, glaube ich, im Augenblick so ein bisschen ihren Erfolg aus. Ja, sie ist mit Sicherheit jemand, das hat sich ja auch schon bei der WM in Zahlbach Hinterglemm ein bisschen abgezeichnet, auf den der Deutsche Skiverband in Zukunft bauen kann. Wir sind ja nicht gerade mit Spitzen- oder Siegläuferinnen gesegnet. Insofern, ja, schön, dass wir jemanden haben, über den wir was schreiben können.
Roman, was siehst du als jahrelanger Experte, der natürlich in erster Linie mit den Österreichern zu tun hat, aber was siehst du bei Emma Eicher, was dir taugt?
Ja, eben sehr viel auch, was der Tom beschrieben hat. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern, glaube ich, mit dem Andi Beulacher gesprochen oder telefoniert, ihr Cheftrainer, der mir dann erzählt hat, eben sie ist ja, glaube ich, 2020, von Schweden, die Mama ist ja Schwedin, zum deutschen Verband dazugekommen. Und da haben sie eben sehr viel umgestellt und er hat sie mir eben jetzt so beschrieben, wie man sie wahrscheinlich auch kennt, eine Frau, die Vielfalt braucht. Sie ist ja neben der Michelle Gesin die einzige, die in allen Disziplinen heuer punktet hat und was wahrscheinlich auch einen gewissen Gefahrenfaktor beschreibt, weil die Michelle Gesin hat ja, ich glaube, das Slalom war es, und dann mit einem leichten Ausgebranntheit das Weglosen, wenn ich mir noch richtig entsinne des Ganzen. Also schon, dass sie volles Programm fährt und sie ist unheimlich hungrig und sie braucht auch das jemanden, der 5 Disziplinen fährt, wenn ich es jetzt richtig durchzählt habe, 5 Disziplinen, der braucht halt eine richtige, über 4 Disziplinen, der braucht eine richtige Abwechslung. Der braucht ein Training, der muss mal die Gruppen zusammenfinden und hin und her und alles jonglieren. Und da haben sie halt schon richtig auch viel Arbeit gehabt. Und sie wollten es unbedingt behalten, aber auf meine Frage hin, ob sie spezialisiert werden sollte. Ich meine, der Riesentorlauf läuft der Solala. Slalom läuft sehr gut, was ich jetzt in Erinnerung gehabt habe. Abfahrt ist eh klar. Aber die wollen das beibehalten. Also die wollen die wirklich und die nehmen das Wort Gesamtweltcup auch gerne in den Mund. Also die geben der schon ein richtiges Programm. Sie sucht es, sie will das. Zum Konditraining muss man es anscheinend nicht quälen. Zum Skifahren quält sie die anderen anscheinend. Also dass sie nicht aufhören will. Also ich glaube schon, dass sie da was aufbauen. Natürlich immer. Ich meine, der Tom wird man sicher wahrscheinlich auch so ein bisschen im Hinterkopf haben das Ganze. Natürlich immer die Gefahr, wer viel macht, der riskiert natürlich, vor allem heutzutage, riskiert natürlich sehr viel, auch mit dem, dass dann irgendwann einmal, vielleicht einmal ein Schwung zu viel oder falsch gesetzt wird und dann einfach einmal was sein kann, schnell passiert, gell, ist leider jemand, Leute, die viel fahren, viel wechseln heutzutage mit diesen Ski und mit dem Material, die laufen immer Gefahr, dass irgendwo einmal irgendein kleiner Fehler passiert und das ist erbarmungslos leider. Insofern habe ich immer so bei sowas, korrigiert es mich, habe ich immer sowas im Hinterkopf, da könnte etwas passieren. Ich hoffe nicht, ich hoffe, dass sie das durchzieht und wenn die das einigermaßen durchzieht, also auch der Boelacher, den Plan, den die gefasst haben, die hat gesagt, in 2-3 Jahren soll sie aufs Podest fahren, jetzt ist sie mit 21,
ja.
Gewinnt sie, also das hat keiner so gerechnet, auch den Plan, den sie geschaffen haben damals, 2020 bis 2020 halt in der Spanne, sehr viel umgestellt haben bei ihr. Das war weiter ausgelegt und sie hat es jetzt schon umgesetzt, also mit 2. Platz und dem Sieg. Also beeindruckend, die WM war ja auch super, glaube ich. Zufällig jetzt eben gerade die Geschichte gemacht, glaube ich, 6. in Abfahrt, 6. im Super-G, wenn ich es noch richtig ausgesucht habe damals. Also da ist schon richtig.
Und zweitbeste in der Kombi-Abfahrt, genau.
Genau, der haben wir auch noch. Ja. Und also, na, da ist schon richtig, da passiert schon richtig was. Aber wie gesagt, also Tom kann mir gerne jetzt hineinschreitschen. Ja, habe ich so ein bisschen die Gefahr, wer viel macht, ist immer so ein bisschen das Damoklesschwert, gell, dabei.
Ich grätsche da gar nicht rein, um Gottes Willen. Nee, das ist, auch ich habe mit Herrn Puhelacher telefoniert. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er selber ein bisschen baff war, dass es jetzt tatsächlich so schnell gegangen ist. In Zahlbach Hinterglemm hat er noch gesagt, ja, das Fräulein hat jetzt endlich mal begriffen, wie gut es eigentlich sein kann, als sie über den 6. Platz im Super-G zugejubelt hat. Das war für ihn ein bisschen so ein Zeichen, dass sie begriffen hat, was eigentlich so in ihr steckt, wenn sie sich auch ein bisschen anstrengt. Und er sagt auch, ja, man muss sie manchmal noch ein bisschen zum Arbeiten tragen. Und jetzt auf das angesprochen, was du gesagt hast, klar ist es immer ein Risiko, wenn du 4 Disziplinen hast oder 4 Disziplinen fährst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verletzt, natürlich proportional größer.
Ich glaube aber, dass der Puhelacher schon einen relativ guten Plan hat, den er vielleicht auch ein bisschen gegen andere Ansichten im Deutschen Skiverband durchsetzt oder durchsetzen will. Ich meine, der ist jetzt ja nicht jemand, der wenig Erfahrung hat im Umgang mit Läuferinnen. Wisst ihr als Österreicher bestimmt besser. aber ich glaube, der hat schon einen Plan. Er nimmt sie, glaube ich, auch ab und zu gerne mal raus. Sie ist ja zum Beispiel in Sestriere ist ja auch nicht alles gefahren. Da ist ja nur 2 statt 3 Rennen gefahren. Also er ist schon jemand, der da auch ein bisschen drauf achtet, glaube ich, dass er jetzt nicht irgendwie sich komplett verausgabt oder auch, wenn sie irgendwie eine Schwäche zeigt oder so, dass er sie dann trotzdem irgendwie ins Rennen reinjagt oder sie verheizt. Ich glaube, dass der schon ein ganz gutes Auge dafür hat, was er der zumuten kann und was er der nicht zumuten kann. Und ja, er sagt natürlich auch, das Ganze ist jetzt erstmal auf 2-3 Jahre angelegt und in 2-3 Jahren kann man dann so sehen, in welche Richtung das Ganze geht.
Ja, schauen wir mal. So, und das Gegenbeispiel, Roman, was ich nicht verstehe, aber du sprichst ja mit den Trainern. Warum in Gottes Namen fährt Julia Scheib nur eine Disziplin? Traut sie sich den Super-G nicht? Kann sie keinen Slalom? Ich verstehe das nicht. Die hat 9 Rennen im Jahr, 10 vielleicht, und den Rest der Zeit fährt sie Europacup-Rennen. Ist mir ein absolutes Rätsel, warum Julia Scheib nur wirklich eine Disziplin fährt.
Ja, bei Julia Scheib, also ich glaube, probieren war schon da, ist es auch schon eine Zeit lang her. Bei Julia Scheib ist die Geschichte mit die 4 Kreuzbandrisse, die hat jetzt, glaube ich, ist lang auf jeden Fall, ich sage jetzt einmal irgendwas um die 600 Tage oder, aber immer 2 Jahre um den Dreh herum, ein bisschen weniger, war sie ja weg vom Weltcup-Geschehen mit ihren Verletzungen. Die haben es nur, ich glaube, die bauen es nur auf Riesentorlauf auf und gibt sehr viele Beispiele beim ÖSV, wo einfach, wenn die sich auf eine Disziplin spezialisiert haben, sei es jetzt Riesentorlauf oder Slalom, um bei der Technik zu bleiben, Super-G und Abfahrt ähneln sich ja doch oft, muss man ja sagen. Also wenn bei dieser einer von dieser Disziplinen sind die dann auch geblieben, also gibt es ja jede Menge Beispiele. Ich glaube, es gibt mehr Spezialistinnen als Frauen, also im ÖSV, die als Frauen, die beide Disziplinen ausüben, so ehrlich muss man sein und vor allem auch gut ausüben. Das ist de facto gar niemand. Und also muss man schon sagen, nein, es ist also im Slalom, wir kennen sie ja alle, vielleicht der Katharina Linsberger, die hat ja schon 220 EM Bronze gewonnen, aber da ist halt auch einfach auch das Slalom immer der Fokus gewesen. Und gut so, dass es ist, man Spezialistinnentum, das ist ja auch schon sehr, sehr viel, oder viele Jahre jetzt so, die wenigsten probieren es noch über mehrere Disziplinen. Früher waren das die Italienerinnen, die es ja forciert haben das jetzt ja auch immer mehr zugesteckt, auch aus bekannten Gründen, Überlastung oder Verletzungen. Also das ist schon in Ordnung. Das Spezialistentum gibt es immer mehr und es ist einfach auch, sie versuchen es ja auch immer. Also Stefanie Brunner vielleicht auch im Riesentorlauf auch immer Schwierigkeiten gehabt hat oder wo es gut war, hat es im Slalom probiert. Es hat nicht funktioniert. Ich glaube, bei der Julia Scheib, das hat man auch da gemerkt, wo ist sie da ausgeschieden. Jetzt war, ist was, oder das erste Rennen, glaube ich, nach der WM war es, oder was eben bei der WM selber. Auf jeden Fall hat es dann, da hast du ja gemerkt, da hat es einmal geschluckt, wo es dann wieder daran gegangen ist, wieder vielleicht verletzt zu sein und wieder was zu riskieren. Und da hat es einmal, da hat dann mal alle gesagt, mal schade Ausfall, und sie hat gesagt, du lass es mir in Ruhe mit schade, ich bin froh, dass ich mir jetzt etwas verletzt habe. Also ich glaube, so wie ich es jetzt kenne und auch die Geschichte kenne, wird sicher so sein. Ich habe es gar nicht mehr nach dem Slalom gefragt. Ich wüsste auch gar nicht mehr, wann ich es gefragt habe nach dem Slalom. Aber da ist sicher so, dass die sich denkt, hey, in Slalom, da reißen wir eher einen Haxen aus, weil ich es nicht kann, anstatt dass mir das was bringt. Und insofern macht die Riesentorlauf. Und wenn die im Riesentorlauf dann einmal Fuß fassen sollte, man, die hat ja noch einiges vor sich, wenn sie weiterhin so gut fährt, dann vielleicht das wieder mal im Slalom probieren. So was ich weiß, ist, die was gut Riesentorlauf fahren oder gut Slalom fahren, die probieren dann die 2. Disziplin aufzubauen. Wenn's dann schon nicht dort zur Spitze reicht, dann fokussieren sie sich, glaube ich, eher. Es ist, glaube ich, da könntest du mir auch gerade gehen. Ich glaube, wenn du ein gutes Paket hast in einem der Technikdisziplinen, gehst du mit einem ganz anderen Selbstvertrauen in die andere Technikdisziplin. Und insofern, wenn da was passt, dann geht das auch mit. Die Katharina Linsberger hat es auch nicht den besten Riesentorlaufschwung gehabt und wird dann eben 3. auf zum Mal bei einer WM, gell? Und im Slalom, weiß ich jetzt gar nicht mehr, glaube ich, hat sie parallel auf jeden Fall. Parallelweltmeistern, das habe ich jetzt wieder gerade ausgesucht, diese kuriose Geschichte, 220. Aber
Ex-Eco, der erinnert sich nicht. Ja, Ex-Eco, der erinnert sich nicht. Ja, na, danke, also das ist natürlich absolut, absolut.
Marta Bassino, zeitgleich und keiner wusste, wer Weltmeisterin ist.
Nein, ja, passt gut. Nimm halt zwei goldene Medaillen, das passt schon. Für einen Medaillenspiegel immer gut. Aber einer, und damit sind wir schon in Kranjska-Gora, und natürlich muss der Roma dann auch was zu Henrik Christoffersen sagen, aber Tom, einer, der beide Disziplinen früher mal konnte, und ich dachte wirklich, wenn der Hirscher aufhört, na, dann wer soll den Christoffersen stoppen? Es haben sich einige gefunden, die den Christoffersen gestoppt haben, aber in Kranjska-Gora jetzt gewinnt er den Riesenslalom und den Slalom, und ich bin mittlerweile fast, wenn es einen Bandwagon gäbe, natürlich Braten bin ich voll dabei, aber ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass der Christoffersen am Geburtstag von Marcel Hirscher auf den auf den Skiern von Marcel Hirscher dann auch noch den Slalom gewinnt. Mir hat das getaugt am Wochenende, und ich muss auch sagen, ich war überrascht, Tom, wie gut die Piste in Kranjska-Gora noch benannt war, weil dort hat sie ja auch deutliche Plusgrade gehabt. Was hast du aus diesen Rennen gelernt, außer dass der Linus im ersten Durchgang rausgeflogen ist?
Also jetzt habe ich erstmal gelernt, dass du Heinz Brüller Anwandlungen hast.
Ja, natürlich. Okay.
ich habe nur gelernt aus diesen Rennen, dass ja, der Kollege Strasser manchmal halt einfach nicht berechenbar ist oder schwer zu berechnen ist, dass die tatsächlich eine gute Piste hinbekommen haben. Ich habe keine Ahnung, wie es ausschaut, wenn der Schnee weg ist, ob es dann da überhaupt noch Gras gibt auf dem Hügel, wie viel Salz, dass sie da auch reingeschmissen haben oder was auch ich. Und ich werde mal wieder in meiner Behauptung bestätigt, dass je miserabler die Piste ist, desto besser es für Norweger ist. Irgendwie habe ich ja immer so ein bisschen den Verdacht, dass die da im Sommer auf ihren Gletschern trainieren und da irgendwie salzen wie die Blöden und dann ähnlich schlapprige Pisten haben, wie es jetzt in Kranjska-Gora war. Und ich habe immer so das Gefühl, je schlechter die Piste, desto besser ist es für Norweger. Und dass Christoffersen ein guter Skifahrer ist, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Und ich glaube, er hat zum ersten Mal, hat er, glaube ich, gesagt, Riesenslalom und Slalom an einem Wochenende gewonnen. Also das war schon auch sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Er ist ja beide Male von 5 und 6, glaube ich, gekommen. Also das war schon schön anzusehen, muss man deutlich so sagen.
Tja, beim Hirscher war man grantig damals, wenn er nicht an einem Wochenende Slalom und Riesenslalom gewonnen hat, Roma. Aber du, kannst du diese These unterstützen vom Tom? Weil ich glaube, mich zu erinnern, das letzte Mal, wo sie in Garmisch gefahren sind, war ja auch eine Arschpiste, aber da ist der Christoffersen auch vorne dabei gewesen. Siehst du diese Korrelation auch, Roman?
Darf ich ganz kurz was einschieben? Wir haben ja bei Weltmeisterschaften immer ein Tippspiel. WM 2021 Slalom. Die Piste ein totaler Schlapper und es gibt einen, der auf so einer Piste super fahren kann, das ist Herr Vost Solewag. Ich habe mir erlaubt, Herrn Vost Solewag als Weltmeister zu tippen und habe das Tippspiel noch gewonnen, aber nur, weil ich geahnt habe, dass der auf dieser wirklich Schlapperpiste da noch was Gutes hat. Jetzt, Roman.
Ja, na, unterstütze ich voll, was der Tom gesagt hat. Kann ich jetzt nicht wirklich. Ich meine, die Norweger sind Adrenaline, McGrath und Co. Sebastian Vosssole war leider nicht mehr, obwohl er immer noch fährt, gell? Aber die sind immer noch, also auf diesen eisigen, kratzigen Pisten, wenn die Verhältnisse schon nicht mehr gut sind, sagen wir mal so, dann sind die Norweger, das sind die Norweger Bedingungen, das sagt jeder, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, ich war noch nie in Norwegen Skifahren. Aber wenn das so ist, dann glaube ich das auf jeden Fall. Christoffersen hat halt sein Jahr, das Christoffersen-Schicksal, gell? Das ist das, wieso er immer noch, anscheinend immer noch beim zweiten Lauf, wenn er führt oder weit vorne liegt, immer noch irgendwo hinter ihr Speiben geht irgendwo. Also das sind so sein Nervenkostüm. Das ist, wieso er nie gut in der Saison startet oder zu wenig gut. Und dann am Schluss, wenn es eigentlich um nichts mehr geht, eigentlich noch die goldene Ananas holt. 2 Siege in Kranjska-Gora, der Tom hat richtig, ich erinnere mich jetzt auch nicht, dass der zweimal ganz gewonnen hat. Zwei verschiedene Disziplinen, das ist für ihn der heilige Gral, hat er mir in Interviews gesagt, das einmal zu erlangen, das hat er jetzt geschafft, vor allem da, wo er schon so oft gewonnen hat in Kranjska-Gora. Aber vergeben hat er es halt ganz woanders, ja. Und seine WM war einfach ein Chaos, gell. Ich meine, die war von vorne bis hinten vermurkst, jetzt lässt er die Teamkombi aus und ich weiß nicht, mein Top Ten ist er gefahren, aber beides mal nichts gewesen, gell. Weltmeisterschaften, bei den Rennen riesentoll auf Slalom. Insofern, ja, kommt's halt da dann, wie so oft, gell, bei vielen leider dort, wo es halt eigentlich eigentlich jetzt nichts, um nichts mehr Großes geht. Also jetzt muss man leider, also geht schon noch um was, aber das ganz Große, was er will, das ist die große Kugel, gell. Da hat er jetzt 440 oder 360 Punkte, glaube ich, sind 360 Punkte Rückstand auf Onamat. Also er braucht nur 40 Punkte, ist bei drei Speedrunnen jetzt. Jetzt ist ziemlich sicher in dem Wochenende schon ausgehend in Quitfell. Also da hat es leider wieder an der falschen Stelle gelegen. Und noch ein Einwurf, noch wunderbar. Nicht nur Hendrik Christoffersen hat an diesem Wochenende belohnt, das hat uns ja Marcel Hirsch im Instagram gezeigt, sondern auch Vinzenz Geiger. Ich glaube, WM Bronze und auf jeden Fall sicher Andreas Wellinger
mit
WM Silber. Ein Van Dier-Athlet und ein kommender Van Dier-Athlet. Das war richtig, richtig. Es war wahrscheinlich dieser 36. Geburtstag, glaube ich. Gell? Es war der beste Geburtstag ever wahrscheinlich für Marcel Hirsch.
Ja, und Timon Haugam, Zweiter geworden, auch auf Van Dier-Skiern. Also es ist
Timon Haugam, Zweiter im Slalom.
Genau. Naja, es ist so gelaufen an diesem Wochenende. Na, herrlich. Also, Roman hat schon angesprochen, es geht weiter für die Männer in Quitfeld. Zwei Abfahrten und ein Super-G und die Frauen am Samstag ein Riesenslalom, am Sonntag ein Slalom. Dann in Aare, die Slalomsiegerin kenne ich schon, wünsche ich mir zu kennen im Riesenslalom. Im Riesenslalom bin ich gespannt, ob irgendjemand, Julia Scheib oder vielleicht Federica Brignone, das Wasser reichen kann. Wir werden kommende Woche drüber sprechen. Danke Tom, danke Roman. Kurze Pause in der Big Show 701.
Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 701. Wir schalten nach Trondheim. Ich sage einfach nochmal guten Abend nach Trondheim, lieber Christoph Leutenberg.
Guten Abend ins Trockene, hoffe ich.
Also die Bilder, Christoph Leuchtenberg selbstredend für den Sportinformationsdienst unterwegs. Gerade kommen wir von Tom Heberlein, der im trockenen München sitzt bei 16 Grad. Also die Bilder, die wir aus Trondheim bekommen und irgendwie erwischt es in erster Linie, glaube ich, die Skispringer. Es regnet, es ist keine Freude. Ist es wirklich so schlimm? Es gab ja wohl ein, zwei Tage auch, wo man gedacht hat, okay, die Sonne scheint. Wie ist es atmosphärisch, Christoph?
Die ersten beiden Tage war es ganz okay, vergangene Woche. Gestern hat es dann zur Abwechslung mal kräftig geschneit. Jetzt ist es wieder ein bisschen wärmer, das heißt, es regnet wie die Hölle, was ich bei so einem Wettkampf auch noch nicht erlebt habe, dass es über Tage lang so geht. Stimmung dennoch noch ausgezeichnet, gerade beim Langlauf der Norweger, die ja auch zumindest bei den Männern allen Grund zur Freude haben. Und die Schanze ist noch tadellos präpariert. Also die Athleten haben nicht die großen Probleme. Für Zuschauer und arbeitende Kräfte ist es natürlich weniger erfreulich.
Ja, lass uns vielleicht gleich bei den Zuschauern bleiben. Ich glaube vor allen Dingen die Szenen beim Skiathlon der Männer, unglaublich einfach. Klebo gewinnt dann natürlich auch, weil er alles zu gewinnen scheint. Aber gibt's da Vergleichbares? Hast du mit Athleten, mit Trainern gesprochen? Diese eine Tribüne ist riesengroß. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute draufpassen, aber auch an der Strecke haben die Leute kampiert, habe ich gelesen in der Zeitung. Also die Norweger wissen dieses Fest, mich dünkt, zu feiern.
Absolut. Es ist halt ein Plädoyer jetzt auch nach tristen Jahren einfach, dass man solche Wettkämpfe dann auch in die Kernmärkte vergibt. Wenn man sich erinnert, also die letzten beiden Olympischen Spiele in Pyeongchang und in Peking waren auch Corona-bedingt, vor allem in Peking, dann sehr triste Angelegenheiten. Die Ski-WM 21 in Oberstdorf war eine Corona-WM. 23 in Planica war es kein Corona, aber trotzdem fast menschenleer. Also man merkt schon, dass viele Sportler wirklich hellauf begeistert sind, weil es für sie auch das erste Mal ist, dass sie quasi so eine Stimmung miterleben. Skispringer kennen es vielleicht so ein bisschen von der Pechanzentournee, aber gerade für den gemeinen Langläufer ist es natürlich komplett sagenhaft, was sich hier abspielt.
Darf man sagen, dass Therese Johaug ein kleines bisschen eine tragische Figur ist oder hat die schon so viel gewonnen in ihrer brillanten Karriere, dass die 2 Zentimeter, waren es glaube ich, die sie hinter Ebba Andersson war, jetzt dann doch nicht so ins Gewicht fallen?
Ich glaube, darüber können wir am Sonntag reden, weil ich glaube, das wird, Therese ist ja so ein bisschen eine kleine Drama-Queen und auch die ganze Karriere in ihrer Doping-Sperre und es ist zu schön, um wahr zu sein, weil es läuft halt darauf hinaus, sie werden höchstwahrscheinlich auch in der Staffel gegen Schweden keine Chance haben und dass sie sich dann quasi mit einem ganz, ganz grandiosen Sieg bei der Premiere des 50-Kilometer-Lauf der Frauen am Sonntag dann doch noch mit ihrem Gold in den Ruhestand verabschiedet. Also mich würde es nicht wundern, wenn es genau dahin geht und dann wirklich dann unter großen, großen Tränen am Sonntag als rauschenden Schlusspunkt dieser WM hier dann doch noch Königin Therese Johaug nach Hause geht und in den Ruhestand geht.
Erste Frage, sind es 50 klassisch oder ist 50 Skating, also freie Technik?
Da müsste ich selbst kurz mal in die Startliste gucken. Jetzt erwiesst du mich fast auf dem falschen
Fuß. Nein, das möchte ich ja gar nicht. Aber dann überlege ich nebenbei meine zweite Frage. Wenn du sagst, eine kleine Drama-Queen, ich kenne das ja beim Tennis, du kennst das auch beim Tennis, da hat ja jeder irgendwie Zugang. Die Bubble ist dann doch relativ groß. Ob da jetzt ein Russe vorne sitzt, ein Serbe, ein Amerikaner, jeder kann mit jedem eigentlich sprechen. Ich habe aber auch schon gehört, dass beim Biathlon, beim alpinen Skisport, dass die Nationen halt unter sich bleiben. Hat man überhaupt Zugang zu jemanden wie Therese Johaug oder spielt sich das alles bei den Norwegern ab und man liest dann nur darüber?
Erstmal um die Frage davor noch ganz kurz einzuschieben, es ist klassisch. Ich muss gerade zögern, weil die Frauen ja zum ersten Mal den 50er laufen, aber der 30er war in Planitzer Freistil, also gehen wir jetzt auf den 50er auch im klassischen Stil. Das zum einen. Zum anderen ist natürlich Therese Johaug hier ähnlich abgeschottet wie der norwegische König, der hier fast jeden Tag ist. Also sie ist hier ist wirklich ein Superstar und natürlich gibt man sich da volksnah und die Jungs sind, die Mädels, Klebo, Johaug sind schon volksnah, aber das ist das ist hier ein Hype, wie wir es vielleicht in Deutschland ja aus Jahren mit Franziska van Almsee in der Hochzeit kannten und ähnlich Boris Becker damals. Also so ist es schon. Also es ist nicht so, dass die sich hier komplett frei bewegen können. Die sind bekannt wie bunte Hunde. Johannes Hösler-Klebo kommt auch noch hier aus Trondheim. Wenigstens ein Heimspiel. Also das sind schon wirklich, wirklich Lichtgestalten, wenn man es mal so formulieren darf.
Aber Zugang, also gibt es dann Pressekonferenzen nach den einzelnen Rennen, wo ihr internationale Journalisten auch Zugang habt? Davon gehe ich schon aus.
Ja, natürlich. Also die Presse kommt an sie ran, das ist kein Problem. Und letzten Endes, Drama-Queen eben auch vielleicht ein bisschen gemein. Es ist jetzt nicht negativ gemeint. Also sie ist halt aber auch eine, die ähnlich wie Michaela Schifrin im Ski-Alpin doch sehr extrovertiert ist, sehr aus sich rausgeht, ihre Gefühle zeigt. Also das ist schon, man kann immer an ihr ablesen, wie es ihr gerade geht. Und das ist schon sehr interessant und von daher ist es halt im positiven wie im negativen Sinne hier ein Drama, das dann eventuell sogar noch einen guten Ausgang findet an diesem Sonntag.
Da werden wir, wie damals, als Juha Mieto und Thomas Wassberg noch gelaufen sind, 1980, Lake Placid, werden wir uns, das waren aber, glaube ich, die 15 Kilometer, bin mir nicht mehr ganz sicher. Damals gab es ja noch nicht mal die Seatonnentechnik, wer sich erinnern kann.
Da war ich schlanke 2,5 Jahre, deshalb habe ich es nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber das müsste die 15-Kilometer-Entscheidung gewesen sein. Ja.
Eine hundertstel Sekunde war es dann, glaube ich, am Ende des Tages.
Das waren, glaube ich, sogar Tausendstel, wonach man dann eben die Tausendstel-Messung im Langlauf dann abgeschafft hat und die nicht mehr zur Entscheidung herbeigeführt hat, weil es auch damals kein Zielfoto gab, weil damals ja nur im Intervallstart gelaufen wurde.
Ja, so. Die deutsche Bilanz bis jetzt, wir nehmen auf am Mittwochabend, der Christoph und ich, gerade ist das kombinierte Teamspringen Männer und Frauen zu Ende gegangen. Österreich ist Dritter geworden, Deutschland hat einen zu späten Angriff gestartet mit Andreas Wellinger, der 138 Meter gehupft ist und dann sagt sich, ich glaube 138 waren es, und dann sagt sich aber Jan Hörl, na, das kann ich auch. Österreich sind Dritter geworden, Norwegen ganz, ganz souverän Erster vor Slowenien. Wie geht's dem deutschen Team en gros, Christoph?
Solide, sagen wir mal so. Also die Kombinierer sind im Soll. Da kommen allerdings noch die großen Entscheidungen im Team morgen und im Einzel von der Großschanze. Die Skispringer haben sich natürlich mit dem sehr guten Abschneiden auf der Normalschanze bei den Männern ein bisschen diesen Druck rausgenommen. Wobei das eher auch nicht den derzeit wahren Leistungsstand widerspiegelt, was wir gerade auch den Leistungen in den Trainings auf der Großschanze sehen. Also die Probleme sind dadurch nicht weg, die man jetzt über Wochen hatte. Sie haben sehr viel auf der kleinen Schanze trainiert, das hat sich ausgezahlt, aber eben, ja, die Großschanzenprobleme bleiben. Es müsste schon, gerade für die einzelnen Medaille, schon relativ viel passieren. Ja, und im Skilanglauf ist es so, die Männer sind dann doch ein ganzes Stück weit weg. hatten auch Wachsprobleme hier. Die Frauen sind auch weiter weg eigentlich als befürchtet, hatten auch ein bisschen Pech. Aber auch da muss man eigentlich realistisch sein. Da ist dann die Staffel der Frauen am Freitag die einzige wirkliche Chance auf eine Medaille. Ja, also man steuert auf ein solides Ergebnis hin. Es wird kein rauschendes Fest. Es kann sogar sein, dass es dann auch mal wieder ohne Goldmedaille verläuft. Das war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, in Liberec 2019 letztes Mal der Fall. Also es wird okay, das Abschneiden, aber es wird ein Jahr vor Olympia jetzt nichts, wo man jetzt völlig euphorisch reagieren sollte.
Diese Sprungschanze, also ich finde es irre, ehrlicherweise, wie groß die Abstände auf der Normalschanze waren. Früher mal war das doch so, dass bei der Normalschanze wirklich Zehntelpunkte entschieden haben. Jetzt, ich fand das ganz lustig, es war, glaube ich, das Teamspringen der Frauen, wo Kasachstan nach dem ersten Durchgang schon mehr als 100 Punkte Rückstand hatte, auf Norwegen, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Und das ist mathematisch fast unmöglich. Aber diese beiden Schanzen, die scheinen ganz besondere Charakteristika zu haben, oder? Also zumindest bekomme ich das von den TV-Kommentatoren mit. Die müssen unheimlich schwierig zu springen sein. Kriegst du, ist das auch dein Feedback, das du bekommst?
Das ist zumindest das, was ich von den Springern höre. Also es gibt viele Leute, die sie mögen. Viele Leute, die sagen, boah, ist so gar nicht meins. Eine Katharina Schmidt kommt hier mit dieser Schanze auch mit beiden eigentlich gar nicht gut zurecht. Eine Selina Freitag ist hier auch schwer reingekommen. Sie haben ihre eigene Charakteristik. Sie sind auch jetzt noch ein bisschen umgebaut worden. Im vergangenen Jahr wurde erstmals auf die neuen Versionen gesprungen. Sie sind eigen. Das kann man durchaus so festhalten, ja.
Okay, gut. Also da gibt's ja, wir sind jetzt auf die Großschanze gegangen. Dieses Event, diese nordische Ski-WM, also es ist ja so, wenn man einmal angefixt ist, ist bei der Fußball-WM immer das Gleiche. Man möchte ja gar nicht, dass die Vorrunde vorbei ist, weil dann die Spiele weniger werden. Und jetzt geht's mir hier mit den Wettbewerben auch so. Und wenn man das jetzt auseinanderklamüsert, ich habe Langlauf, wo ich vielleicht noch sagen kann, ich habe die Distanzen und ich habe die Sprintwettbewerbe. Ich habe nordische Kombinationen und ich habe Springen. Reicht das aus, um 10 Tage oder 11 Tage wirklich abendfüllend zu gestalten, aus deiner Sicht? Oder ich brauche mehr Stoff, ich sag dir, wie es ist, Christoph.
Ja, bin ich nicht komplett bei dir, weil ich würde schon fast sagen, die Zahl der sinnvollen Wettbewerbe ist erreicht. Okay, alles, was man jetzt machen würde, wäre es dann schon, das weiter zu zerfasern. Man hat ja den Montag schon als Ruhetag, traditionell ist der Dienstag dann ein bisschen weniger prominent und jetzt ab dem zweiten Mittwoch geht's dann wieder los. Aber an den letzten Tagen, da knallt's dann wirklich. Also morgen, also der Donnerstag, haben wir dann alle drei großen Männer-Teamwettbewerbe mit der Langlaufstaffel, mit dem Skispringen auf der Großschanze, mit der nordischen Kombination im Team. Das ist auch schon mal ein richtig, richtig grandioser Tag und auch der Freitag wird nicht anders. Der Samstag, das wird auch nochmal ein riesiges Fest, gerade mit dem 50-Kilometer-Rennen der Männer. Was ich gerade auch sehe, da muss ich mich wieder korrigieren, es ist bei Männern wie Frauen sind es Freistilrennen. Also Frau Joach muss auch im Freistil ran am Sonntag. Da könnte es natürlich passieren, dass Johannes Hülstorp-Klebo dann seine 6. Goldmedaille holt. Das wäre dann komplett grandios. Also hier ist noch mal eine Menge los. Also eine neue Ski-WM, die ist vollgepackt, aber man sollte sie vielleicht nicht noch voller packen, weil dann entwertet man dann auch eben einzelne Sportarten und die Vergleiche mit den Rekordweltmeistern, die sind eh mittlerweile müßig. Man sollte es vielleicht bei der Anzahl der Weltcups belassen, ja.
Okay, gut, dann I let you go on this one. Da müssen alle durch, auch Saskia Leite, wenn sie von Biathlon-Weltmeisterschaften berichtet, dann gibt es auch immer die kulinarische Frage. Ich habe eine sehr genaue Vorstellung, was man in Planica isst während einer nordischen Ski-WM. Seefeld sowieso, Oberstdorf kann ich mir auch noch zusammenreimen. Ich habe nicht die blasseste Ahnung, was der Norweger als solches isst und vor allen Dingen, was er euch Journalisten anbietet, der Norweger.
Da hier wir lange im Pressezentrum sitzen, muss ich sagen, wir sind hier auf einer Diät auf Waffelbasis. Also wir werden hier mit Waffeln rundum versorgt, was das ist lecker, aber auf Dauer ist es einseitig zur Zeit einer Leichtathletik-Hallen-WM in Polen, nicht Martin Danzig, wo es 5 Tage lang geschmierte Schmalzbrote gab. Von daher, es ist aber
hier, der Norweger ist ein Riesenfan von Supermärkten. Die gibt's überall, direkt sogar hier auf der Anlage. Von daher, man kann sich selber ernähren. Und wenn man abends mal zeitig rauskommt, kann man auch für sehr viel Geld sehr gut essen gehen. Fisch ist hier in Trondheim sehr exzellent. Wir hatten hier vor 2 Tagen einen wunderbaren Kabeljau. Also das ist schon, also wir werden hier nicht an Skorbut dahinscheiden. Das wird sich schon einigermaßen ausgehen.
Und auch nicht am Unterzucker. Danke dir, Christoph. Wir schauen uns jetzt, wir sind pickepacke, volles Programm und wir sind natürlich wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht. Therese Johag am Sonntag also in der freien Technik. 50 Kilometer, das so ist aus. Jetzt schon ein Highlight. Ich danke dir herzlich, Christoph. Du kannst davon ausgehen, dass ich mich nächste Woche wieder melde. Da musst du jetzt leider durch. Danke für diese Woche. Kurze Pause in der Big Show 701.
Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ihr hört Sport Radio 360.
Big Show 701, er ist unterwegs gewesen, jetzt ist er da. Heiko Olderb in Lake Placid, ist es für dich das wievielte Mal, Heiko? Olympiastadt von 1980, zum wievielten Mal bist du jetzt tatsächlich dort?
Zur Ehrenrettung von Lake Placid muss ich einschieben, Olympiastadt von auch 1932.
Wohl wahr.
Und ich kann es dir leider nicht sagen, Jens. Ich glaube, ich würde es auch nicht mal herausbekommen. Also zum irgendwas zwischen 7 und 10 Mal. Also wegen Bob und Rodeln und so. Ne, letztes Jahr nicht, Dezember 2023 waren wir doch hier bei Ryan Eishockey-Turnier hatte, in der Halle, wo auch das Miracle on Ice passierte, aber jetzt zu Bob und Skeleton oder auch Rodeln irgendwie, ja, irgendwas zwischen 7 und 10 Mal.
Jetzt haben wir gerade vorhin mit Christoph Leuchtenberg in Trondheim telefoniert, wo es ja schifft die ganze Zeit, wo überhaupt nichts auf Winter hinweist. Wie winterlich ist es denn im Bundesstaat New York in Lake Placid?
In Upstate New York. Naja, ich gucke gerade aus meinem Fenster hier, es regnet auch. Allerdings ist das so ein bisschen, das Wetter ist hier, ja, ich weiß nicht, ob es so typisch im März hier ist, so spät war ich noch nie um diese Jahreszeit. Lake Placid ist eigentlich sehr, sehr schneesicher. Also und wenn ich dazu sage, es regnet, ja, es regnet, aber es liegt auch noch reichlich Schnee. Und gut, für die Skeletonis und Bobfahrer ist es eh egal, weil die Bahn ist ziemlich abgedeckt. Aber zu Wochenbeginn waren hier bei den Trainingsläufen waren es noch minus 20 Grad. Jetzt ist es halt leicht plus. Aber zum Glück sind es halt keine Skiwettbewerbe, sondern in der Eisrinne und das sollte kein Problem sein.
Das heißt aber, du bist jetzt hier, du bist nur für die Skeletoni am Start oder bist du auch für die ganze Bob- und Rodel-WM zuständig?
Du weißt ja, ich bin für die, die mich bezahlen und das ist in diesem Fall dein Sender, dein Haussender,
ja,
der ORF.
Ja, ja.
Und ich wollte eigentlich noch hier als Einspieler hier I'm from Austria reinhauen von Reinhard Fenrich. Ein bisschen, man muss ja auch den Vibe spüren. Ne? Man kann ja nicht nur für den ORF arbeiten, sondern man muss ja auch so ein bisschen, das muss von innen auch kommen.
Ja, ja.
Was ich bis vor kurzem gar nicht wusste, die Österreicher haben sehr gute Skeletonis, allen voran Janine Flock, 35 Jahre aus Tirol, die erfolgreichste Pilotin in der Skeleton-Weltcup-Geschichte. Zum dritten Mal den Weltcup jetzt gerade gewonnen, viermalige Europameisterin, aber bei Weltmeisterschaften noch kein Gold. Ne? Und deshalb haben die mich an die Seite gestellt und haben gesagt, interview die doch mal. Ja, ich bin hier für den ORF. Ich glaube, die Rennen werden alle live gezeigt. Geht los am Morgen, Donnerstag, 9 Uhr Ortszeit, 15 Uhr Wiener Zeit oder auch Saalbach-Hinterglemm-Zeit. Und dann mache ich nach den Rennen jeweils die Interviews am Donnerstag, Freitag und am Samstag ist dann der Teamwettbewerb und danach haue ich wieder ab. Also es gibt auch die Deutschen hier, aber und ich habe mich auch bei der ARD, da ist der Mitteldeutsche Rundfunk federführend, habe gesagt, dass ich hier bin, aber die haben kein Geld. Und deshalb machen die das von zu Hause aus, von Leipzig aus, vom Tisch. Und ich habe aber eben noch gesehen, als ich meine Akkreditierung abgeholt habe, das ZDF ist auch hier. Ich weiß jetzt nicht, an welchem Wochenende die übertragen, an diesem oder am nächsten Wochenende. Diese Woche ist ja Skeleton und auf Zweierbob und Monobob und nächstes Wochenende ist dann die großen Schlitten.
Jetzt korrigier mich bitte, ob ich richtig oder falsch liege, aber Skeleton ist nicht olympisch, oder?
Doch, ist olympisch, klar.
Skeleton, aber okay, weil
Skeleton war früher olympisch und ist dann, glaube ich, ist es 2010 in Vancouver wieder ins olympische Programm gekommen. Ich meine ja, also es war lange raus. Aber es ist, das ist wieder Live-Recherche nebenbei.
Ja.
Meine 2010 hatte ich das erste Mal
war das wieder Olympisch Skeleton Sports hier. Und zwar Olympic 1928, 1948 und dann 2002 to present.
Wahnsinn.
Also seit 2002 wieder.
Oh, genau. Ich habe die letzten 23 Jahre verschlafen. Ich dachte, dass Skeleton nicht olympisch ist. Aber okay, nehmen wir gerne mit. Jetzt ist ja nicht dein First Rodeo bei solchen Veranstaltungen. Ich stelle mir das noch trauriger vor als beim Skirennen, wo die Journalisten im Ziel stehen, aber wenigstens ein bisschen was von der Piste sehen. Wie ist das bei Skeleton oder bei Bob oder beim Rodeln? Beim Kunstbahnrodeln wohlgemerkt. Da wartet man im Zielbereich und hofft dann auf einen Wortfetzen, oder wie ist das?
Also erstmal muss ich sagen, ich war zuletzt 2020 für Bob hier und damals war noch wirklich alles so 1980 auch, als der grandiose Meinhard Nehmer von der Insel Rügen hier Gold gewonnen hat im Zweier- und im Viererbob, ne? Also mein Mecklenburg-Vorpommeranischer Landsmann, wenn es jetzt, also mein MacPommy. Und deshalb fahre ich hier auch mit MacPom-Fahne natürlich herum. Dann kam ich eben hin zur Bahn, zur Anlage, die ist nämlich vor Lake Placid noch, und war ganz überrascht, weil da ist ein riesiges Gebäude neu, ein riesiger Gebäudekomplex alles, und der wurde, ich habe mal nachgeguckt, oder beziehungsweise er schaut mir wieder ein, im Januar 2023 war die Weltwinteruniversiade hier. Du erinnerst dich, du hast damals in München die Nächte die um die Ohren gehauen, um zu verfolgen, was hier in Lake Placid passiert. Und da ist damals halt viel umgebaut worden. Ich weiß nämlich, als ich im Dezember 2023 war ich mit Lini auf dem Oval hier Eisschnelllaufen oder Schlittschuhlaufen, wo Eric Heiden damals die 5 Gold gewonnen hat. Und da war auch richtig was passiert schon. Also da wurde richtig Geld in die Hand genommen. Und jetzt hier in Lake Placid ist es so, da wurde... auch für nordische Ski wurde, ihr wisst ja alle, wo ist Bele, ist ja hier passiert damals 1980, aber das wurde auch alles neu gebaut und unter anderem auch die Biathlon-Anlage, wo es, du merkst, es geht alles wieder auf Mecklenburg-Vorpommern zurück, wo Frank-Peter Rötsch aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern 1987 Gold gewonnen hat, und wo ich war vor Jahren, als ich mal hier war, hab ich das auch mal probiert, Jens, also ist ja eine gute Erfahrung, ne, das mal in der Situation zu sein, mit Aufliegen natürlich. Ich glaube, beim ersten Mal hatte ich 2 von 10 getroffen, beim zweiten dann 9 von 10, aber und an Standschießen ist gar nicht zu denken. Naja, auf jeden Fall, die Anlage ist ja auch schon lange aus der Zeit und das ist jetzt auch alles hier am Fuße des Mount van Hövenberg, wo die Bob-Anlage ist, wo der Eiskanal ist. Und ich habe erfahren, 2026 gibt's hier sogar einen Biathlon-Weltcup aus Lake Placid. Also die haben hier richtig Geld in die Hand genommen, auch in die Hand nehmen müssen. Und sieht wirklich toll aus, super modern. Alles ein bisschen ungewohnt, weil Lake Placid hat sonst, muss ich echt sagen, find's aber gut, diesen halt Charme der 80er noch. Und aber da, das sieht toll aus, was sie da alles gemacht haben. Aber ja, der Zielbereich ist immer noch der gleiche. Da gibt's einen Shuttle, da kann man hochfahren oder man kann zu Fuß hochgehen. Aber aufgrund des Regens sind die ganzen Kurven derzeit abgehangen, dass der Regen da nicht in die Bahn fällt. Da waren gerade Trainingsläufe vorhin. Aber klar, normalerweise sitzt du im Mediencenter, guckst verfolgst das Rennen im Fernsehen. Wenn schönes Wetter ist und die Kurven halt nicht verhangen sind oder abgehangen sind, dann kann man auch schon mal was sehen, aber du hast halt natürlich null Gefühl. Also das ist ja so ein klassisches Ding. Klar, Biathlon, schießt du daneben, siehst du das, aber hier, wo jetzt, ob an Kurve 9 oder 10 die entscheidende 100. liegen gelassen wurde, kann ich auch nach so vielen Jahren immer noch nicht erkennen.
Ja, ich finde, beim Bob kann man sagen, okay, touchiert jetzt an der Seite. Da kann man vielleicht ein kleines bisschen was festmachen. Natürlich, wenn du merkst, der ist mit der Rodel.
Skeleton ist aber noch verrückter, Jens, weil Skeleton ist ja wirklich so, also da hast du ja ganz wenig Kontrolle. Beim Bob hast du ja zumindest noch, der Pilot hat ja die Seile noch vorne für die Kufen. Aber beim Skeleton, da siehst du ja, da stehen die manchmal, ich will nicht sagen richtig quer, aber wenn die da aus der Kurve geschossen kommen, du hast ja ganz wenig, finde ich, Einfluss, sag ich als Laie jetzt, auf die Richtung. Und vielleicht lerne ich morgen mehr oder in den nächsten Tagen bei den Interviews, weil ich habe noch nie Skeletonis interviewt, muss ich zugeben. Aber das ist wirklich so. Ich habe das Gefühl, du fängst oben an, du schiebst ja mit einer Hand an, schmeißt dich dann rauf, machst dich ganz flach und das Kinn quasi hängt 3 Millimeter über dem Eis und dann geht's halt rein in die Kurven und da wirst du, ja, also richtig hin und her geschüttelt. Ich finde das beeindruckend. Also so ein Bob, der hat natürlich auch seitlich, ist ja noch geschützt, ne, vom Chassis da, aber Skeletonis, also da hast du nichts, du hast einen Helm auf, aber ansonsten, wenn du halt mit der Schulter in die Bande knallst, das tut richtig weh, also Das ist, ich glaube, da haben selbst die Rodler haben, würde ich sagen, gefühlt noch mehr Einfluss auf die Fahrt, weil sie halt mit den Füßen so ein bisschen lenken können.
Das heißt aber, die fahren nicht mal mit Rückenprotektor, die Skeletonis.
Kann ich dir nächste Woche beantworten.
Ja, frag mal bitte, weil das würde mich auch interessieren. Ja.
Ich weiß, Skeleton liest man immer wieder, ist halt auch ein Sport, wo ganz viel untersucht wird, auch wegen Gehirnerschütterung. Weil das sind ja wirklich, du liegst da flach und es ist, glaube ich, was anderes, wenn du, man könnte ja sagen, ja, ist ja nur Rudeln halt nur auf dem Bauch, aber ist es, glaube ich, nicht. Da sind, glaube ich, noch ganz andere Kräfte und weil die Bahn, die ist ja auch nicht glatt und da sind ja auch kleine Hücke und so. Und diese kleinen Erschütterungen, das nimmst du natürlich alles mit. Und dann noch die Fliehkräfte und die Geschwindigkeit. Also ich habe noch nie irgendwie gehört, aber das muss nicht heißen, dass es das auch nicht gibt, aber ich habe noch nie irgendwie gehört, dass wir bei Rodlern irgendwie die Gehirne untersucht werden. Aber bei Skeletonis oder Skeleton ist immer wieder, ja, gibt es immer wieder Untersuchungen, welche Einwirkungen halt diese ganzen Kräfte da halt auch aufs Gehirn haben.
Spannend, spannend. Jetzt war ich vor zwei Tagen, ungelogen, in der Olympiastadt 1964 und 76, Winterolympische Spiele, in Innsbruck wohlgemerkt. Und man denkt sich halt, okay, Innsbruck, no chance, dass die irgendwann mal wieder alleine, ganz autark, Winterolympische Spiele ausrichten können, die ja viel kleiner sind, wie wir wissen, als die Sommerolympischen Spiele. Wenn du sagst, Lake Placid hat investiert, ist Lake Placid von anderen Orten wie Salt Lake City zum Beispiel so überholt worden, dass es nie mehr in Frage käme, oder wäre man schon ein kleines bisschen ready?
Nee, das muss man sagen. Ich glaube, wenn in Amerika Winterolympia, dann ist Lake Placid prädestiniert, ist ja auch nicht Lake Placid, Entschuldigung, Salt Lake City, ist ja auch, ich glaube, 2034 wird es da wieder hingehen nach Utah. Das muss man schon sagen. Also zum einen, als Lake Placid das zum letzten Mal hatte hier, da war es, glaube ich, waren es eine 11-tägige oder 13-tägige Veranstaltung, da gab es diese ganzen Fun-Wettbewerbe nicht. Es gab, ich glaube, helfst du mir als Österreicher, es gab Whiteface Mountain, hier gab es mit Leonhard Stock, es gab die Abfahrt. Es gab, genau, es gab die Abfahrt, es gab den, wie ihr sagt, Riesentorlauf und den Torlauf, ne?
Genau.
Also du hast heute so viele andere Sachen. Auch damals gab es keinen Short Track. Du könntest, glaube ich, auch heute gar nicht mehr Eisschnelllauf draußen machen. Also es ist ja nach wie vor hier so und ich find's cool. Das ist halt der Highschool-Sportplatz, ne? Und der wird dann im Winter halt zur Eisbahn. Und wird halt einfach ja überfroren und gut. Und im Sommer ist das halt die 400-Meter-Bahn oder beziehungsweise, wenn kein Winter ist, der Highschool. Das ist ziemlich cool. Aber nein, Lake Placid musste damals was machen wegen dieser Winteruniversiade und ist ja auch gut, dass die jetzt wieder Weltcups bekommen. Aber Olympia ist hier völlig, also du müsstest dann ja auch eine gewisse Anzahl an hochklassigen, an 4-5-Sterne-Hotels haben. Das ist hier gar nicht möglich und das wird auch hoffentlich nie passieren, weil das würde den Charakter komplett zerstören. Also ich finde es nach wie vor schnucklig hier. Du gehst die Main Street längs und du siehst in jeder Schaufensterauslage, egal was für ein Laden das ist, siehst du irgendwas von 1980. Und das ist einfach, ist aber auch faszinierend. Ne? Einerseits vielleicht auch ein bisschen tragisch, kann man fast sagen. Kürzlich war ja der 45. Jahrestag von Miracle on Ice. Was viele vergessen, wenn man an Lake Placid denkt, dann, außer die Leute in Mecklenburg-Vorpommern, die denken an Meinhard Nehmer, aber ja, die meisten denken halt ans Miracle on Ice. Und wissen gar nicht, dass das nicht mal das Finale war, ne, sondern das war nur ein Spiel der Endrunde. Und was komplett vergessen wird, ist, die Amerikaner hatten damals 6 Goldmedaillen und die Eishockeyspieler haben eine gewonnen. Eric Heiden hat 5 gewonnen und der ist komplett vergessen. Ich glaube, das hat er mit denen auch nach wie vor, nimmt er denen das so ein bisschen übel hier, weil halt dieses Eishockey, dieses Sensationelle, muss man ja sagen, auch zu den politischen Zeiten damals Eishockey-Gold alles überstrahlt hat. Eric Heiden hat aber, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, 5-mal Gold gewonnen, ich glaube 5-mal mit Olympiarekord und halt über welche Strecken? 500, 1000, 1500, 5000 und 10.000. Also du bist ja entweder Sprinter oder Langstrecker und der Streckler und der hat alles gewonnen. Also das gibt's ja gar nicht mehr heutzutage. Es wäre schlimm, wenn hier die Olympischen Winterspiele nochmal herkämen. Wie gesagt, Weltcups gerne, aber das andere, dafür wäre das viel zu groß, beziehungsweise die Anlagen hier viel zu klein. Es gab irgendwann mal die Idee, sich mit Montreal zu bewerben, aber das wurde schnell verworfen. Und es war ja sogar vor,
4, 6 Wochen, Jens, hatte ich gehört, im Deutschlandfunk gab es so die Diskussion, dass wenn die Bahn in Cortina nicht fertig werden würde, dass man dann die Rodel-, Bob- und Skeleton-Wettbewerbe hier austragen würde, als wenn es in Deutschland oder in Innsbruck keine Bahnen gäbe. ich war wohl eine ernsthafte Diskussion. Ich habe keine Ahnung, wie weit die Diskussion mittlerweile fortgeschritten sind, aber es wäre natürlich schlimm. Also für mich wäre es gut, ich wäre wahrscheinlich hier dann. Aber für die Sportler wäre es natürlich schlimm. Das wäre ja, also ich meine, wir haben ja letztes Jahr gesehen, Sommer da Paris surfen. Ja, aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man zu den Skeletonis und Rodlern und Bobfahrern sagt, hier, alle machen hier, haben Spaß in den Alpen und in Mailand und ihr geht mal rüber nach Lake Placid, ich weiß nicht, 6000 Kilometer entfernt. Also das wäre, glaube ich, nichts. Zumal, wie gesagt, man hat genug Optionen in der Nähe.
Also Olympia 1980 waren aus österreichischer Sicht Redemption Games ein kleines bisschen. Annemarie Moser-Pröll eben die Frauenabfahrt gewonnen, war 76, glaube ich, gar nicht am Start, weil sie da ein Kind bekommen hat. Irgendwas war jedenfalls, aber hat 1980 dann endlich gewonnen. 72 ist sie, glaube ich, Zweite geworden, hinter Lise-Marie Morero. Das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, aber was ich weiß, Toni Innauer hat damals von der kleinen Schanze gewonnen. Und der war 1976 hinter Karl Schnabel nach überlegener Halbzeitführung nur Zweiter geworden. Glorreiche Zeiten waren das.
Ich weiß, übrigens ganz witzig, ich bin hier im Airbnb, mein Keycode hier, um reinzukommen, war also ein vierstellige
Zahl. bitte nicht 1980, sondern 1932.
Genau. Nee, 1980 tatsächlich. Und ich weiß auch noch wieder, also nicht gefährlich als Halbwissen, aber auch interessant. Wir wissen ja alle, dass 1984 und 1988 Katharina Witt Gold gewonnen hat in Sarajevo und in Calgary, aber 1980 hier hat Annette Pötsch gewonnen, die später ihre Schwägerin wurde. Annette Witt Pötsch, die hatte nämlich Katharinas Bruder geheiratet. Mittlerweile sind die aber wieder getrennt, aber da war also in der Familie Witt von 1980 bis 1988 dreimal nacheinander Eiskunstlauf Olympiagold.
You heard it and you learned it here first. Heiko, eine Freude. Tut dir nicht weh, zieh dich warm an, außer es regnet weiter.
Nachher 19 Uhr ist die Eröffnungsfeier in der Halle von 1980. Also da werde ich auf jeden Fall hin und in der Erinnerung sprechen. Es ist wirklich so, Jens. Also ich kann da x Tage verbringen.
Ja, so wie ich auch.
Ja, und dann einfach nur versuchen vorzustellen, hochgucken, wo Al Michaels damals saß, und dann aufs Eis gucken und was das gewesen sein muss und dann draußen auf der Main Street danach. Das kann ich mir auch mit den größten Fantasien wahrscheinlich alles nicht vorstellen, aber das ist wirklich Wahnsinn und das bewegt mich jedes Mal wieder, wenn ich hier bin.
Das ist Sport. Big Show 701. Danke dir, Heiko. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, Big Show 701. Wir bringen uns nach Hause am Dienstagabend schon mit zum einen Christopher Kahr. Servus, Kasi.
Servus, Jens.
Und mit Alex Antonitsch. Servus TV und der Turnierdirektor in Kitzbühel. Servus, Alex.
Servus, Jens. Hallo, servus.
Kasi, es ist ein Randthema, aber du bist derjenige im deutschen Tennissprachgebrauch, der sich am besten mit Baseball auskennt. Jaden Agassi hat ein Inning geworfen, wenn nicht sogar mehr. Kannst du vielleicht für die Leute, ich weiß schon, was es heißt, aber der Sohn von Steffi Graf und von Andrew Agassi, für das deutsche Nationalteam, es ist nicht ganz gut gelaufen, aber wenn Leute da draußen, die keine Ahnung von Baseball haben, jetzt hören, der spielt fürs Nationalteam und ist ein Reliever, was müssen die wissen, diese Leute?
Ich sage erst, er hat alles richtig gemacht, dass er sich nicht für Tennis entschieden hat mit den Eltern. dazu schon mal herzlichen Glückwunsch. Und Reliever, glaube ich, können wir jetzt so erklären, das ist der Werfer, der dann irgendwann eingewechselt wird im Laufe des Spiels, je nachdem nach Spielsituation, nach Spielstand und nach gegnerischen Schläger. Und da wurde er eingewechselt, hat sein Debüt für Deutschland gegeben und ist natürlich sind spannende Nachrichten.
Ich als Nicht-Baseball-Fan muss ich jetzt fragen, was ist Baseball in Deutschland? Ist das so wie für Jamaika im Bob antreten oder ist das doch mehr?
Jens, das lasse ich dir, die Frage.
Es ist ein kleines bisschen mehr. Es ging eben um die Qualifikation für die World Baseball Classics, wo auch tatsächlich die meisten der besten Spieler der Welt dann am Start sind. Aber Deutschland ist nicht automatisch qualifiziert, so wie Japan oder die USA. Und das erste Spiel ist gut gelaufen, das zweite nicht ganz so gut. So, weiter geht's mit Tennis. Merci. Und die Geschichte, Alex, ist bei Tennisnet auch schon gelaufen und da würde mich mal eure Meinung interessieren. Stefanos Tsitsipas hat am vergangenen Samstag endlich wieder ein Turnier gewonnen, viele Leute meinen, er hat eben nicht mit seinem Wilson gespielt, sondern er hat mit einem neuen Schläger gespielt, mit dem Babolat, den er dann nur übersprüht hat. Wie oft denkst du oder wie oft weißt du, probieren denn Spieler der Güteklasse von Tsitsipas überhaupt was Neues aus?
Zuletzt hat man ja gesehen, dass das relativ oft passiert. Also ich erinnere nur lustigerweise einen Wechsel von Tommy Ball, von Wilson zu Yonex, wenn ich richtig liege. Dann erinnere dich an die Dame, die gerade das Australian Open gewonnen hat. Die hat nicht einmal mehr die Zeit gehabt, ein anständiges Design zu bekommen von ihren Schlägern. Die hat noch mit den Testschlägern gespielt. Madison Keys, auch von Wilson auf Yonex. Und jetzt zuletzt, also mittlerweile weiß man ja, er spielt ja in einer Aero 98. Da gibt's ja Bespanner. Und wenn du nur einen Bankjob machst, dann haben die relativ schnell heraus, welches Racket das ist. Also wenn's ein Bespanner in der Hand hat, kannst du eh nichts mehr verheimlichen. Wobei, ich weiß nicht, wie der Kasi das sieht, aber der Wechsel von einem Wilson Blade auf einen Aero von Babolat, der ist schon relativ heavy. Wobei, man muss auch sagen, Tsitsipas war für mich ein Spieler, der von der Rückhand vor allem so oft geframed hat, dass da schon ein oder andere Überlegung von einem Racketwechsel sicher schon früher da war.
Ja, also wir können festhalten, dass von Wilson Blade in dem Jahr nicht so ganz gut läuft, mit dem Madison Keys und mit dem Stefanos Tsitsipas jetzt. Ich sag mal, du hast es ja richtig gesagt, Alex, natürlich wird da viel rum experimentiert und rumprobiert. Das ist im Laufe der Karriere ja völlig normal. Das heißt ja auch nicht gleich immer, dass man andere Hersteller probiert. Manchmal bleibt man ja einfach auch bei seiner Firma passt dann das Schwunggewicht ein bisschen an oder bastelt am Griff ein bisschen rum. Also das ist völlig normal, das machen viele Spieler. Dass es dann so ist, dass kurzfristig die Schlägerfirma wirklich gewechselt wird und dann, wie im Fall von Stefanos Tsitsipas, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er noch kurzfristig gleich so viel Erfolg hat, das gibt's natürlich eher selten, sage ich jetzt mal, in der Kategorie.
Und man muss auch sagen, es ist ein krasser Wechsel, also ein komplett anderes Rahmenprofil, was vielleicht für einen Tsitsipas spricht oder für seine Rückhand. Der Babolat ist etwas bauchiger, sage ich, also da hast du ein bisschen mehr auf der Seite her Platz für die Rückhand, die er wirklich sehr oft am Rahmen erwischt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Vom Tempo her, was der Schläger drauf hat, braucht man eh nicht reden, siehe Alcaraz. Ich glaube, der Rune spielt das Modell auch. Aber ansonsten hängt, so wie der Kasi richtig sagt, so viel von Spekulationen ab. Auch Zverev hat am Setup vom Racket was geändert. Man muss nicht gleich immer die Marke wechseln. Aber es hat natürlich für sehr viel Aufsehen gesorgt, muss man ehrlich sagen. Ähnlich wie, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, vorher der Andy Murray, der in den Supermarkt gegangen ist, also in ein Sportgeschäft, und sie haben mal ein paar Modelle von allen Marken geholt hat und dann einmal fleißig durchgetestet hat, mit was er vielleicht noch einmal angreifen will.
Ja, und die Frage ist immer, was suche ich denn beim Racket? Ich sage jetzt mal, Stefanos Tsitsipas, Aufschlag und Vorhand wird so ziemlich mit jedem Schläger funktionieren. Und du hast das sehr gut geschildert. Wenn es ihm dann bei der Rückhand einfach ein bisschen mehr Sweet Spot gibt und er sich da wohler fühlt, dann hat es natürlich auch einen psychologischen Effekt. Und dann kann man auch mal frei drauf losspielen, weil man sich ja irgendwie dann so diese Chance gibt, das jetzt einfach mal im Wettkampf auszuprobieren. Und ob dieser erste Effekt dann wirklich über Wochen und Monate anhält, das muss man dann jetzt erstmal abwarten beim Tsitsipas. Aber mich hat's gefreut, weil ich ihn einfach einen sehr sympathischen Spieler finde und ihm gerne zuschaue. Er hat's mich gefreut, dass er jetzt das Turnier in Dubai gewinnen konnte.
Vollkommen richtig gesagt. Und vielleicht für einen Hobbyspieler noch zu mitnehmen, was sucht man bei einem Schläger? Es gibt Bauer, das heißt, wenn ich wirklich mal schwer tue, dass ich hinter die Grundlinie komme beim Gegner, dann wäre ein Schläger nehmen, der ein bisschen mehr beschleunigen kann, ja, oder vielleicht ein bisschen weniger Längsseiten hat. Und wenn ich aber etwas Kontrolle brauche, dann suche ich genau das Gegenteil. Also das sind dann mal für Hobbyspieler mal die zwei wichtigsten Kriterien, würde ich sagen.
Jetzt hat der Alex den Sascha Zverev schon angesprochen. Kasi hat das erste Mal den Golden Swing gespielt, ist wahrscheinlich nicht so gelaufen, wie sich Sascha das vorgestellt hat, aber es ging eben auch darum, dieses neue Setup zu prüfen, auf Sand zuerst, Buenos Aires, Rio, jetzt Acapulco, da sind dann alle krank geworden plötzlich. Wie streng oder wie bewertest du den Auftritt oder die Auftritte von Sascha jetzt über die letzten drei Turniere? Ich mache mir noch keine Sorgen, ehrlicherweise.
Ja, ich mache mir auch keine Sorgen. Es ist gar nicht so einfach zu bewerten, weil Man muss wissen, ich habe diesen Golden Swing auch einmal gespielt. Es sind andere Bedingungen. Es spielt sich langsamer. Der Ball rutscht nicht so durch den Platz durch. Es gibt ja beispielsweise Spieler eben, wenn wir den Baez nehmen, der fühlt sich dort einfach unglaublich wohl. Die Leistung kann aber oft auf dem europäischen Sand dann so nicht abliefern. Und ich glaube, dass der Sascha Zverev da selber ein bisschen überrascht war, wie die Bedingungen sind. Hat dann nicht optimal reingefunden. Dann sind zwei Turniere natürlich auch nicht so wahnsinnig viel. Und nochmal, Acapulco, da spielt er immer gut. Das können wir leider nicht bewerten, weil er wieder an so viele andere Spiele auch krank geworden ist.
Es gibt niemanden, der überall hinfährt, wenn es was gibt. Ja. Und Zverev zählt aber dazu, egal ob er für den Lever Cup schon wieder zugesagt hat, ob er Start spielen will nach Wimbledon, das hat er auch schon zugesagt. Also das ist teilweise, denke ich mal, oft ein bisschen weniger, wäre, glaube ich, ganz gut. Oder siehst du das anders, Kassi? Oder will er? Es gibt ja Spieler, die viel spielen wollen, aber er regt sich dann wieder auf, dass es zu viel ist.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es sich aufregt. Also beim Sascha ist schon so, der Sascha trainiert extrem viel und der Sascha spielt extrem viel. Das macht er aber schon seit jungen Jahren. Also da mache ich mir jetzt auch mal in erster Linie gar nicht so wahnsinnig viele Sorgen oder Gedanken drüber. Ich sage jetzt mal, er ist sehr stabil, der Körper hält es aus, bis auf diese eine große Verletzung, die er gehabt hat bei den French Open, wo man natürlich, das hat ja nichts damit zu tun, dass er viel gespielt hat. Das war einfach maximal unglücklich, das war ein Unfall. Aber ansonsten hält er das aus und nochmal, wenn er daheim ist, dann trainiert er stundenlang in Monte Carlo und dann kann er auch zwischendrin das ein oder andere Turnier vielleicht mehr spielen als ein anderer Spieler, der das körperlich nicht so gut aushält.
Okay.
Alex. Aber es ist an der Grenze, da gebe ich dir recht. Alex, du warst nicht hundertprozentig zufrieden mit meiner Antwort, aber es ist natürlich dann schon, wenn du nach 4 oder 5 Wochen Rasen dann direkt die Woche danach Start meldest, dann ist es schon so, das geht nicht so leicht von der Hand, wenn du dann den Belag wechseln musst von der Beinarbeit her. Also, dass er viel spielt, macht mir nicht so viel Sorgen, dass er einfach den Belag so oft wechselt, das würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht nicht optimal. Da können wir gerne drüber diskutieren.
Das war ja jetzt auch das Thema, oder? War jetzt auch das Thema mit Rio und danach nach Acapulco, ja, ist ja auch...
Jetzt, Alex, steht Indian Wells an und dort heißt es ja immer, dass es im Grunde genommen zwei verschiedene Turniere sind, nämlich die Day Session, wo es relativ warm ist und dann die Night Session, wo es erstaunlich kalt ist für Kalifornien oder nicht so erstaunlich. Ist es wirklich so, ist der Unterschied wirklich so krass zwischen den Menschen, die am Tag spielen müssen und die in der Nacht spielen?
Es ist definitiv ein Unterschied. Also du merkst ja das, egal ob es im Freien oder auch bei oft Monte Carlo, nimm das an. Ist genau dasselbe, sehr, sehr früh, da hast du oft Bedingungen am Abend, es wird ein bisschen feuchter, was es ja auch dort wird, ja, es kann ein bisschen feuchter werden am Abend, die Bälle nehmen die Feuchtigkeit an, es wird noch der Ball schneller durch die Luft, man sieht ihn wie ein anderes Turnier. Also das merkt man auf alle Fälle und den einen taugt das mehr, ich weiß, Medvedev ist einer, der sagt, das ist dann alles zu langsam, also der wird lieber unter Tag spielen. Aber allgemein, ich finde, dass man echt aufpassen muss jetzt mit der Kombination Ball-Bodenbelag und wie es draußen dann ist, die Temperaturen teilweise oder die Bedingungen, dass das Tennis nicht zu langsam wird. Weil manchmal hat man das Gefühl, die spielen alle immer schneller und trotzdem wird es immer schwieriger, einen Punkt zu machen. Und dann passt für mich irgendwas nicht. Ich weiß nicht, Kassi, ob du das auch so siehst.
Ja, gebe ich dir zu 100% recht. Da können wir das Ballthema wieder aufmachen. Also Indian Wells, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ich habe natürlich jetzt auch die Quali ein bisschen verfolgt, weil mein Spieler auch vor Ort ist, der Kamil Majchak. Und die Plätze sind ein bisschen schneller dieses Jahr. Es ist nicht mehr ganz so rau, wie wir es aus den letzten Jahren kennen. Das heißt, das sollte sich ein bisschen schneller spielen. Aber der Ball geht trotzdem relativ schnell auf. Und dann haben wir wieder genau das Thema, nach 3, 4, 5 Games, dass du das Gefühl hast, du spielst mit so einem, ja, wie wenn du Badminton spielst, dass der zwar einigermaßen noch vom Schläger weggeht, aber irgendwo ab dem Netz dann verhungert und dann
einigermaßen, das war ein guter Spruch, einigermaßen weggeht. Ich war jetzt das erste Mal live bei Badminton, habe Viktor Axelsen zuschauen können. Da geht der mit fast 500 km/h vom Racket weg. Ich habe gedacht, die verarschen mich, aber das war unfassbar, ja, auch wie schnell der dann abbremst. Aber ich bin bei dir, nur die Ballthematik wird ja ab 26 gelöst, da wird's bei den Swings wird's eine Ballmarke geben. Ich glaube halt trotzdem, dass es nicht ganz das Problem löst, denn ich kann nicht den Start 150 Meter denselben Beispielen wie in Umag. Das wird halt nicht ganz so einfach sein für die Spieler. Also da ist guter Rat, sage ich einmal, teuer, aber natürlich, wenn man in der Halle jetzt hernimmt, du weißt, der Swing im Oktober, da fangst irgendwann an in Stockholm mit Robin Söderling, dann kommst irgendwann zu Wilson, dann gibt's noch Ben oder Head und dann spielt Wien zwar den Ball vom ATP Finals, was ja toll ist, ausgerichtet aufs ATP Final, dann kommt aber Paris und spielt wieder einen Headball. Und da wird's dann schon mühsam, Woche für Woche einen anderen Ball unter halbwegs gleichen Bedingungen. Also, und es heißt ja, dass die Qualität-Tabelle schlechter geworden ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich finde noch immer die Springer ganz ordentlich, aber das ist auch für mein Tennis reicht's vollkommen. Aber natürlich, man spielt ja nur mehr 7 und 9. Das war nämlich auch eine Idee, dass man 5 und 7 schon wechselt. Aber ich weiß nicht, wo das hingehen soll. So ganz nebenbei ist, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, das habe ich mal sagen lassen, der Tennisball, das mit Abstand größte Thema, was die Nachhaltigkeit betrifft.
Okay.
Dass sie nicht wissen, was sie mit den gebrauchten Tennisbällen anstellen.
Quasi, Medvedev ist angesprochen worden. Ist das ein Spielertyp, der besonders drunter leidet? Manchmal hat man den Eindruck, wenn man ihm zuschaut, die Vorhand, da kommt einfach zu wenig raus. Vielleicht war es früher anders. Und dann gibt's wieder andere junge Leute wie Fonseca, der natürlich noch konstanter werden muss. Aber das siehst du eben auch. Dem liegt das deutlich mehr. Dem ist es wurscht. Der haut in Rio die Bälle halt einfach auch von hinter der Grundlinie zu Punkten rein. Also gibt's manche Spielertypen, ist meine Frage, Kasi. Medvedev ganz explizit, der auch deshalb halt seit Rom 2023 kein Turnier mehr gewonnen hat.
Ja, natürlich gibt es, gibt unterschiedliche Spielertypen, aber die gab's, Alex, die gab's zu deiner Zeit schon, die gab's zu meiner Zeit schon. Also diese unterschiedlichen Spielertypen, die wird es immer geben. Und ich sage jetzt einmal, was ist jetzt für einen Fonseca der Vorteil? Ist der Vorteil, dass er einen schnellen Ball bei schnellen Bedingungen spielt, weil er noch härter spielen kann? Oder ist vielleicht sogar sein Vorteil, dass er bei ganz langsamen Bedingungen mit alten Bällen immer noch beschleunigen kann, was andere dann nicht mehr können? Also das Thema können wir auch immer so und so auslegen. Dann ist natürlich auch immer noch die Frage, wie viel Zeit brauche ich, um meinen Schlag selber wirklich vorzubereiten und wie viel Zeit brauche ich zwischen den Schlägen? Also ich sage jetzt einmal, da ins Detail zu gehen, ist schwierig, weil diese unterschiedlichen Spielertypen, die, glaube ich, hat es schon immer gegeben, Alex. Da, glaube ich, gibst du mir recht, oder?
Spielertypen gegeben hat, weil jetzt ist schon sehr viel Einheitliches, ja. Also wir haben relativ wenig Varianten. Es ist also leicht gesagt, ja, macht's das Spiel schneller, dann wird wieder mehr voliert. Glaube ich auch nicht, weil die Spieler eben so groß wären. Ich glaube, das letzte Mal haben wir irgendwo geredet, da waren 7 Spieler nur mehr mit einer einhändigen Rückhand in den Top 100. Was ja eigentlich ein Wahnsinn ist. Aber würdest du heute einen Jungen noch eine einhändige Rückhand lernen? Wie soll der irgendwann retournieren? Ja, also das ganze Thema hat sich jetzt entwickelt, verselbstständigt, würde ich fast sagen. Und das jetzt wieder einzufangen und zu glauben, dass, wenn ich jetzt einen Bodenbelag oder die Bälle schneller mag, sich all das ganze Spiel wieder variantenreicher wird und sich alles möglich ändert. Nur das glaube ich nicht. Also Surf and Volley werden wir als Variante sehen, Abwechslung einmal zwischendurch, aber das ist es dann schon. Ja, also da sind da die Spielertypen nicht mehr da. Und wer kann heute wirklich cool volieren, Kasi? Sei ehrlich, ja. Also an Alcaraz schaut man extrem gern zu. Tsitsipas zähle ich auch noch zu den Top-Volley-Spielern. Sascha Zverev bemüht sich, hat einen schönen Volley, aber ist kein Volley-Spieler, bei allem Respekt, ja. Sinner entwickelt sich weiter am Weg nach vorne, aber würde ich jetzt auch nicht als klassischen Volleyspieler, der sich dort wohlfühlt, bezeichnen.
Ja, aber oder? Der Anspruch ist auch ein bisschen anderer, weil du brauchst jetzt nicht mehr den Volley, den du früher gespielt hast, Alex, oder den der Stefan Edberg gespielt hat als Surf- und Volleyspieler. Jetzt geht's darum, dass du einen jungen Spieler so ausbildest, dass er die Möglichkeit hat, am Netz die Punkte zu beenden. Und das ist eine andere Art von Volieren als, sag ich mal, dieses Volley, was du als Surf- und Volley-Spieler gespielt hast.
Bin ich vollkommen bei dir, aber da geht's eben darum auch, wie in Alcaraz, wo du merkst, der fühlt sich wohl, der wartet schon am nächsten, der spielt den Volley, ist schon wieder ready, macht das Netz vorne zu.
Richtig.
Als wäre, merkst du richtig, dass er das jetzt machen will, aber fast noch auf sehr hohem Niveau lernt. Wo muss ich dann hin? Mischa hat das natürlich gehabt. Also da hast du gewusst, wo er hin muss. Ja? Also das habe ich damit gemeint.
Ja.
Aber das werden die Bälle jetzt nicht ändern oder der Bodenbelag.
Ich gehe jetzt gerade die Top 100 durch und ich glaube nicht mal, dass ich noch auf 7 komme, die einhändige Rückhand spielen. Meine Herren, das war's schon. Ich danke euch herzlich. Ich weiß, der Kasi ist in dieser Woche ein vielbeschäftigter Mann, was er immer ist. Aufmerksamkeit ist auf dem FC Bayern München und auf dem Eishockey. Alex, bei dir auch Eishockey. Gib mir noch einen abschließenden Hinweis. Wer wird österreichischer Meister? Können es die Grazer schaffen, im Eishockey tatsächlich die Meisterschaft zu gewinnen, wo dein Bub, der Sam, ja mittendrin ist?
Es wäre sehr schön, aber wie gesagt, die sind jetzt, glaube ich, mal das erste Mal seit langem wieder in den Playoffs und sind jetzt mittendrin in der ersten Runde. Semifinale wurde das Ziel ausgegeben. Wenn es das erreicht, dann haben sie einmal ihr Ziel erreicht und was dir wie so schön im Sport ist, alles ist möglich.
Und als Tennisfan ist man natürlich so ein bisschen sympathisant auch vom Grazer Eishockey-Team allein schon aufgrund von der Sponsorenkonstellation, muss ich sagen. Ja, das sind die gleichen Sponsoren, die ich sonst bei den Tennisturnieren sehe und allein aus dem Grund würde ich den Grazer Graz 99ers natürlich auch gönnen. Und natürlich auch für Sam, Alex.
Gefühlt habe ich den Kasi 438 Mal heuer gesehen, nämlich als Werbetestimonial in der Grazer Eishalle. Lauft, ich glaube, jede Drittelpause 5-mal das Spot mit Kasi. Ja.
Ohne ins Detail zu gehen, du hast genügend Haare, mir hat es sicherlich nicht geschadet. Muss er Medical 99ers.
Ja.
Gut, dass wir das auch noch untergebracht haben. Das war's, die Big Show 701. Danke Alex, danke Kasi, danke an alle anderen, die dabei waren. Nächste Woche, nächste Big Show.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!